Fitte! Der Podcast ist fertig! Kommst du?
Fitte Gastro, das Original mit der einzigartigen Hostmischung. Bergetti e Melzini. Avanti!
Gastrotag.
Probieren Sie auch die fabelhafte Welt der Das Bo. Jetzt neu.
Oh,
Mamma mia.
E di genere, papa mia.
Stefano Henselero, kommt nicht zu Fide Gastro.
Okay, cool. Mord und Totschlag. Liebe Fides, was sich hier so malerisch anhört, ist in Wahrheit ein Kampf auf Leben und Tod.
So, wir müssen heute ganz ruhig reden.
Ja, Mann. Okay, also, da habe ich jetzt auch keine Lust. Dann machen wir den Podcast heute halt nicht.
Das war's.
Nee, das war's.
Tschüss. Das wäre so gut.
Ich bin jetzt hier gerade im Namen des Heavytainments. Gibt es den Begriff Heavytainment? Nee, ne?
Jetzt, ab jetzt, ja.
Ich habe nämlich heute so am Schreibtisch gesessen und habe ja, wie würde ich denn eigentlich das nennen, was ich mache? Und das ist Heavytainment. Das ist so eine Mischung aus Infotainment, Entertainment, ein bisschen serious, aber immer mit einer ernsthaften Aussage. Heavytainment.
Immer mit einer ernsten Aussage?
Ja, ist ja fundiert, was ich sage. Ich plapper viel, aber nicht nur so daher.
Ach so.
Also ist das Heavytainment.
Ja.
Ich bin sozusagen ein Schwertransporter der Unterhaltung.
Das finde ich gut. Das finde ich wirklich gut. Tim Melzer, der Schwertransporter der Unterhaltung.
Ist geil, oder?
Das finde ich nicht gut. Finde ich nicht schlecht. Finde ich nicht schlecht. Bist du schon mal LKW gefahren? Richtigen LKW?
Wie meinst du das?
Naja, so ein, was ist denn das?
Naja, wir waren ja alle mal jung und brauchen Geld.
Einen richtigen Truck. So ein Mercedes Arctros.
Also ich bin mal LKW. Wieso kennst du eine Marke von Mercedes? Oder ein LKW? Du bist echt ein Nerd.
Nee, ich habe für die gearbeitet neulich.
Ah, okay. Ja. Daher kommt.
Und da habe ich in so einem Arctros gestanden. Ja. Standhöhe 2,13 Meter.
Ja. Nee, was ich immer geil fand, als ich im Wongerichten gearbeitet habe, bei einem Restaurant in London. Absoluter Innenladen damals gewesen. Die Schönen und Reichen der Stadt, Stars und Sternchen. Da gab es einen Boxer und jetzt muss ich überlegen, wie der hieß zu der Zeit. Das ist 1995, 96 gewesen.
London,
ich glaube so Halbschwergewicht. Also nicht so richtig, aber also es gibt doch jetzt momentan diesen bärtigen Iren.
Aber ist
im Cage Fight.
Das wollte ich gerade sagen.
Schön McConner oder irgendwie wieder.
Ja, ja.
Und der war ähnlich wie als Boxer. Und der ist als Auto ist er nicht ein Ferrari gefahren oder ein Porsche oder irgendwas anderes. Der ist so ein Zugmaschine gefahren. Der ist so ein Truck gefahren. Aber nur die Führungs-, also nur den Zugwagen. Ja, also. Und hat immer gerne direkt vor dem Restaurant geparkt, weil er gesagt hat, naja, wer soll mich denn abschleppen?
Ja, das stimmt.
Hat richtig Tickets gekriegt, hat die auch bezahlt, wurde aber nie abgeschleppt, weil man da in der Verkehrslage nie einen Abschlepper reingekriegt hat. Hat er 3-4 Mal gemacht und war immer so ein Auftritt.
Ich würde sagen, das ist das wahre Schwergewicht des Entertainments.
Schwergewicht des Entertainments ist, dass sein Auto abgeschleppt wird, in den Autokäfig da hinten reingebracht wird und du sagst, egal, ich kaufe mir ein neues.
Ja, aber ist doch arrogant.
Einfach stehen lassen.
Ja. Ach so, du lässt ihn da stehen, für immer.
Ja, das ist mir zu, ich kaufe mir einfach ein neues, weil da habe ich Lieferservice.
Ja. Bist du schon mal richtig abgeschleppt worden?
Ja.
Also im Auto meine ich jetzt?
Ja, mehrfach.
Und gehst du den dann auslösen und kriegst du dann Prozente, weil du Tim bist?
Nee. Also ich finde ja eigentlich...
Ist ja hier
Rotenburgsort
in Hamburg.
Abschleppen finde ich in Ordnung, wenn du wirklich behindert parkst, Ausfahrten, Einfahrten, Feuerwehrdinger, Behindertenparkplätze, all diese ganzen Dinge, da finde ich das total legitim. Was ich vollkommen schwachsinnig finde, ist so bei eingeschränktem Halteverbot, wo du sagst, warum?
So. Zumal diese Schilder ja eh keiner versteht.
Dann da macht das keinen Sinn. Und ich finde es auch in Ordnung. Früher wurde es in Hamburg ja praktiziert zum nächst freien, verfügbaren Parkplatz. Das war bei uns in Hamburg immer alles rund ums Heiligen Geistfeld. Das fand ich in Ordnung.
Wie? Moment, das muss ich mir erklären.
Dann wurden die Autos einfach zum Heiligen Geistfeld.
Ach so. Gestellt.
Dann wurden die dahingestellt und dann wusstest du halt irgendwie, ja, okay, holst ihn da ab. Egal wo. Weil da war immer eine Freifläche da.
Das ist geil.
Oder ich glaube, es war auch im Dammtorbahnhof, was jetzt nicht weit weg entfernt. Da gab es, glaube ich, auch eine Fläche, wo sie das hingestellt haben. Und dann fing ja irgendwann diese Phase an des Autoknastes. Mhm. Und da muss ich sagen, das ist Piraterie. Und warst du da mal?
Rotenburgsort, ja.
Warst du da mal?
Ja.
Und ich kann verstehen, warum.
Einmal ausgelöst.
Ich kann verstehen, warum die sich hinter Panzerglas und Sicherheitstür verstecken.
Ja, natürlich.
Weil die haben auch eine Attitüde.
Natürlich.
Also die haben auch eine Attitüde. Und ich bin ja wirklich jemand, der eigentlich dann nicht kennt, dass man aggressive. Aber so dieses Ausweis. Mhm. Ja.
Und die gucken dich nicht an dabei.
Ja. Und das ist so, also das ist so, du kannst Aggression auch provozieren. Und Attitüde. Und diese vermeintliche Sicherheit dahinter dem Panzerglas, da war ich so kurz davor, mein Auto wirklich da stehen zu
lassen. Ja, meine Theorie ist, dass die Leute, die dort sitzen, die wollen das auch.
Die wollen Ärger, ne?
Die wollen Ärger.
Ja.
Also sowohl Mann als auch Frau. Hier, Kopfhörer, bitte.
Ja.
Die wollen,
ich fand den Umgang nicht. Ich meine, ganz ehrlich, wenn er jemand hinkommt und weiß, jetzt hat er 260 Euro auf der Uhr, weil sein Auto falsch geparkt worden ist, an einer vielleicht nicht optimalen Stelle, aber dennoch so diese doppelte Bestrafung, fand ich nicht in Ordnung.
Wie ist denn das, wenn hier bei euch auf dem Bullereiparkplatz geparkt wird?
Ja.
Schleppt ihr ab oder ist es die Stadt, die das macht?
Keiner schleppt ab.
Das schleppt keiner ab.
Nein, es gibt hier auf dem Gelände, und das ist ja auch so eine Piraterie, ich weiß nicht, ob es immer noch gibt, aber eine Zeit lang hatten wir das. Vielleicht haben wir sogar dafür gesorgt, dass es das nicht mehr gibt. Es gibt so einen Rufdienst.
Ja.
Die fahren Streife und die gucken selber nach, ob da Autos stehen dürfen oder nicht. Also die sammeln eigenständig ein, haben so einen All-In-Auftrag. Wenn da jemand parkt, egal wer, egal was, egal welche Uhrzeit, kannst du ihn abschleppen. Und das war hier eine Zeit lang auf dem Gelände, nicht bei uns, nicht bei unseren Parkplätzen. Da hatten sie kein Zugangsrecht für. Und ich habe einmal beobachtet, wie ein Abschlepper einen Wagen an der Angel hatte und den Angehängten sozusagen unter Druck gesetzt hat und ihn für ein Handgeld wieder vom Haken gelassen hat. Mhm. Nicht für ein Trinkgeld.
Mhm. Nee, das war
für
schon
ein
klar.
Handgeld. Das heißt, er hat Druck ausgeübt. Und das habe ich damals angeschissen und seitdem habe ich die auch nicht mehr viel hier gesehen.
Weil ich dachte, dass ihr eventuell, falls dort jemand abgeschleppt wird, in Vorkasse gehen müsstet, weil das ein Privatparkplatz ist und euch das von abgeschleppt holen müsst.
Also wir bezahlen viel Geld für Parkplätze, das muss man verstehen. Das ist kein Geschenk.
Und nee,
das kostet richtig Geld. Und auch dafür übrigens mal, bei Preisdiskussionen in Restaurants, nicht alleine das Produkt kostet, sondern eine ganze Welt drumherum. Und wir werden gesetzlich dazu verpflichtet, Parkplätze abzulösen, auszulösen, die uns teilweise gar nicht zur Verfügung gestellt werden. Ja. Also auch Restaurants, die keinen Parkplatz haben, bezahlen trotzdem einen an die Stadt. Und das ist ja also ein bisschen so ein Skurrilum. Und das sind natürlich Kosten, die auch irgendwann mal auf das Essen umgelegt werden müssen, weshalb man hin und wieder mal eben auch ob dieser Preispolitik mal diskutieren kann.
Ich habe nämlich heute gelesen, ein Parkplatz in Hamburg kostet 620 Euro. Also ein Parkplatz in einem Wohngebiet, weil es ja jetzt gerade Diskussionen gibt, warum Anwohnerparken erhöht wird und und warum die Parkscheine erhöht werden und so weiter und so fort. Und die Stadt kostet einen Parkplatz tatsächlich 620 Euro. Finde ich nicht wenig.
Frage ich mich gerade, wie die Rechnung zusammengesetzt wird? Also wie entsteht das?
Erhaltungskosten von Teer, Bordstein.
An der Stelle für 600 Euro im Monat?
Im Jahr. Pro Parkplatz. Im Jahr. Jeder Parkplatz in Hamburg. Weil jetzt gerade Diskussion geht.
Wir haben einen Anwohnerparken.
Genau.
Und jetzt muss ich überlegen, was muss ich tun, damit ich auf 600 Euro im Jahr komme an Kosten. Also ja, mag sein.
Ja.
Also ist vielleicht gar nicht so weit hergeholt. Also insgesamt jetzt auf den Straßenverkehr, also der Parkplatz selber kostet keine 600 Euro.
Nein.
Sondern angelehnt in das Verkehrssystem, anteilig, das kann ich mir vorstellen. Ja.
Bist du zufrieden mit Verkehr in Hamburg? Also du fährst ja immer mehr, also normalerweise galt ja immer die Rechnung, ich fahre auf den Bullereiparkplatz und gucke, ob dein Auto da steht. Und dann weiß ich logischerweise, du bist in der Regel da oder nicht. Das habe ich jetzt gelernt, diese Rechnung geht gar nicht mehr auf, weil du ja sehr viel mit dem Fahrrad mittlerweile unterwegs bist tatsächlich. Mhm. Fitnessgründe, Umweltgründe, kein Bock auf Verkehrgründe. Warum fährst du nicht mehr so viel Auto in der Stadt?
Ich glaube, es ist wirklich eine Mischung aus beiden. Habe ich gerade Spaß dran. Ich finde die Wetterlage geil. Ich habe mich dran gewöhnt und deshalb habe den inneren Schweinehund überwunden, das häufiger zu machen. Dadurch ist der Widerstand nicht mehr ganz so groß bei mir, auch bei schlechtem Wetter inzwischen. Und in der Tat auch Verkehr. Also weil das ist, wir wollen ja eine Verkehrsentlastung.
Murphy's Law.
Immer wenn ich lüge, verschlucke ich mich. wir wollen ja Verkehrsentlastung schaffen, aber ich muss sagen, wenn es mal ein Vorwurf meiner Person ins Nichts, also in eine nicht definierte Person geht, dann würde ich schon, über die ich mich sehr echauffieren kann, unter dem Duktus die Politiker, dann ist es bei uns definitiv als Betroffener die Verkehrspolitik.
Ja, weißt du, den mit dem Fahrradhelm?
Nein, weil, weißt du, das hasse ich ja immer, wenn es heißt, ja, die Politik. Was, ja, die Politik? Das ist wie asiatisches Essen. Mhm. Also, das ist ein fucking Kontinent. Die Politiker. Ja. Also, so sind manchmal eine Aussage. Aber hin und wieder erwischt man sich ja doch in, ich sag mal, in diesem Waschsalon-Modus der Tresenplattitüden. Und da würde ich schon die Verkehrspolitik respektive auch ein Parameter dafür, wie veraltet in den Strukturen nach wie vor unsere Republik manchmal funktioniert. Vermeintlich eines der modernsten, innovativsten Länder, aber wenn du wirklich mal auf die Straßen guckst und Abläufe und Strukturen, haben wir noch nicht viel dazugelernt und hängen viel in der Vergangenheit rum. Das habe ich in Tokio gesehen, das habe ich in Amerika gesehen, Tokio, große Verkehrskreuzung. Da wird das Ding 2 Stunden abgesperrt. Dann gibt es eine Choreografie, die ist so schön anzuschauen. Mhm. Fachleute, ja, also wirklich Fachleute mit einer Perfektion da. Da wird die Straße aufgerissen, da wird das repariert, da wird die Straße wieder zugemacht und 10 Minuten später sind schon die perfekten Verkehrszeichen wieder angezeichnet. Du hast das Gefühl irgendwie, wow. Das ist so wie Carglass repariert. Weißt ja,
die sind auch wehleidiger dort einfach.
Wehleidiger?
Die sind wehleidiger. Die nehmen Dinge hin, sehr pragmatisch.
Die sind wahnsinnig pragmatisch und professionell in der Umsetzung. Ja. Und ich meine, an wie vielen abgesperrten Kilometer Stau sind wir schon auf den Autobahnen gefahren, wo du denkst, warum?
Ja, das stimmt wirklich.
Warum?
Ja, wirklich. Ja.
Und ich habe manchmal das Gefühl, dass das ein Sozialexperiment ist. Und ich neige auch bald dazu, neige ich natürlich nicht, aber so einfach dann neben der Absperrung zu fahren. Mhm. Also, weißt du, was ich meine?
Klar.
Also diese ewigen Verkehr, und dann passiert da monatelang nichts. Und du denkst, warum? Ihr wollt Verkehrsentlastung, das, was ihr hier gerade macht, ist sowas von dusselig. Ja. Sowas von dusselig. Und da denke ich immer so, es gibt ja mehr Wege, als immer nur alles zumachen und alles zu verbieten, sondern vielleicht kann man auch konstruktiv, es gibt bestimmt intelligente Entscheidungen. Ich glaube nicht, dass es sonderlich intelligent ist, bestimmte Straßen zu Einbahnstraßen umzubauen oder zu modifizieren, aus was für Gründen. So, das ist früher oder später kommen wir in den Alltag rein. Und ich meine jetzt nicht die Faulheit, das ist ganz gut, wenn wir das unterbieten. Aber wenn eben die Fahrt zur Arbeit, und ich habe ein Beispiel bei mir, die Fahrt zur Arbeit mit den Öffis würde ungefähr 1:15 dauern, mit dem Auto ungefähr 20 Minuten. So, soll ich jetzt ernsthaft dem abverlangen, einen normalen Mitarbeiter, lass mich kurz überlegen, 55 Minuten hin und 55 Minuten zurück, länger sich auf dem Arbeitsweg zu bewegen, also was erziele ich damit? Nichts.
Das stimmt.
Das ist halt doof. Das ist halt wahnsinnig dumm. Und ich finde, sie machen zu früh Dinge, anstatt dass es schon richtig ist. Wir haben Verkehrsachsen in Hamburg. Die sind mit den Öffis wahnsinnig geil. Aber wir haben auch echt noch, wie das deutsche Handynetz, echt schwarze Löcher.
Ja, da, ordentlich. Weil du gerade von Japan gesprochen hast und von Experimenten. Guckst du zufälligerweise gerade eine Netflix-Serie?
Ja.
Guckst du diese Serie?
Welche?
Squid Game?
Habe ich schon gesehen. Bin ich durch mit.
Ich bin bei der letzten Folge jetzt.
Ja.
Geht es dir auch so, dass es immer besser wurde, dass du gedacht hast, das könnte dir niemals gefallen und dann, also ich feiere es richtig ab.
Ich habe die ersten zwei, also ich habe mich nur durch die Visualität reinholen lassen.
Ich musste
durch
das auch Treppenhaus, an dich denken. Ja, ich musste so, wirklich
weil ich dachte,
ein bisschen
geil,
an Bullerei denken, das tatsächlich, ist,
das von den Farben her. Genau, von den Farben her, ja, das fand ich richtig geil. Dann habe ich mir die Geschichte angeguckt, boah, ist das langweilig und so. Ich habe verstanden, dass er ein gescheiteter Held ist, dass er ein guter Charakter, ja, also das habe ich nach 10 Minuten begriffen.
Ja.
Ja, aber das ist ein Trost. Das hab
Hast
ich
du dir seinen Namen gemerkt?
Nee, Nummer 456.
Ja, stimmt.
Und dann, es gibt nochmal, weil ich muss gleich eine andere Serie noch. Und dann dachte ich so, ja, das ist mir zu lange und irgendwann war ich drin. Aber und dann war ich auch drin, dass ich dann Binge gemacht habe.
Aber es ist fast unnötig brutal teilweise, ne?
Findest du?
Finde ich, ja, unnötig brutal.
Wieso?
Also so ein paar Sachen.
Aber es ist die Sinnbefreitheit dahinter. Das ist ja dieses Ding. Wie weit kann man? Also, und eigentlich ist es ja, ich glaube ja, dass die ganze Serie ist eine einzige Metapher.
Ja, das glaube ich aber auch.
So. Ich weiß noch nicht welche.
Nee, doch. Ich weiß schon.
Aber welche. Es ist eine Metapher.
Ja.
Nee, es gab nochmal eine andere Serie, die hieß Deadly Game. Deadly Games nicht.
Jetzt aktuell?
Ja, auch irgendwie so eine, da ging's um Hochschulabsolventen, die hinten raus nochmal so ein Spiel machen und der Gewinner kriegt $50,000 und kann dann endlich das Dorf verlassen.
Okay, keine Ahnung.
Ist dann endlich aus der Einödnis raus.
Ja.
Und da geht es um Mutproben.
Ja.
Und die betreten auch den Bereich eben des Todes. Also das sind auch Todes, also teilweise sehr lebensgefährlich, so heißt das, nicht todesgefährlich, lebensgefährlich. Und die fand ich eigentlich ganz geil, bis auf, ich bin ja unfassbar gelangweilt von Liebesgeschichten. Mhm. Momentan gucke ich ganz gerne Dr. Good.
Mhm. Mit dem Typen von Bates Motel.
Ja, obwohl der mir Hauptdarsteller, obwohl der mir richtig auf den Sack geht.
Ja, das glaube ich.
Der geht mir richtig auf den Sack.
Glaube ich.
Also ich finde, über den darf man, das darf ich nur nicht im Kreise derer sagen, mit die denen ich gucken. Das gerne gucke, ja. Weil die sind totaler Fan und wenn ich auch nur das Wort erhebe gegen den Hauptdarsteller, ja.
Ach wirklich?
Ja, ja.
Dann, direkt Buttonfutter?
Ja, muss ich das Sofa verlassen. Oh. Da habe ich aber richtig eine Front gegeben. Deshalb ist das jetzt auch das letzte Mal, dass ich das getan habe.
Doktor, ja.
Wie komme ich darauf? Ach so, ja, die Liebesgeschichten nerven mich ja. Immer unfassbar. Ich finde immer so, also entweder
ist aber Liebe. Warum? Bist du peinlich berührt dann?
Nein, ich finde nur ganz ehrlich, in bestimmten Serien, wo es im Wesentlichen darum geht, Menschen in den Kopf zu schießen.
Ja.
I don't care, ob da sich noch jemand verliebt von denen.
Ach so, du schießt doch direkt in den Kopf.
Nee, was interessiert mich? Ich bin ja auch nicht an seinem Stuhlgang.
Ja, aber das ist ja...
An dem Facettenreichtum bin ich nicht interessiert. Sondern ich will dann in dem Moment sehen oder so, das macht es mir nicht...
Du musst es wie deine Speisekarte in der Bullerei sehen. Du musst ja für jeden was dabei haben. Also in die Bullerei kommt eine Familie und der eine isst Fleisch, der andere ist Vegetarier, der nächste ist Veganer und guck mal, du bietest jedem was an.
Fühlt ihr euch nicht von Liebesgeschichten auch unter Druck gesetzt? Weil die sagen manchmal so kluge Dinge.
Deswegen fragt ich ja gerade, ob du dich peinlich berührst will. Weil den Aspekt könnte ich wiederum verstehen, dass man sich dann auf einer gewissen Art unter Druck gesetzt fühlt. Das verstehe ich schon.
Ich habe neulich ein
Ding gesehen. Das verstehe ich sehr gut.
Gott, wie hieß denn das? Und von wem war? Nicht Robert Downey Jr., sondern der Blonde, auch ähnliche Baustelle. Relativ unsympathisch, so auch in der Öffentlichkeit erscheint. Rob Lowe.
Okay, kenne ich
Rob Lowe. Und der hostet eine Sendung und da geht es darum, welche Klischees eigentlich ein Hollywood-Film erfüllen muss. Und da geht es auch im Rahmen der Liebesgeschichte, dass die sich nie normal kennenlernen, sondern immer in einer seltsamen Situation.
Ja, das stimmt. Und ich suche diese Situation, also, sie kommen aber nicht.
Dann musst du immer mit dem Kaffeebecher hinter der Hausecke stehen. Und mit dem Kaffeebecher in eine Person reinlaufen.
Aber der darf nicht warm sein.
Das ist so dieses Beispiel, ich glaube, von Julia Roberts und noch irgendjemandem irgendwie, wie diese halt mit dem Kaffee und er spritzt den Kaffee auf. Ja, genau, Hugh Grant spritzt den Kaffee auf die Bluse und er sagt, hey, ich wohne hier gerade um die Ecke, da können Sie sich umziehen. Und ich denke so, mach das mal auf der Straße, ohne. So, also.
Ja, stimmt.
Was?
Ja, aber es ist halt der Film.
Und dann denkst du manchmal, wie lernt man oder wie hat man Menschen kennengelernt?
Ja, ich mag das jetzt mehr Kaffee.
War das smart oder so? Nee, und eigentlich war es ja auch dumm. Aber das wollen wir ja gar nicht reden heute.
Wir wollen das ja schon reden, sonst hätten wir es ja nicht getan. Mhm. Aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich...
einen Gast.
Eine Sache wollte ich noch sagen, Tim. Weil wir das letzte Mal drüber sprachen, du hast mich das gefragt, aber du hast mich aus irgendwelchen Gründen nicht ausreden lassen.
Ja, lieber Sebastian.
Ich suche keine Wohnung als repräsentatives Objekt. Isestraße, der Merget wohnt in der geilen Ecke Eppendorf, sondern es geht hier wirklich um ein...
Habe ich verstanden.
Hast du verstanden?
Ja, du willst ins Dorf.
Ne, genau, und mir war das wichtig und mir war auch wichtig, dir zu erklären...
Bin ich auch nicht gegen angegangen, ich habe nur gedacht...
Eine zu kleine Wohnung habe und
das glaube ich
wirklich,
jetzt nicht.
Und wirklich schwierig ist, eine größere Wohnung zu finden.
Das glaube ich nicht, weil für dich sind 40 Quadratmeter für einen normalen großen 120.
Ja, kommen wir zu unserem heutigen Gast.
Nee, ich habe verstanden, du willst ins Dorf.
Na, ich bin ja in Ottensen, ist ja auch schon Dorf.
Eppendorf.
Ach so, ja. Dann
der Dorf. Eppendorfer sagt, er geht ins Dorf.
Ist das so?
Nein, ich dachte nur, das könnte ich mir vorstellen, dass sie das sagen.
Nein. Also was?
Ich will ins Dorf.
Was sagst du zu
dem? Das ist so, ich will in die Domrep. Ich will ins Dorf.
Ist nicht so meins.
Wäre das nicht geil, wenn wir sagen, wir im Dorf?
Ja, ich komme ja aus dem Dorf, ich finde das schön.
Nee, Eppendorf.
Ja, deswegen.
Wenn die sagen würden, wir im Dorf.
Ja, eben. Deswegen
so diese Abgrenzung zur Stadt. Das ist so Blankenese, der Mensch aus Blankenese wohnt ja auch nicht in Hamburg. Der wohnt in Blankenese.
Sagt er das so?
Ja.
Oh, das ist wichtig. Was sagst du? Sagst du Stadtteil oder Hamburg? Wenn du gefragt, wirst du überhaupt noch gefragt, wo du wohnst? Wo du herkommst, wo du lebst?
Nee, Hamburg.
Sagst du Hamburg, ne?
Ja, also ich sag mal, ja klar.
Ja, weil du ja gerade sagst, der andere sagt, er kommt aus dem Dorf, oder? Nee, was hast du gerade gesagt?
Blankenese.
Blankenese.
Ja gut, Blankenese ist ein bisschen außerhalb, aber ist, für mich ist ja Blankenese auch Hamburg. Ich weiß gar nicht, Blankenese gehört zu Hamburg.
Ja, natürlich. Ja, wohin sonst?
Ja, also es ist eigentlich ein Stadtteil.
Holstein.
Oder?
Ja, klar.
Aber Blankenese fährt in die Stadt.
Ja, das stimmt. Bist du zufrieden mit den 50 besten Restaurants der Welt?
Ich bin sehr stolz auf meinen guten Freund und Kompagnon, den wir inzwischen auch schon gerade vor kurzem zu Gast hatten, Tim Raue, der motherfucking Mr. Nummer 31 geworden ist. Und das freut mich wahnsinnig für jemanden, dem das so viel bedeutet und den das selber mit so viel Stolz
erfüllt. Der freut sich auch so schön.
Unfassbar,
oder?
Unfassbar.
Das ist echt geil.
Das bedeutet dem wahnsinnig viel. Ich bin wahnsinnig stolz, sein Freund sein zu dürfen und dass wir wirklich eine Bühne miteinander haben. Und den Rest der Platzierung habe ich nicht mitbekommen.
Nobel hat ein schmutziges Jahr dabei.
Ja, das welcher Platz?
Sind die einzig beiden Deutschen. Um die 40.
Das sehe ich kritisch,
ticker mich nicht
aber das
fest.
Ist einfach inhaltlich, ne? So, aber kann man machen.
Dann hier.
Aber Glückwunsch, nochmal, sehe ich kritisch, war nicht angemessen. Glückwunsch. Jedes deutsche Restaurant, was in die Liste, schafft,
es toll. Sind nur zwei. Das ist schon gut, wenn man von der ganzen Welt redet.
Man muss, glaube ich, inzwischen differenzieren. Es sind nicht die besten Restaurants, zwangsläufig, weil das eh ein für mich ein Parameter ist, der kaum zu erfüllen ist, sondern ich glaube, es sind die bewegendsten, einflussreichsten Restaurants. Das heißt, die für was stehen.
Ah, okay.
Also ich war im 11 Madison at the Park, das war mal Nummer 1. Und das war ein sensationeller Abend. Aber das war jetzt definitiv nicht eins der besten Restaurants der Welt, wo von der Kulinarik her.
Ja.
Aber die Gesamtinszenierung, Mörder. Top, ja. top.
Deswegen auch Noma auf 1 wieder.
Sind sie?
Ja, wieder. Die hatten ja wohl die Location gewechselt und sind auf 3 abgefallen.
Ja, gut. Abgefallen. Puh, dritter Platz.
Abgefallen. Hier, Lieblingsbewegung.
Wer will denn da noch hin?
Na, wer will denn da noch hin?
Nur noch das drittbeste Restaurant der Welt. Die waren früher auch mal besser.
Oh. Nicht selten mehr. Wir haben einen Gast heute. Der Gast sagt über sich selber, er sei wild, undefiniert, unkontrolliert und vor allem nicht belehrbar. Ist gut darin, das Beste aus der Not heraus zu machen. Das finde ich eine super Eigenschaft.
Ich glaube, das sind wir alle, ja.
Ja?
Ja. Wann hast du das letzte Mal Not gehabt?
Naja, Not kann ja alles sein.
Ja, Not. Aber Not ist Not. Also das bedeutet ja nur so von wegen oder
Ja, oder kreativ werden.
Eben. Und ich glaube, das tun alle.
Es ist eine Frau heute übrigens.
Hab ich kein Problem damit? Musst du nicht gesondert oder muss ich mich jetzt anders benehmen?
Nee, ich sag's deswegen, weil hier immer sie steht auf meinem Zettel und ich habe keine Lust, das immer jetzt zu umschreiben.
Okay.
Sie kommt wohl ein bisschen nach ihrer Oma vom Charakter. Sie war die erste Frau in Argentinien, die mit einem kleinen Flugzeug geflogen ist, also die Oma. Ihr Opa war ein Erfinder. Also ist sie, unser Gast, eine Mischung aus kreativem Erfindergeist und shabby chic. Alles ist da, aber nichts ist so richtig perfekt. Das hört sich sehr sympathisch.
Sehr, sehr gut. Ja, ich habe eine Vermutung, aber mach weiter.
Sie sagt selbst über sich, dass sie nicht groß denken kann. Sie denkt immer klein, denn die Leute sollen sich bei ihr wie zu Hause fühlen.
Mhm. Passt alles.
Man sagt über sie, sie sei pragmatisch. Hatten wir heute schon mal.
Pragmatisch? Pragmatisch? So die alte Bracke oder so oder pragmatisch?
Pragmatisch.
Prag.
Pragmatisch. Bunt?
Pragmatisch.
Unkonventionell.
Sagst du auch, wollen wir Sex haben?
Das hat meine Mutter immer. Also meine nicht, Mutter. Dass sie mich das fragen würde.
Was?
Nein, nicht, dass sie mich das fragen würde. Was? Aber die sagt aber sexy und Sex und sowas. Also, oh Gott, das ist so unangenehm. Das ist so unangenehm. Das ist
wie der Handdruck von Christian Rach. Der ist auch so ein bisschen wie eine Schlappe.
Ja, aber irgendwie denkt man das auch.
Ihr macht so.
Hey, ich weiß schon. Oh Gott. Das auch noch?
Ja.
So, man sagt über sie, sie sei pragmatisch, bunt und unkonventionell.
Ja.
Das passt auch, denn sie ist gelernte Musiktherapeutin und Grafikerin.
Mhm.
Weißt du übrigens, was der Ehemann von Steffi Graf vom Beruf ist?
Ja, Tennisspieler.
Nee, Grafiker. Verstehst du? Oh, verstehst du, ne?
Weißt du, dass ich mich dafür schäme?
Entschuldigung, ich finde dich gerade selber so gut.
Nee, aber weißt du, dass ich mich wirklich dafür schäme?
Wieso?
Ja, weil es ist so faszinierend. Ich werde von vielen Teilen der Bevölkerung als unfassbar prollig und primitiv wahrgenommen.
Hm.
Meine Prolligkeit ist aber so, meine Prolligkeit ist aber so intellektuell und die ist so fein dezidiert und dann kommst du, der eigentlich der Feingeist ist in unserer und ballerst wirklich ein Ding raus, da wäre Karl Dall noch mit aufgefallen.
Oh, also das unterschreibe ich sofort. Unterschreibe ich sofort. Da gebe ich dir recht. Aber,
und zwar in den 80ern wäre damit
auch. Aber ich finde, diesen kleinen Nimbus darfst du in unserer Partnerschaft gerne tragen. Das tut mir schrecklich leid für dich, dass du so wahrgenommen wirst, aber.
Aber kann ich mich davon bitte in aller Form distanzieren, dass das eine Form von Humor ist?
Ja, das kannst du auf alle Fälle. Lukas schneidet das raus.
Und ich möchte, nee, das bleibt drin. Also, aber ich möchte nur deutlich machen, dass das nicht mein Humor ist.
Okay, ist angekommen.
Okay, also ist ja, kannst ja weitermachen.
Nee, ich mach den weiter. Unter anderem hat sie ihr Grafikkönnen als Grafikabteilungsleiterin.
Wir haben es ja verstanden.
Bei Käfers unter Beweis gestellt. Mhm. Irgendwann hat sie gemerkt, ihre Freiheit aufgeben kann und will sie nicht. Könnte nicht.
Ich lese gerade Instagram. Mhm. Die Sophia Tomalla und Alex Zverev sind ein Pärchen.
Ja, aber habe ich heute Morgen auch gelesen.
Krass. Okay, weiter. Entschuldigung.
Aber die kriegt ja auch ständig, die hat ja sofort einen neuen Sportler an ihrer Seite.
Sofort, das weißt du ja gar nicht. Wieso?
Die war mit dem Karius zusammen.
Ja.
Dann
dann was?
Kam dann noch niemand?
Nein.
Ja, du weißt das doch wahrscheinlich besser als
Nein.
ich.
Nein.
Die könnten wir auch mal einladen.
Ja, sehr gerne sogar.
Ja.
Aber was, sie hatte Karius und dann?
Und dann Baktus.
Und dann hatte sie?
Zverev. Ja. Alexander Zverev.
Ja.
Ja. Und wen
und,
hab ich?
Und daraus wird bei dir mit deinem Sofakissen auf der Fensterbank gemerkt. In der Straßenbeobachtung, die hat immer sofort einen neuen Sportler. Ne?
Ja, aber da war noch, ach, die Mutter war das mit dem Handballer, ne?
Guck mal, okay.
Gut,
alles Halbseiden klar. Ist Halbwissen.
Ja, ist ja gut. Halbseiden ist voll. Also pass auf. Irgendwann hat unser Gast gemerkt, ihre Freiheit aufgeben will und kann sie nicht. Mhm. Sie möchte nicht länger in einem großen Unternehmen angestellt sein und deswegen... fing sie an, sich von Unternehmen zu distanzieren und sich auf ihren eigenen Bühnen zu inszenieren, wo Leute einfach mal so sein können, wie sie sind oder auch mal ganz anders. Ihre Konzepte sind nämlich immer sehr persönlich, sehr speziell. Sie lebt ihre Konzepte. Schon als kleines Kind hat sie für ihre Familie große Events geplant und ausgeführt. Was wird gekocht? Wie groß muss es sein? Wie sieht die Bühne aus? Etc. pp. Also ein äußerst kreativer Mensch.
Die Bühne oder die Bühne?
Die Bühne.
Die Bühne, ja.
Die Bühne.
Ja.
Sie sagt, die erste Minute ist entscheidend, wenn du wo reinkommst. Hm. Das ist auch gleichzeitig das Geheimnis ihres Erfolges. Sie ist bekannt für ihre Mama-Küche, Soul Kitchen. Der Italiener würde sagen Nonna-Küche an alle Fites. Ich weiß selber, dass man Nonna mit 2 N schreibt. Ich wollte nur gucken, ob ihr das nicht auch wisst. Wer in ihren Kosmos kommt, Tim, kann sich fühlen und benehmen, wie er will. Und das finde ich spannend. Mit der Hand essen, bitteschön.
Ja, ich sag mal so, da sendet sie ja eine Bereitschaft aus, was sie auch selber macht.
Du hast eine feste Vermutung?
Ja, die benimmt sich, wie sie will.
Ja, definiere mal, wie sie will. Rülpst sie?
Wenn sie das Bedürfnis hätte, würde sie es tun. Ich würde jetzt aber Rülpsen mit ihr nicht in Verbindung bringen. Aber ich sag mal, sie ist auf eine sehr positiven Art und Weise nicht verbiegbar. Es gibt ja manchmal so, aber sie hat da bei diesen krassen Aussagen oder krassen Statements hat sie einen hohen Grad der Empathie und ist großartig in der Lage, sich auf Menschen einzustellen.
Mhm. Das stimmt. Man sagt nämlich auch über sie, sie schafft Konzepte nicht mit dem, was sie sich wünscht, sondern mit dem, was sie hat.
Was sie kriegt, ja.
Und ich glaube, falls wir jetzt von dem gleichen Gast reden, man sieht das ja auch, sonst verrate ich jetzt zu viel. Du sagst, sie ist eine Frau.
Ich hab nur eine Frage.
Ja. Bist du das?
Nicht das?
Gut.
Wie geht das denn?
Sauer.
Mein Handy hat gerade Geräusche.
Ja, ist doch gut.
Ich habe mal ganz kurz eine technische Frage. Ja. Dieses Spiel veranstalten wir ja sozusagen, das hören jetzt Menschen.
Ja.
Wir haben ja Instagram und solche Sachen.
Mhm.
Und der erste Post, der sozusagen die
das
Folge...
Das fragst du nach 2 Jahren?
Ja, das ist mir gestern aufgefallen. Der erste Post, der ja diese Folge bewirbt.
Absolut. Dieses Spiel ist nur für dich, nicht für den Hörer oder die Hörerin.
Weil ich dachte, jetzt wird, weil du gerade sagst, ich weiß nicht, ob ich zu viel verrate. Weil ich dachte, wer ist denn jetzt noch und hat sich beißt sich gerade die Fingernägel ab, weil er es vor Spannung kaum noch aushalten kann.
Viele Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich auch.
Das ist krass, weil ich dachte,
bemängeln das und sagen, könnt ihr nicht das Cover ohne den Namen für das erste Mal. Ist auch ein valider Gedanke, können wir vielleicht heute ein für alle Mal in der Öffentlichkeit nochmal erklären. Es macht aber keinen Sinn, das Cover dann irgendwann auszuwechseln, weil wenn jemand den Podcast erst in 6 Wochen hört,
richtig,
dann wäre so, also es, richtig. Es macht leider keinen Sinn. Das ist ein exklusiv auf dich zugeschnittenes Spiel.
Gut, dass ich das endlich verstehe.
Was in der Vorbereitung äußerst aufwendig ist.
Ich dachte mal, ich rätsel mit dem Namen der Zuschauer.
Das ist nur für dich.
Das ist für mich krass.
Ja, also das ist Heavy Entertainment at its best, sozusagen. Just for you. So, du hast mal über sie gesagt, und das finde ich ist ein echter Melzer, könnte man sich als T-Shirt
aufdrucken.
Sie ist eine Frau, die nur in einer Schüssel kochen kann.
Ja.
Was hast du damit gemeint?
Wir können ja sagen, wer es ist. Graciella.
Ja.
Graciella, weiß nicht, hat die Nachnamen eigentlich?
Die hat einen Nachnamen.
Der heißt
und was für ein schön.
Ja.
Cacciara.
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 Also für mich ist und bleibt und wird es immer Graciella sein. Wenn ich ihre Telefonnummer mal verliere, dann ist es so, dann muss ich in den gelben Seiten unter Graciella suchen. Oder dann bei der Auskunft die anrufen. Entschuldigung, habt ihr mal die Telefonnummer von Graciella? Ja, Name? Ja, Graciella. Nachname? Keine Graciella. Ahnung. Habe ich nie gefragt, hat mich nie interessiert. Für mich hat die auch keinen Nachnamen, weil Graciella reicht. Elvis hatte auch keinen richtigen Nachnamen.
Presley,
ja, aber, sagt der aber andere. Auf der Bühne stand Elvis.
Ja, das stimmt.
Verstehst du, was ich meine? Ja. So, es gibt so Leute, Sascha hat keinen Nachnamen und Graciella hat keinen Nachnamen. Ich habe einen Nachnamen, ich bin Tim Melzer. Aber so, und Graciella hat keinen Nachnamen. Und wir haben uns kennengelernt und das war fast magisch bei einer Sendung, die heißt The Taste. Da wird auf dem Löffel gekocht.
Genau.
Und als der Löffel vor mir stand und ich Graciella noch nicht kannte, bin ich, glaube ich, sehr straightforward nur auf den Geschmack gegangen. Hab ja, okay, handwerklich ist das echt eine, ich sag mal, dicht am Dynamitfischen irgendwie so. Aber der Geschmack, wow, ist das geil. Und Gott sei Dank hatte ich sehr ignorante Seitenjuroren an meiner Seite, die eher auf abgegangen sind, die Schönheit nicht gesehen haben. Und ich habe dann gebassert. Das heißt, es bedeutet, sie hat oder kommt in mein Team rein und sie wollte sogar in mein Team, weil sie sagte, wenn, hätte ich mir gewünscht, dass du hast, weil wir irgendwie Brüder, Schwestern, verwandt im Geiste sind. Und dann habe ich diese Frau, kam bei mir ins Team und wenn die gekocht hat, das war unfassbar lecker, aber es war nicht in diesen scheiß kleinen Löffel zu bringen. Das war, weil ab einem gewissen Level fangen die an, visuell auch anzugeben.
Klar.
So, und bei ihr war halt immer, sie kocht 3 Liter Eintopf und packt davon einen Löffel voll in den Löffel. Und das war's dann auch. Die denkt nicht an Crunch, die denkt nicht an Crumble, die denkt nicht an
solche. Die kocht mit der Herz.
Nicht an die süße Säurespiel, ne? Und auch die Pikantie ist nicht ganz so wichtig. Die kocht einfach. Und das war einfach unmöglich, sie in den Löffel reinzukriegen. Und ich wollte es auch nicht. Und hab sie proaktiv rausgeschmissen. Hab gesagt, Graciella, unsere Wege trennen sich hier, weil ich glaube einfach, es tut uns nicht gut. Es tut dir nicht gut, weil die Sendung würde dich verändern im Kochen. Aha. Es tut mir nicht gut, weil ich müsste dich misshandeln sozusagen. Ich müsste dir was aufdrücken, was ich nicht will. Und seitdem sind wir, glaube ich, sehr gute Freunde geworden und sie kann halt nur Herz kochen.
Dann machen wir jetzt mal die Pergamentwand hoch und da steht dein Herzblatt.
Hey! Die alte Grace.
So, komm, sag mal der alten Grace, so alt ist sie nämlich gar nicht. Mal ciao, ciao Bella.
Hallo. Schön. Das freut mich sehr.
Graciella, take a seat, setz dich gerne hin. Schön, dass du da bist.
Take a seat, typisch. Was hast du gesprochen? Argentinisch gerade oder was?
Take a seat.
Ja?
Das ist ganz klassisch argentinisch, ja. Okay. Nee, das war brasilianisch. Kopfhörer, der ist gerne für dich. Und dann begrüßen wir dich gleich mal bei...
Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian Mergel. Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr
macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt. Graciella, Cacciara. Ey, gut, ich hab dich eben noch gefragt.
Ich bin
ne?
froh, dass nicht... Cucaracha gesagt.
Nee, nicht Cucaracha.
Wie viele. Cucchiara.
Cucchiara. Man muss vielleicht mal dazu sagen.
Schönes Buch übrigens, La Cucaracha.
Ja?
Kennst du nicht?
Das ist doch eine Schabe hier, Dingsbums.
Eine Kakerlake.
Kakerlake.
Ja. Ein Buch aus, also ich sag mal, dicht an Watership Down, aus der Sicht einer Kakerlake geschrieben.
Nicht nur Kinderbuch?
Nein, weit davon entfernt. Nein, es ist ein sehr skurriles Buch, weil einmal auch in diesem Buch, kennst du das Buch?
Nein, kenne die Kakerlake, aber nicht das Buch.
Um eine Kakerlake halt. Die Kakerlake beschreibt ihr Leben in einem, also ein bisschen wie Ratatouille, nur auch anders. Also da ist die Ratte der Koch und die Kakerlake ist halt die Bewohnerin eines Apartments, was sie sich mit Menschen teilt.
Also
so, und ist wie eine Art WG, aber irgendwann verliebt sich die Kakerlake auch in diesen Menschen und? Nimmt sich den Menschen vor.
Nein, also das ist nicht für Kinder.
Nein, das ist nicht für Kinder.
Das ist so lustig geschrieben, wie halt diese kleine 2 Zentimeter Kakerlake Beischlaf ausübt mit Menschen.
Versucht. Oder so,
wie, nein, die ist happy. Sie beschreibt halt so lustig, wie sie eben halt da eben diesen Menschen begattet. Und wie sie
ein Mann
halt,
oder eine Frau?
Eine Frau. Und wie sie es eigentlich mit dem, also mit ihr treibt, ja, sozusagen. Und sie auch das Gefühl hat, dass sie gerade den Menschen richtig befriedigt irgendwie. Und weil die halt im Schlaf mal auch mal grunzt oder auch mal sich zur Seite dreht und diese Ausatmen ihrer sexuellen Aktivität da untenrum irgendwie zuschreibt. Und das ist halt so trocken und so humorvoll geschrieben. Also das klingt jetzt gerade ein bisschen ordinär als...
Also ich würde
im, La Cucaracha.
Im Geiste, Tim, habe ich jetzt gerade schon das Bett Kakerlaken gewaschen. Das ist ja bestimmt total schmutzig.
Ja.
Weißt du, was mich so freut, dass an der Tatsache, dass Graciella hier ist?
Alles.
Ja, und vor allem, sie ist so etwas wie der Publikumspreis. Und das ist ja bei einem Wettbewerb immer das Allerschönste, weil die Leute, die uns zuhören, das sozusagen voten. Und Graciella war ja schon mal so ein Viertelgast bei uns. Wir waren in München bei ihr im Alimentari. Und hatten dort zu Gast den guten Herrn von Dallmayr. Und die Zuhörer haben sich alle Graciella danach gewünscht. Hammer. Alle haben gefragt, ey, können wir bitte mal Graciella bei Fiete Gastro hören? Und jetzt haben wir es terminlich endlich hingekriegt.
Das haben wir terminlich hinbekommen. Und was wir auch gemacht haben, wir haben heute eine technische Innovation. Wir sind der erste Podcast mit Untertiteln. Weil wenn Graciella wirklich Dampf plaudert, dann brauchen wir Untertitel, die würde ich an der Stelle übernehmen.
Ja, okay.
Also, an der einen oder anderen Stelle sage, was Graciella sagen will,
ja, okay, ist, ich verstehe, dass ich, was du meinst,
adaptiere, dass eventuell die Aneinanderreihung der Wörter inklusive des wunderbaren Dialektes und des Sprachtempos vielleicht zu einer Art Brei führen können.
Okay, dann bevor es losgeht, würde ich einfach mal trotzdem nochmal erzählen, wen wir hier heute eigentlich zu Gast haben. Und bitte sag mir noch einmal, wie ich diesen Nachnamen wirklich korrekt ausspreche, damit es hier...
Müller.
Müller.
Ja, Müller
Cucchiara. Soll ich Müller sagen?
Nee, wie heißt das? Chiara.
Cucchiara, wie K geschrieben wird.
Cucchiara, ist doch ganz einfach. Also, bei der Vorstellung unseres heutigen Gastes könnte man gleich den ersten Satz komplett falsch verstehen und keinen Bock mehr auf uns haben. Denn bereits im Alter von gerade mal 7 Jahren wusste Graciella Cucchiaras Vater schon ganz genau, was das Beste für seine Tochter war und schenkte ihr zum Geburtstag 2 wichtige Dinge für das Leben einer Hausfrau. Ein Mini-Bügeleisen und ein Mini-Topf- und Pfannset. Ciao, Kakao. Wer jetzt noch zuhört, weiß natürlich ganz genau, dass wir aber bei Fiete Gastro sind und hier Sitte, Anstand und Gleichberechtigung sowas von groß geschrieben werden. Daher beginnen wir die Vorstellung unseres heutigen Gastes auch genau so. Schon im zarten Alter von 7 Jahren wusste Graciella dank ihres Vaters ganz genau, was sie wollte. Bügeln war es nicht, denn dafür kann sie bis heute keine richtige Leidenschaft aufbringen. Für das Kochen umso mehr. Und so schenkte ihr der Vater ein Minitopf und Pfannset, damit seine kleine Filia zusammen mit ihrer Nonna aus Recanti das Kochen von klein auf lehren konnte. Und das ging so, Oma kochte vor und die kleine Graciella kochte in Mini-Portionen nach, um es anschließend zu essen. Was dann folgte, waren Koch-Events en masse, die Graciella bis heute organisiert und die sich über all die Jahre zu einer bajuwarischen Tradition entwickelt haben. Okay, dazwischen war und arbeitete sie in allen Herren und natürlich auch in aller Damenländer. Von Grafikerin über Näherin, Musiktherapeutin und zweifache Ehefrau war alles mit dabei. Kurz, sie machte sich die Welt, wie sie ihr gefällt und das schon immer. Und tut es heute immer noch, Nachahmen stets erwünscht. Apropos Vorbild, sagt man ihr nach, ist sie in vielerlei Hinsicht. Als Beispiel für Lebensfreude und Leidenschaft, als Quell für authentische Rezepte, als unglaublich pragmatischer, bunter und unkonventioneller Mensch. Ich selbst habe mal gelesen, dass man Graciellas Herangehensweise an Zufälle und Wirrungen des Lebens in allen Lebensphasen nur so bewundern kann. Und zwar am besten in ihrem Alimentari, in dem sie italienische Lebensmittel, selbstgemachte Lasagne, Salate, Tarts, Kaffee, Aperitivo und in ihrer unnachahmlichen Mama-Küche verkauft. Kurz, Graciella liefert genug Gründe, um aus einer überfälligen eine erfolgte und angenommene Einladung zu machen. Und deshalb sagen wir voller italienischer Leidenschaft und südländischem Temperament, benvenuto a Fiete Gastro, piacere di averti qui, Graciella Cucchiara. Herzlich willkommen bei Fiete Gastro.
Yeah.
Danke.
So, da ist sie.
So.
Also, Tim, Graciella, ich stelle dir gleich zu Beginn meine philosophische Frage.
Wer sollte reden, ich oder er?
Ja, pass auf, du. Ah. Pass auf. Kocht Tim italienisch oder kocht Italien wie Tim?
Würde ich sagen, Italia wie Tim.
Oh. Das ist aber nett.
Nein, ich koche sehr gut. Mit Herz und Bauch, wie Mama wäre.
Ja?
Ja, ja? Der sagt, das ist der beste Bolle. Wobei, du hast für mich ehrlich gesagt noch nicht gekocht.
Das stimmt so nicht ganz. Ich war 4 Wochen in dein Etablissement und
ach,
habe
stimmt, da ja, wie Gaga sei.
Du hast 4 Wochen Timber dir vergessen?
Ja, ich hatte meine, wo jetzt die Elementare ist, komplett gemietet und ich habe 66 Mal geile Rezepte von Tim gegessen.
Nee, du hast ungefähr 58 geile Gerichte gegessen, die anderen 8 hast du in der Luft zerpflückt und deine Kritik war immer sehr angemessen, die war immer sehr auf den Punkt. Mhm. Lustigerweise, wenn ich kurz übernehmen darf.
Ich habe mir vorgenommen, heute mehr sprechen und reden als ihr beide. Aber
oh, das hat Smudo schon gemacht. Jetzt viel Spaß, ob du den übertrumpfen kannst. Aber bitte, oder
ja,
Tim?
Ja, bitte, bitte.
Challenge accepted, oder?
Ich berate gerade ein Restaurant, ich darf ruhig Werbung machen, ein Restaurant, was ein Bälde. Wann wird das Ding hier ausgestrahlt? In 2 Wochen, ne?
Also du eröffnest es am 26. Genau. Oktober, glaube ich.
In Bälde. Es ist eine Kooperation mit einem Hotel in Berlin, dem Hotel de Rome. Und ich werde dort ein Consulting für ein Restaurant betreiben, wo wir mit wenigen Mitteln Stilistik einbringen, also auch in der Visualität und wo wir versuchen, sozusagen ein Hotelrestaurant zu schaffen, was sich der Straße öffnet oder wo die Straße eben bereit ist, in dieses Hotelrestaurant reinzugehen. Es ist kein Luxusrestaurant, wie es fälschlicherweise bereits kommuniziert worden ist. Es ist ein sehr, sehr gutes Restaurant in einem Hotel, was einer gewissen Wertung nachgeht. Und das hat ein italienisches Konzept, ein grunditalienisches Konzept. Der Name wunderschön Chiaro.
Heißt klar übersetzt?
Klar, bodenständig eigentlich. Ohne Fusselei drumherum. Also sehr, sehr, sehr fundamental. Und in der konzeptionellen Überlegung, wie wir das dann irgendwann kommunizieren, ist mir gestern ein Satz eingefallen, ich bin momentan sehr gut mit Punchlines. Es heißt Italian but not Italian. Oder Italian but not Italy. Das soll heißen, dass diese emotionale Ebene der italienischen Küche mir unglaublich liegt. Ich liebe das, ich esse das. Ich mag, wenn Menschen kochen. Ich mag, wenn schöne, frische Produkte uneitel zu einem ganzheitlichen verarbeitet werden, wo nicht die Kreativität, sondern die Sensibilität, das Einfühlungsvermögen des Koches in dieses Produkt und in das Gericht mehr wert ist als eine Grammatur. Und das ist das, was mich zu einem italienischen Koch machen lässt. Oder warum ich sage ein guter italienischer Koch. Mhm. Ich habe relativ wenig Ahnung von authentischen Geschmäckern. Kann ich auch gar nicht. Ich bin in Schleswig-Holstein groß geworden. Was dem geneigten Zuhörer vielleicht nicht ganz unbekannt ist, dicht bei Kiel ist. Also am nördlichsten Teil von Deutschland. Also ich bin ja so weit weg vom Süden. Aber ich habe diese emotionale Nähe. Und das lässt mich zu einem guten italienischen Koch werden oder italienische Küche oder italienische Philosophie kommunizieren. Mhm. Aber ich bin kein italienischer Koch.
Aber Cassiella, was ist denn der Grund, warum ist die italienische Küche gerade in Deutschland eine so beliebte Küche? Du darfst das da auch gleich beantworten, nee, oder deine Einschätzung.
Italien ist Urlaub für die Deutsche. Mhm. Schöne Sommer, Strände, Wasser, Spaghetti, Bolo. Das Leben, la dolce vita. Würde ich sagen.
So einfach?
Außerdem das schmeckt.
Und
wenn,
schmeckt.
Wenn wirklich italienisch ist.
Und ist es denn italienisch oder haben wir in Deutschland eine eingedeutschte italienische Küche?
Ich glaube, ich würde ein bisschen weitergehen. Ich würde sagen, dass diese Begeisterung für die italienische Küche daher rührt, dass sie eigentlich der unsrigen gar nicht so fremd ist. Das heißt, du brauchst nicht, also du musst deinen Geschmacks Bild, was du gelernt hast, auf das du geschult wirst, nicht viel weiterentwickeln und wirst aber immer wieder noch durch ein Lebensgefühl bereichert. Es ist eine sehr einfache Küche, es ist eigentlich eine bäuerliche Küche, in den meisten Fällen zumindest. Das heißt, auch die vereinnahmt alle gesellschaftlichen, Ebenen, hörst du mir zu?
Ja, natürlich. Ja,
alle gesellschaftlichen Ebenen, das heißt, du musst nicht reich sein, um gut zu essen. Nudeln, Tomatensauce ist ein gutes Gericht und kostet nicht die Welt und kann trotzdem eben zu was ganz Fulminanten hochgebaut werden. Sie haben die Ravioli, wir haben die Maultaschen. Sie haben ihre Pizza, wir haben unser Brot. Wir haben eigentlich auch keine Fleischküche und die Italiener haben eigentlich auch keine Fleischküche, keine klassische.
Ist viel Gemüse.
So, da ist der Braten schon was Besonderes und dann wird gegrillt. Und das ist so, und dann gibt es ein paar gute Produkte. Nur, dass sie natürlich sehr viel leichter ist und noch mit einem Lebensgefühl. Und die italienische Küche strahlt auch eine gewisse Sexiness aus. Weil wenn der Italiener redet, dann redet er auch noch mit deutschem Akzent. Dann ist das noch ein bisschen sexy. Dann sind die Typen irgendwie ganz drollig. Die Mode, das ist alles so. Es ist vielleicht ein bisschen Dolce Vita. Es ist ein bisschen der Film da, wo die halbnackt im Brunnen badet. Ist Dolce Vita. Der
Fontana di Trevi meinst du?
Ja, genau. Der Film heißt ja Deutsch wieder.
Aber guck mal, die Deutschen können jetzt den italienischen Geschmack. Aber nehmen wir die 60er Jahre typisch. Erste Urlaub von den Deutschen in Bella Italia. Das, ich finde, dass wenn ich spreche von dieser Zeit, die kannte nicht den Geschmack. Deswegen, man hat immer Verbindung mit schönen Momenten und mit Urlaub.
Ja.
Jetzt, die Leute reisen überall. Reisen nach Vietnam, nach Japan, nach Indonesien oder. Dann kennen schon mehr andere Geschmack. Aber ich glaube, die Italiener oder die italienische Küche ist immer in Verbindung mit den, wie du sagst, simpel, Mama, bäuerlich, ja.
Die Küche.
Die Küche.
Aber das Verkaufen und das andere, das ist halt immer physisch. Es ist die lange Tafel. Es ist.
Ja, aber warum gibt es nicht die lange Tafel in Deutschland?
Gibt's ja. Hofbrauhaus.
Oh. Ja, aber das ist bayerisch. Ja. Nehmen wir Bayern.
Ah, Separatismus. Wir haben eine Separatistin am Tisch sitzen.
Nein, ich bin nicht Separatistin.
Bayern ist nicht Deutschland.
Endlich sind wir politisch.
Hallo.
Weißt du, dass wir sind maskefrei?
Wenn du sagst, wir in Bayern, dann wird es aber ganz gut.
Wir in Bayern. Ich kann keine Bayern.
Naja, also da muss ich kurz einhaken. Ich erinnere mich, Tim, als die Bullerei ganz frisch war, da hattet ihr, ich glaube, Neudeutsch heißt es Communication Table. Hm? Da gab es, glaube ich, im Kaminzimmer einen sehr langen Tisch, wo mehrere Menschen rangebeten wurden, die gar nichts miteinander zu tun haben. Ja. Das hat nicht funktioniert, oder?
Warum?
Es hat in Teilen nicht funktioniert. Der Unterschied ist, wenn wir in Italien essen gehen, also für mich, dann ist die Familie am Tisch oder der Freundeskreis. Man geht mit mehreren Leuten anders essen. Bei uns ist eher so dieses Essen gehen, der Begriff Restaurant. Ich habe mich jetzt sehr, sehr intensiv damit beschäftigt. Eigentlich gibt es kein Restaurant in Italien.
Wo?
In Italien.
In welchem Sinne? Habe ich nicht verstanden.
Es gibt kein Restaurant in Italien.
Kein klassisches.
Es gibt Trattorie und. Mhm. Ja.
So.
Aber das heißt, wo ist das Unterschied?
Es ist ein wesentlicher Unterschied, weil du gehst zur Pizzeria und isst eine Pizza. Du gehst in die Osteria, isst eher das, jetzt muss ich überlegen.
Das mit Wein, ne? Osteria
ist, ist eher die weinbegleitenden Speisen. So. Die Trattoria ist eher die Nonnerküche aus dem Hinterhaus. Und das klassische Restaurant mit einer Menüabfolge, Primi, also Antipasti, Primi, Secondi, und gibt's gar nicht so oft. Also wenn du wirklich offenen Auges, das ist fast eine städtische, neuzeitliche Entwicklung. Und bei uns gibt es, das heißt, du gehst da hin, du isst eine Pizza, ein bisschen Salat und gehst wieder nach Hause. Und das ist genauso wertig wie ein Besuch in einem Zwei-Sterne-Laden. Das ist genauso wertig wie der Besuch in einem Restaurant. Und unser eins hatte eher Restaurants. Wir hatten ja die Wirtshäuser. Da bist du auch nicht unbedingt für Vorspeise und Hauptgang gegangen, sondern bist du für eine deftige Küche hingegangen. Aber irgendwann hat sich das Bild verändert. Und ich glaube einfach nur, dass die italienische Küche so schön ist, weil sie einfach all unsere Sehnsüchte in allen Belangen bestätigt.
Ich finde viele erfüllt. Bin ich voll
mehr
bei
als
dir.
Noch der Geschmack.
Und ich finde ehrlicherweise hochinteressant, was du gerade sagst. Ich bin ja auch ein großer Fan Italiens. Du hast vollkommen recht, dieses klassische Restaurant und Essen gehen wie hier gibt es dort tatsächlich so nicht.
Ganz wenig.
Das ist wirklich interessant.
Es gibt aber dann ist es
dann ist
in
im
Imola der Modell von der Rote Auto oder in Mailand. Ja. Es gibt schon, aber auch nicht so elegant wie hier oder so, sagen wir, so steif wie hier.
Und ist das kulturell und gut, andere Länder, andere Sitten, oder kann es der Deutsche nicht so lässig?
Nein, es ist doch toll, dass wir so ein schönes Beispiel dafür haben, dass Kulinarik Menschen über Religion, Geschlechtlichkeit, Herkunft, Bildungsgrad als auch Einkommen so sehr miteinander verbinden kann. Und wenn wir da die Plattitüde der italienischen Schublade aufreißen können für yippie-yay, wie geil ist das denn bitte? Das ist ein ganz toller Mechanismus. Aber, und das ist mein einziges Aber, schaut nicht immer nur nach Italien, guckt auch mal ein bisschen nach Deutschland, denn wir haben hier inzwischen sehr, sehr viele Dinge und es gibt schon inzwischen sehr, sehr viele Ebenen, die genau das auch bedienen. Und wir gucken manchmal, wir würden ja, wenn wir könnten, das ist ja was ganz anderes, du bist im Urlaub. Und wir sagen, nee, die Italiener sind ja auch nicht im Urlaub.
Und ich denke da an unseren Freund Coral Elci, der ja vor vielen Ausgaben hier war, der sagte ja, dass er das eigentlich gar nicht versteht, dass zum Beispiel diese Metze-Geschichte, ne, also wo jeder von allem nimmt, in Deutschland teilweise so schwer angenommen wird, wenn man überlegt, dass das Urgericht der Deutschen, nämlich das Abendbrot, nichts anderes ist. Ne? Mhm. Viele Dinge auf den Tisch und jeder nimmt sich und da funktioniert das. Also,
mein Metze werden ja auch sehr gut angenommen.
Ja, in Form von der Generation, die jetzt ist. Aber ich kann mich
in Form
entsinnen.
Von Antipasti, in Form von Tapas, in Form von Metze, in Form von Sharing. Es sind überall ist Sharing-Konzepte gerade.
Aber war das schon immer so, dass es angenommen? Ich weiß, wenn ich mit meinen Eltern essen war oder bin, die gucken in die Karte und bestellen ein Gericht für sich. Die essen zwar nur die Hälfte und tauschen dann untereinander, aber die hatten im Neni zum Beispiel, hatten sie Berührungsängste erstmal aus dieser Etagere, wo jeder nimmt, das kannten sie so nicht.
Das ist unser Problem. Wir werden ja mit dem Blick auf unsere Familie groß und wenn du mit so einer seltsamen Familie groß geworden bist, und ich entschuldige mich jetzt schon bei deinen Eltern. Ich bin eine meiner ersten Essensgeh-Erinnerungen ist ein Chinese. Und da saßen wir am runden Tisch und mit der Drehplatte und wir haben uns da hingesetzt und es wurde gedreht. Jeder hat sich davon
aber ein bisschen was genommen. Aber das war Sharing auch.
Bitte?
Das war auch Teilen.
Ja, das verstehe ich. Das meine ich ja. Also deshalb, ich kenne es anders. Ich kenne Abendbrot. Ich kenne das Grillbuffet. Jeder bringt einen Salat mit. Also das sind so meine Essensänderungen.
Aber du kennst doch bestimmt auch
vielleicht
Leute.
Vielleicht lag es daran, dass ich früher nicht in so feinen Etablissement unterwegs gewesen bin, wie du in deiner Kindheit.
Beim Chinesen warst du doch.
Ja, also aber es sind nicht so fein.
Ach, wie was? So, wie was? Was unterstellst du mir denn? Na komm. Was glaubst du, wo ich essen war? Ich war bei Pizzeria Toni essen, wirklich.
Wo ist Toni?
Toni, das war hier im Taunus, in Liederbach. Was hast denn du uns da mitgebracht? Was machst du da gerade, Christian?
Ich habe eine Dolce Vita Korb.
Ja, so sieht das
zumindest
aus.
Weil das Thema ist lockerer, alles zusammen. Essen wir jetzt in deine Schüssel, aus der Schüssel, in der Schüssel.
Der Tim sagt ja, du machst alles in einer Schüssel.
Ja, aber jetzt machen wir etwas anderes. Spielt auch eine Rolle, eine Schüssel. Ich glaube, kennt ihr nicht. Kannst du das auch natürlich machen?
Ich weiß, dass ich das nicht kenne.
Friselle kommen aus Apulien, wo du schon auch einmal warst. Aber die Friselle war das, ist sehr urig, sehr alt von Snacks oder von Aperitivo.
Für die Leute, die nicht genau wissen, was es ist, sieht aus wie so ein Bagel, halbiert, aber trocken geröstet.
Genau, zweimal gebacken, dann halt ewig, hat ein Loch in der Mitte und die... Ja, bitte. Und
Zwieback. Ein italienisches Zwieback.
Ja. Aber nicht süß. Und die Fischer in Apulien waren lang, wegen Pesce Spada oder andere große Fische im Meer. Mhm. Und da hatten nichts zum Kochen. Und dann hatten wir vom Mast bis zum Mast eine Seidel, haben diese italienische Zwieback gehängt und in Meerswasser reingetan schnell. Beleg mit Tomaten oder Beleg mit Crudo, das ist die Sashimi in Süditalien, Rohfisch, ein bisschen Gewürze, Knoblauch. Mhm. Und das machen wir etwas zusammen heute.
Da freue ich mich wahnsinnig drauf. Ich glaube die Geschichte nicht.
Wieso?
Wieso?
Ich glaube dir einfach nicht.
Ja, aber ist, weil sie unglaublich ist oder weil sie dem Entertainment dient, um das
Warum
Ganze...
Warum fragt keiner, wenn ich sage, glaube ich? Wieso? Warum fragt nur jeder, glaube ich nicht?
Weil ich fand da nichts Unglaubwürdiges
dabei. Nein, die Geschichte ist super. Meine Erklärung ist ja immer, also Zwieback, daher kommt auch bei uns das Zwieback. Ne? Halt
von uns, von Apulien kommt.
Ich weiß nicht, wer es erfunden hat, weil am Ende des Tages hat sich ja die Kulinarik weltweit gleich entwickelt. Irgendwann kamen Techniken und durch Reisen. Seitdem das Feuer existiert, entwickelt sich Kulinarik.
Aber ihr tunkt nicht deine Zwiebeln.
Oh, doch.
Im Kaffee.
Milch. Ach, natürlich gerade.
Kakao.
Natürlich, weil du isst ja insbesondere bei uns in der Kindheit Zwieback, wenn du krank bist.
Genau.
Und dann kannst du mit so einem bröseligen, knusprigen Zeug. Meine Vermutung ist ja, dass man es tunkt, weil die Seefahrer alle keine Zähne im Maul hatten, weil sie erst Geburt hatten. Naja. Vitaminmangel. Also müssen sie es tunken. Das ist für mich auch die Idee hinter Lapskaus.
Ich habe eine romantische Erklärung.
Ja. Ja, ich finde deine Erklärung auch schöner. Schön, meine ist halt, die haben keine Zähne im Maul, die haben alles kaputt. Und eine weitere Überlegung möchte ich kurz zum Besten bringen. Auf hoher See, wenn du was zwischen zwei Masten an einem Band aufhängst, das regnet, da ist Wind, da sind Wellen, dann ist das doch Matsch. Da trocknet doch Matsch.
Da musst du nicht dunkeln. Da dachtest du so, Frisele.
Das ist doch Matsch. Aber schön, ja. Aber toll, weil ich habe mich wirklich schon immer gefragt, also eigentlich habe ich mich nicht gefragt, ich habe es nie gekauft, weil ich nicht wusste, was man damit macht und warum auch. Aber das heißt jetzt, dieses Zwieback wird gleich in Wasser getunkt?
Genau, wir werden friselliamo, heißt auf Italienisch. Mhm. Ali, füll mir ein bisschen Salz.
Salz, guck ja, mal. Weil, ah, ja, wir haben
dann
Salz.
Kannst du Team etwas dazu tun.
Das war lustig, war ja nur ihr Coach-Speise-Taste, ne? Aber genauso als sie mit mir, ich sag, ja? Graciela. Ja, du kannst dann jetzt das bitte so machen, wie ich das für richtig halte und ansonsten die Schnauze halten.
Aber
wenn wir schon bei Salz sind, ist so.
Mehr Salzgehalt oder mehr?
Naja, so wie die Adriatico schmeckt.
Ist so ein Gast wie Graciela dann bei The Taste das sprichwörtliche Salz in der Suppe, weil der besondere Kandidat, der vielleicht ein bisschen
ist auf jeden Fall in
anders
dem,
an die Sache rangeht?
Ich habe lustigerweise gestern kurz reingesetzt und ich bin immer fasziniert, boah, was für ein Niveau die da feiern, ne? Also die
wie meinst du das? Das Niveau ist wirklich geil oder ist gar nicht so geil, aber
doch,
sie feiern
das? Ist gut. Nein, das ist schon gut.
Ja.
So, das ist für mich nicht alles sinnbehaftet, aber es ist schon sehr, sehr gut. Aber es ist halt alles sehr kopflastig konstruiert. Das heißt, wie geschmeckt wird, was geschmeckt wird. So, es ist schon auf eine Art und Weise auch redundant. Und dann finde ich manchmal, ich habe selber eine Erfindung gemacht, die Franzbrötchencreme.
Mhm. Aber das müsste ich probieren.
Unbedingt.
Kriegt ihr ein Glas?
Ja, könnt ihr einmal Franzbrötchencreme kurz organisieren?
Können wir die Frisselle essen?
Anrufen. Und diese Franzbrötchencreme, die Erfindung ist in einem Moment entstanden. Ich bin von der Tankstelle runtergefahren und hatte Franzbrötchen im Mund. Es war zerkaut. Ich hatte also praktisch das vorbereitet, was eine Vogelmutter ihrem Jungen in den Hals tut.
Du hast es kurz.
Nee. Und dann habe ich so, und ich habe diesen Geschmacksbrei wirklich so genossen und dachte, Digga, das ist ein Geschmack, der ist perfekt. Und daraus ist die Creme geworden. Also jetzt nicht aus meinem Brei, sondern nur aus diesem Momentum.
Hoffentlich nicht.
Und das meine ich. Und Graciela ist ähnlich. Graciela denkt nicht nach, warum was schmeckt oder was sie da, sondern die kocht genau, was schmeckt. Das ist, es ist ein magisches. Und wie gesagt, fernab jeglicher Ästhetik, wenn du Exaktheit als Ästhetik, also sichtbare Exaktheit, als Ästhetik voraussetzt, sondern wenn die eine Minestrone kocht, dann sieht die Minestrone wunderschön aus, wie eine Minestrone auszusehen hat. Allerdings ist das Gemüse zwischen 2x2 und 9x9 Zentimeter groß geschnitten.
Wieso sollten alle gleiche schneiden?
In Deutschland schon.
In unserer Welt, in der Perfektion, in der visuellen Perfektion.
Da haben wir eine DIN-Norm.
Und was dadurch passiert, ist, dass diese Gerichte was nicht Erklärbares bekommen. Allerdings.
Geschmacklich oder auch visuell oder im Ganzen?
Nee, geschmacklich. Mhm. Es ist eine Art Geschmack, den du nicht greifen kannst, den du nicht bestimmen kannst. Das ist der Geschmack, den wir verbinden mit Gerichten unserer Familie aus der Vergangenheit, die wir verbinden manchmal in einem Momentum des Urlaubes, die wir verbinden mit einem Butterbrot.
Ja.
Manchmal schmeckt ein Butterbrot, das ist eine Offenbarung, und manchmal schmeckt es halt einfach nur wie ein Butterbrot. Und das ist diesen Geschmack, und das ist dasselbe Brot, nur manchmal schmeckt es an diesen Geschmack praktisch der nicht definierbare. Das ist Graciela. Und was willst du damit machen?
Ich hätte gerne.
Hast du das ernsthaft jetzt gemacht?
Ich habe ja.
Ja.
Ja. Was? Gott sei Dank kannst du das so. Das ist ja dein Handwerk. Ich bin ja kein Koch. Also.
Ja, aber du musst doch nur kurz einditschen.
Ich dachte, von hinten müsste man.
Das kannst du auch machen, ja. Aber dafür brauchst du Kraft. Für das Ditchen am Rand brauchst du keine Kraft.
Siehst du, habe ich das gelernt. Danke.
Bitteschön.
Danke, Tim. Ich gehe heute noch in den Supermarkt und öffne nur
deine Friselle, oh, Sebastiano.
Mitten in die Friselle.
Jetzt bin ich gespannt.
Ich auch. Also, können wir mal kurz erklären, was wir alles haben? Ich sehe getrocknete Tomaten in...
Ah ja, das, damit wir naschen in der Zwischenzeit.
Ah ja. So, getrocknete Tomaten.
Ist das Chips?
Was ist das? Mirabellen oder was?
Nein, das sind gelbe Pomodorini aus den Kampagne, genau am Fuß von Vesuv. Ihr weiß, es gibt Mineralien und die Mineralien machen, dass die Tomaten eine dickere Haut hat und der Reifprozess ist anderes, ist viel langsamer und die sind sehr schmackvoll und voll von Aroma. Ich habe auch die gleiche Pomodoro in meinem Garten, nur diese Sommer war scheußlich, hat tief. Drei von diesen Pinolos. Pinolos sind genau von den Vesuv-Lagen. Die haben eine Tite da unten.
Ah, siehst du wieder was gelernt.
Keine Kommentare, bitte.
Also, von mir nicht, ich esse Primitivling. Du weißt, ja. Dass ich voller Wortwitz und geistreich
und
bin.
Eigentlich die Frisselle ist...
Punchline-Monat. Tim hat den Punchline-Monat.
Die Frisselle ist nicht etwas anderes als eine Bruschetta mit einem Loch.
Mach jetzt mal rein.
Oder ein Pain Beignet. Also die Franzosen haben, ja, da musst du alles, guck nee, mal.
Ich knapper doch, ich weiß noch gar nicht, wie ich es essen will. Ich möchte doch erstmal probieren.
Also, den...
Das Brot war nicht lecker, aber ich würde mal sagen, für den weiteren Verlauf des Podcasts...
Schlecht geeignet.
Eher kontraproduktiv. Deshalb, ich sag mal erstmal schönen Dank.
Entschuldigung, la dolce vita wollte ich haben. Das klingt auch Italien beim Essen.
Mm, total.
Oder?
Mm.
Gut.
Aber
Kurs.
Unterstreichen.
Aber mir fällt, entweder nehmen wir die Tomaten mit den Händen.
Nee, ich besorge mal ganz kurz.
Oder ein Gabel.
Ihr plaudert ein bisschen, du sagst kurz, worüber ihr plaudert, und ich bin dann gleich wieder da.
Also, ich wollte sowieso mal ganz kurz erklären, was der Plan von heute ist. Also, Graciela, du bist...
Haben wir einen Plan?
Ja, wir haben heute... Ach, wir sind Gott. In Deutschland, wir haben einen Plan.
Ich habe ja auch keine.
Du bist nicht die Deutsche und du bist hier, um diesen Plan natürlich zu brechen, beziehungsweise ihn noch unterhaltsamer zu machen, als das ohnehin gewesen wäre. Wir werden uns viel über die italienische Küche unterhalten. Wir werden uns, glaube ich, auch viel darüber unterhalten, was die italienische Küche ausmacht. Im Gegensatz zu einer anderen Küche. Also warum ist die italienische Küche allseits so beliebt? Ist es nur die Einfachheit oder steckt noch viel mehr dahinter? Wir haben, Entschuldigung, viele, viele Fragen, was das Kochen angeht. Also wird eine Mascarpone so gemacht oder so? Wird eine Bollo mit Rind oder mit Schwein oder mit beiden? Also auch da möchte ich gerne euer beiden Expertisen haben. Aber als allererstes würde ich mich total freuen, wenn du einfach mal jetzt erzählst, wo Tim gerade nicht hier ist und du nicht unterbrochen werden kannst. Was genau wird jetzt passieren mit den Früchten, mit dem Olivenöl, was du dabei hast, mit unseren getrockneten Chips-Tomaten, die übrigens hervorragend sind, und mit diesem wunderbaren Zwieback in Form eines aufgeschnittenen Bagels?
Okay, wir beginnen von den getrockneten Chips, die sind aus Peperoni, auf Paprika. Und ich fand so geil, statt Pommes, die auch gut können auch Gösli sein, aber so naschen vor wir diese Friselle vorbereitet. Ist es so naschen?
Gut.
Dann für Tim natürlich habe ich gebracht eine Gino ist es eine Gin aus Sardinien.
Ah, den machen wir ihm jetzt.
Und Gino, genau. Ich habe schon Eis für ihn.
Ah, hast du schon?
Ja, Gino bedeutet in Sardisch oder Sardo? Wie sagt man die Sprache?
Sardisch. Sardisch. Der Deutsche sagt Sardisch.
Okay. Bedeutet Ginepro oder Wacholder.
Wacholder kenne ich.
Und dann dachte ich, ich habe alle Produkte, italienische Produkte, die in meinem Laden sind. Das ist auch eine italienische Tonic, auch wenn ich weiß, dass Tim mag gerne die Schweppes.
Stimmt, mag er gerne, dry.
Aber ich dachte, ich kann nicht eine Schweppes in meine Dolce Vita Korb rein tun. Für uns habe ich eine Prosecco, eine sehr gute Prosecco von Giusti. Das ist Veneto, wie alle Prosecco sind, aber der ist besonderes. Der heißt Rosalia oder Rosalia. Er ist eine Prosecco Doc. Die Friselle sind dunken, die gelbe Pomodorino aus dem Besuf. Mein Öl aus meiner Campagna, aus Apulien habe ich auch gebracht, Casa Pupa Pazza, und Gewürze, weil Gewürze ist auch ein Thema. Wo kauft man Gewürze?
Wie bitte?
Wo kauft man Gewürze? Ja, also es gibt so viele Gewürze, die sind monatelang in einem Schiff, da mag ich nicht gerne. Und eine gute Freundin, die auch bei Thalmayr war und dann... Kann ich Marke erzählen?
Na klar.
Da war bei Krustanova.
Das ist der Vorteil, wenn man unabhängig ist.
Ah, sehr schön. Das ist unabhängig, ist das Leben, Leute. Ja.
Du hast übrigens einen wunderbaren Gin und Tonic bekommen. Dankeschön, von der Klasse.
Ich trinke gerade nicht.
Gut, der Simon. Also
ist aber ich stoß an.
Der Simon macht diese Kräuter und diese Kräutermischung.
Wer macht das?
Simon, der war in Krustanova, diese bayerische Shrimps.
Alles klar.
Genau. Und er hat sich jetzt eine der älteste Mühle in Rosenheim gekauft und das hat er entwickelt für meine Bruschetta oder unsere Friselle.
Ah, okay.
Bisschen Peperoncino brauchte ich.
Gut. Wo kriegst du denn deine Kräuter her? Geht ihr auf Kräuterreise? Also lasst ihr euch Proben schicken und probiert euch durch?
Ja, Kräuter sind in der Tat aufgrund der Größenordnung, die wir haben, Zuchtware. Mhm. Aber das ist auch das, wo ich immer wieder sage, da macht der eigene Garten wirklich Sinn, Kräuter und Salate. Mhm. So, bei Tomaten bin ich noch nicht mehr der, bin ich noch nicht immer der Meinung, dass jede selbstgezüchtete Tomate automatisch besser schmeckt. Ich hatte ja selber mal einen Garten.
Aber hier fällt die Sonne.
Ja, die Sonne, genau, das ist das, was ausmacht. Und du kannst den Reifegrad, aber Salate und Kräuter aus dem eigenen Garten, ja, das ist schon richtig, richtig geil. Gewürze kann ich sagen, da mache ich kein Hehl draus, bin ich ein Riesenfan von Ingo Holland. Ich glaube, sein Geheimnis ist, dass seine Gewürze halt ein bisschen feuchter sind. Ich weiß nicht richtig, was sein Geheimnis ist, aber ich finde, dass das alles ein bisschen
mehr yummy ist.
Ja, ein bisschen mehr, also ich sag mal, ein Curry ist ja nicht einfach nur, oft sagen die Leute, ja, Curry. Aber Curry ist ja eine Gewürzmischung und welche Zutaten, welche Nuancen, welche Reise, welche Wellenbewegungen auf der Zunge stattfinden. Die Schärfe soll nicht dominieren, die soll andeuten, die soll sich wieder zurückziehen oder kann sich andeuten, zurückziehen, je in der Verwendungsgrad. Hat ein wahnsinnig gutes Gewürz, das habe ich gerade benutzt. Ich vergesse den Namen immer wieder.
Vardovan.
Ja. Ich weiß noch nicht mal, was das ist.
Vardovan ist auch eine Gewürzmischung.
Ja, aber wunderbar. Also geil.
Was?
Vardovan kommt aus, jetzt Indonesien? Ist die gute Frage. Es kommt aus Indonesien.
Wie schreibt man das?
Aber ist es eine Mischung auf Orient und Indien? Weil du hast wie eine Basis von Curry, aber sehr aromatisch, süß,
aber Schärfe. Viel abwechslungsreicher.
Aber das ist so...
ein tolles
wie jeden eine Pesto selber entwickelt, ja, weil richtig. Jeden hat seine Rezepte und Vardovan ist es ist geil für Fleisch oder für Gemüse.
Eigentlich für alles.
So und du kannst unter Öl ewig behalten.
Ja. Also immer enthalten sein müssen. Ja. Zwiebeln, Knoblauch, Kreuzkümmelsamen, Senfsaat und Fenchelsamen. Also das ist das, was ich mir merken konnte. Ja.
Und ist aber fermentiert, wird noch anders
zubereitet. Kannst du mir ein bisschen Gewürze
selbstverständlich. Es ist ein bisschen fermentiert und ist wahnsinnig vielschichtig und Gewürze sind vielschichtig. Das heißt, Rosmarin schmeckt nicht nur nach Rosmarin, sondern Rosmarin hat in meinen Augen auch ein bisschen, wie heißt das lilane Zeug?
Lavendel.
Lavendel.
Da sind Noten von Lavendel.
Aber welche Lavendel?
Da
geht's schon los.
Ich habe neulich Lavendel gekauft, weil ich ein Gericht mit einer Feige entwickelt habe und ich wollte das Feigenaroma unterstützen, wollte die Feige aber nicht übertünchen. Dann habe ich überlegt, wie schmeckt eigentlich Feige? Und auch Feige hat für mich so einen leichten, wenn ich Feige im Kopf habe, hat Lavendel Untertöne und das ist herausragend gelungen. Ich habe 4 verschiedene Sorten von Lavendel eingekauft. Es war nachher schlussendlich der farblich noch sehr präsente am Strauß getrocknete, den ich selber runtergeriebelt habe. Oregano. Wenn du immer das große Glück hast, so einen Bund zu kaufen, ich will es nicht verallgemeinern, aber nicht das in der Dose, sondern an den Sträuchern noch, wo du praktisch wie so ein Besen nur über deine Gerichte rübergehst und ein bisschen ab. Boah, Alter, das ist unfassbar. Das sind Welten, da verstehst du auf einmal Oregano.
Aber eine Frage.
Ja.
Warum zum Beispiel, du sprichst über den Oregano-Strauß, warum gibt es nicht so ein Restaurantkonzept, wo jeder am Tisch bekommt, statt eine Blumenvase oder eine Schäuzli Pflanzen, die nichts zu tun hat, bekommt die trockene Kräuter, die er nutzen kann. Zum Beispiel bei Bruschetta oder
die Basis. Oder 4 verschiedene Sorten Lavendel.
Wo steht das verboten?
Das gar nicht, aber dieses Warum ist sehr oft die Frage... das muss einer mal machen. Und ich glaube, das gibt's bestimmt, weil auch wir haben ja, falls du es gesehen hast, dass ich die Gewürze erstmal zerrieben habe, gar nicht aus dem Gras, weil ich einfach gucken will, was steckt dahinter. Mhm. Durch die Reibung und durch die Wärme entfalten sich die ätherischen Öle. Und man hat eine Vielschichtigkeit innerhalb der Aromatik, die das erste Gewürz so noch gar nicht mitbringen. Deshalb mörsert man auch gerne Dinge. Auf Bali habe ich Gewürzpasten kennengelernt, die unfassbar war. Hab versucht, die hier fertig im Regal zu kaufen. Schmecken nicht. Pesto ist ein gutes Beispiel. Es gibt wenig und es gibt 900 Varianten von Pesto zu kaufen, aber wirklich gute. Vielleicht eine Handvoll.
Warum? Weil der Pesto zum Verkaufen muss pasteurisiert sein.
In den meisten Fällen,
muss was sein?
Wobei jetzt langsam, es gibt schon ein paar, in Bayern gibt es schon, nicht weil ich wieder Bayern sprechen möchte, aber es gibt eine große Gewürze- und Paste-Firma. Darf ich nicht sagen?
Du darfst sie sagen.
Bio Verde.
Was von Bio Verde.
Schöner Name. Hat begonnen mit...
Bio Verde, ich koch.
Bio Verde, das grüne Leben.
Ich weiß schon. Aber biologisch, ne? Bio Verde. Ja. Sind biologisch, kriegt man auch in Bio-Läden. Haben begonnen mit Pesto, nicht pasteurisiert natürlich, denn MHD, sondern Zeit, wie man sagt, MHD auf Deutsch.
Mindesthaltbarkeitsdatum.
Genau,
sehr viel. Kannst du dir ein MHD merken. Was heißt das auf Italienisch?
Mo.
Schlechtes Essen.
Ich glaube, sowas Bürokratisches haben die, sowas Bürokratisches haben die nicht.
Nee, aber, wieso Haltbarkeit? Warum braucht was Haltbarkeit?
Data di consumo. Direi, data di consumo.
Wollte ich gerade fragen, kann man die jetzt auch rauchen, die
No, da consumare entro. Das da ist ein bisschen, aber wir haben keine drei Buchstaben. Auf jeden Fall, man bekommt jetzt die Pesto frisch, weil ist ein Scheusli, wenn gekocht ist, ist grau. Auch eine Chimichurri aus Argentinien wäre gut zu machen, ohne gekocht, ohne pasteurisiert.
Graciela, bevor wir jetzt hier in diese Geschmacksdefinition abdriften, also behalten wir uns gleich gerne noch offen. Du wolltest einmal kurz das Konzept der heutigen Show-Sendung erklären.
Ja, das habe ich schon erklärt. Ich erzähle es dir aber auch nochmal gerne. Wir werden das heute tatsächlich, glaube ich, ein bisschen der italienischen Küche anpassen und es ein wenig unkonventionell gestalten und gucken mal, wo uns was hinbringt. Haben das Oberthema Nonna-Küche mit vielen Fragen von den Zubereitungsarten, wie der Deutsch-Italiener Dinge zubereitet, wo ich dich und Graciela immer mal wieder fragen werde. Und ansonsten, Tim, würde ich sagen, lassen wir uns einfach treiben.
Ja, ich würde mich ganz gerne einmal anfangen, hinter Graciela zu gucken, hinter die Fassade Graciela, hinter das endgültige, fertige Bild.
Ja.
Weil ich finde, Graciela ist so ein Raw Model, wie Erfolg definiert werden sollte. Nicht Erfolg im Sinne einer Wirtschaftlichkeit, nicht im Erfolg einer gesellschaftlichen Anerkennung, sondern irgendwie auch ein Erfolg einfach das mit der Identifikation mit dem, was man gerne tut, auch über Schwierigkeiten hinaus. Weil eigentlich bist du ja nicht zur Köchin geboren worden, fälschlicherweise, wie es dargestellt worden ist, sondern du hattest ein anderes Leben. Dieses Leben hat dir da brauchen wir, glaube ich, nicht weiter darauf eingehen, aber dieses Leben hat dir alles geboten, was du hattest. Wohlstand, gesellschaftliche Anerkennung, Positionierung, nur kein Inhalt. Und dann hast du gesagt, das kann nicht das Ende meiner Tage sein. Ich möchte was machen, mit dem ich mich identifizieren kann. Und dann bist du diesen Weg gegangen. Wie hast du angefangen?
Das Leben, die du gemeint hast, war nicht nur, das war Liebe auch eine Zeit. Aber ich glaube, es liegt an meiner Person, dass ich nicht beziehungsfähig bin. Oder was bedeutet Beziehung? Beziehung musst du dranhalten, da musst du zuverlässig sein, da musst du Respekt haben, da musst du Bindung schaffen. Und ich kann mich nicht binden.
Und die Bereitschaft zu arbeiten, das gehört auch dazu. Ja.
Und vorher mache ich jemanden glücklich, dann nehme ich meinen Weg. Das waren meine Gedanken und ich konnte mich einen Tag nicht am Spiegel anschauen. Dann habe ich gedacht, okay. Und das habe ich schon zweimal gemacht, mit zwei Ehe, dann habe ich von vorne begonnen. Und würde ich wieder machen. Und ich glaube, mich binden würde ich nicht wieder machen. Das mag ich gerne, die Freiheit. Und warum, was habe ich gemacht? Ich habe immer gemacht, was ich kann, kreativ zu sein. Und kreativ kannst du heute kochen, morgen kannst du malen, übermorgen kannst du Musik machen. Und so habe ich mein Leben immer gestaltet, dass natürlich hatte ich das Gelegenheit, dass jemand mir einen Job gegeben hat.
Aber die Nullstunde für Stunde für das, was du jetzt gerade tust. Was war das?
Genau, meine letzte Konzept meinst du? Oder,
Nee, ich sag mal so, ich bin in die Selbstständigkeit gegangen. Es gab einen Moment, wo ich dann geguckt habe, für wen arbeite ich als nächstes? Also wo gehe ich noch in die Lehre? Ich bin in Hamburg, meine Entscheidung war klar, dass ich in Hamburg bleibe und habe niemanden gefunden, wo es mich weiter gereizt hätte. Ich hatte definitiv noch Nachholbedarf im Lernen, aber nur in der Region, in der ich unterwegs war, gab es keinen mehr. Und dann habe ich mich entschieden, dann mache ich mich halt selbstständig. Wenn ich schon für den Arsch arbeite, dann wenigstens für meinen eigenen.
Ich war immer selbstständig. Auch wenn ich bei Käfer war, hatte ich den Vertrag mit einer Bedienung, dass ich immer selbstständig sein konnte. Ich muss mir holen diese Freiheit. Deswegen, ich glaube, es liegt an unserer Mentalität in Argentinien. In Argentinien sind immer kleine Handwerker, alle selbstständig. Wenig Leute sind angestellt und die angestellt sind, Regierung angestellt oder Bank angestellt. Aber sonst sind kleine Mechaniker, kleine Ladengeschäfte mit Lebensmitteln, kleine Reinigung. Und das habe ich von meiner Familie gelernt. Die waren alle selbstständig.
Aber du hattest ja diesen Moment, als wir uns kennengelernt haben zum Beispiel, da warst du weit entfernt von, auch wenn ich es immer Nonna genannt habe, weil das klar, da geht es um die Emotion. Mhm. Was du wirklich hast, du hast einen extrem authentischen Geschmack. Und den kenne ich nur ein zweites Mal in meinem gesamten Umfeld. Der zweite Mann ist Marcel Stut, mit dem ich sehr lange zusammengearbeitet habe, der einen Geschmack hat, der wirklich unfassbar.
Hier aus
unser Marcel. Ja.
Arbeitest du nicht mit dem zusammen?
Doch, unser Doch. Marcel. Ja, aber der berät mich auch im Geschmack. Mhm. Also das ist so, lecker kann ich auch. Aber
was meinst du denn damit, dass sie, wie erkennst du denn Geschmack an einer anderen Person? Du kannst sie ja nicht schmecken, was sie schmeckt. Also was meinst du mit?
Naja, als allererstes kann ich schmecken, was ich schmecke, und ich kann auch die Parameter über ein Gericht drüber stülpen, wie ich es kochen würde, und kann damit meinen persönlichen Geschmack vorausnehmen. Ich weiß, ich kann gut im Kopf schmecken. Mhm. Und ich weiß, dass ich immer wieder an Punkten scheitere, was Zurückhaltung angeht. Dass manchmal ich zwinge mich gerade, ohne Salz zu kochen. Nicht aus gesundheitlichen Gründen.
Privat,
so wenn ich für mich alleine koche, dass ich kein Salz mehr ranmache. Nicht aus Gründen dessen, weil ich glaube, salzarm ist wichtig, sondern weil ich wieder lernen will, was ist der unverfälschte Geschmack? Das habe ich schon mal vor 15 Jahren gemacht. So, und das hat mir wahnsinnig viel geholfen. Und jetzt habe ich gemerkt, ich bin gerade auch in so einer Geschmacksklammer gefangen. Sehr scharf, sehr süß, sehr sauer, sehr salzig. Mhm. Alles sehr, sehr punch. Und ich verliere manchmal so diese Eleganz. Und ich habe doch schon mal gesagt, dass ich glaube, dass Frauen eigentlich geschmacklich besser kochen als Männer. Weil sie subtiler sind, weil sie die ich wertschätze. Mhm. Eine Cornelia Poletto, die kocht brillant. Die kocht ganz zauberhaft, also im Geschmack. Wenn ich dieselben Gerichte kochen würde, dann wären sie immer ein bisschen dominanter, immer ein bisschen plumper. Also vielleicht.
Weil du auffallen willst?
Nein, das ist mein Geschmack. Ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß es nicht, was es ist. Und Graciella hatte ja das Konzept der Kochgarage, bestand aus einem eigentlich war es ein Tierheim für ihre Familie, kann man das so nennen?
Ist auf alle Fälle schön. Das ist so ein Casa Animal.
Jetzt habe ich Angst zu fragen, wieso?
Weil ja die ganze Familie um dich geschart worden ist. Und nicht wegen Qualifikation, nicht weil sie alle herausragende Köche waren oder ein strukturelles Denken an den Tag gelegt haben, sondern weil es Familie war. Und dieses Erstkonzept war so zauberhaft unverfälscht, weil jeder hat seinen Geschmack da reingebracht und jeder hat auch ein bisschen seine Herkunft damit reingebracht in der Art. Und ich glaube, ich habe selten so gut orientalisch bei jemandem gegessen wie bei dir. Mhm. Und ich habe selten so gut auch jetzt asiatisch ist auch schwer zu definieren, weil die asiatische Küche ist eine sehr breite, es ist ein Kontinent, kein Land. Aber das war immer fein, das war immer gut. Ich weiß, dass eine Zitronengrassuppe, eine der schlimmsten Suppen der Welt in meinen Augen, wenn du sie in Deutschland in irgendeinem Imbiss frisst. Wenn du sie aber gut machst und Zitronengras verstehst, dann ist eben in Zitronengras eine Zitrusnote, eine Pfeffrigkeit, eine Aromatik, eine ganz leichte Säure, eine Leichtigkeit. Und wer damit umgehen kann, der kann damit umgehen. Und da sitzt jemand, der damit umgehen kann.
Viele Worte kommen mir jetzt in den Kopf. Zitronengras, Tom Kagai, die sind, ich glaube, ich persönlich, und ich habe schon viel Leute bei mir weitergeholfen oder weiterformatiert, wenn formatiert ist das Wort, weil viele kennen nicht den Aromasprach von diesem Land. Entweder waren nicht da oder wenn ich kann nicht konzipieren, dass ein Restaurant gemacht wird, keine Ahnung, Salsa und Tacos. Und dann war er noch nicht in Mexiko, noch weniger in Kuba.
Aber sehr schönes Wort. Aromasprache des Landes.
Ja.
Wenn du jetzt die deutsche Küche sehen würdest, und jetzt bitte positiv, nicht negativ. Was ist die Aromasprache von Deutschland?
Deutschland hat sich viel geändert. Aber sagen wir, ein Aroma, Kümmel. Kümmel ist für mich, Schnittlauch ist für mich, Bratsoße sind für mich, die Sonntag Eintöpfe, die Suppe, wir riechen von Mama, das ist die alte Küche in Deutschland. Mhm. Die für meinen Begriff oder meine Idee, also meine Meinung, haben sich viel geändert. Jetzt riech jeden Ort bisschen vietnamesisch, dann bisschen orientalisch. Aber ich habe immer gelernt, ich habe nie in der Kochgarage gekocht aus einem Land, wo ich nicht war. Mhm. Ich bin immer hingegangen, gelebt, Religion verstanden, praktiziert teilweise mit den Leuten zu Hause gekocht. Und diese Suppe, die du meinst, mit dem Zitronengras, habe ich gelernt, nach einem sehr teuren Urlaub mit meinem Ex-Mann in Phuket, ich konnte nicht so lang am Strand sein, da bin ich in die Küche gegangen. Und von diesen ganzen thailändischen Mamas habe ich gelernt, die Suppe. Hm? Das ist die beste Schule für mich.
Wie merkst du dir Geschmack? Weil es gibt Geschmack, den kann ich mir merken, und es gibt Geschmack, den kann ich mir nicht merken. Also ich merke ihn mir, ich weiß nur nicht mehr den Weg dahin.
Ich kann mir alles merken, wo ich war. Also nehmen wir diese Suppe. Ich habe so simpel. Sie hat mir gesagt, du koch eine kräftige Brühe mit Hähnchen Knochen. Du gibst die Säure, die Limetten, du gibst das Salz, die Fischsoße und du gibst die Schärfe. Wenn alles so passt und ich kann in meinem Kopf speichern, das ist wahrscheinlich meine Begabung, dann kannst du beginnen mit Kokosmilch, mit den Koriander und mit den Hähnchen.
Zum Beispiel einer der großen wesentlichen Unterschiede, die Kokosnussmilch nicht zu Tode kochen.
Nein, da musst du die
nur
kochen.
Inside und dann diese Frische der Kokosnuss. Ja. Machen ganz viele falsch. Die setzen die halt an. So, und weil der zweite Handgriff hinten raus, die Kokosmilch hinzuzufügen, zu groß ist, wird die einmal durchgekocht und dann schmeckt es einfach anders. Also das ist genau für mich.
Das ist genau, wie man macht.
Wie merkst du die Geschmäcker?
Ja, ich sag ja, es gibt Geschmäcker, die kann ich mir eh auf ewig merken. Das sind Restaurantgeschmäcker, kann ich ganz gut. Ich glaube, deshalb bin ich normalerweise auch ganz gut bei Kitchen Impossible. Ich tue mich leichter mit Restaurantküche, die was definiert, also die eine Art Aromsprache hat. Und bei Einzelnen, und deshalb halte ich auch die Herausforderung für Homecooking sehr oft sehr viel größer, weil die Sprache hat immer einen kleinen Familiendialekt. Mhm. Und diesen Familiendialekt zu erfüllen, das ist wahnsinnig
schwer.
Naja,
und diesen Familiendialekt hast du ja eigentlich auch bei Kitchen Impossible. Und jetzt fällt mir nämlich erstmal auf, wie schwer das eigentlich ist. Du musst ja einer Familie, in dem Fall sind es ja die Stammgäste des Restaurants, was du bekochst. Prost, Luft ist heute sehr lecker. Das ist ja doppelt schwer eigentlich, was du da leistest. Fällt mir gerade erst auf, weil die Leute, die du bekochst, die kennen den Geschmack, die vergessen den nicht. Richtig. Und das bedeutet ja wirklich, du musst den Geschmack verstehen.
Ja.
Aber können das nur Profis wie ihr beide oder kann ich Geschmack verstehen?
Ich glaube, es gibt Leute, die haben gutes Gehör, die haben ein gutes Rhythmusgefühl, die haben einen guten Modegeschmack, die können automatisch, nehmen sich zwei Klamottenteile, wissen die, also sie haben eine Begabung in der Zusammenführung.
Das bin ich, schwarz.
Ich kenne viele Menschen, Männer, würde ich sagen, die gut kochen können, aber das sind eine Schriftsteller, der andere ist Kinoregisseur, dann muss nicht unbedingt, weil du gute Schmeck kochen.
Okay, aber das bedeutet.
Aber umgekehrt sollte besser sein.
Das bedeutet, wenn jemand, man redet davon, dass jemand ein absolutes Gehör hat. Das heißt, Tim, du hast den absoluten Geschmack. Und Graciella auch. Kann man das so sagen? Und das ist schon was Besonderes.
Ich habe es nicht von Talent, ich habe es gelernt, ja. Also ich bin immer der Meinung, man kann es lernen. Du brauchst einen guten Lehrmeister, du brauchst schöne Bilder, du brauchst eine Didaktik, die bei dir ankommt. Der eine mag halt das Lineal auf die Finger gucken, weil er unter strenger Ägide wahnsinnig fokussiert und lernt. Ich bin halt jemand, mach mir ein schönes Arbeitsumfeld und ich lerne durch Begeisterung, nicht durch Verbote. Ich habe einen anderen Didaktik und ich hatte einen guten Lehrmeister, Gennaro Contaldo, der einfach diese Emotionen in mich
italienisch, ne?
Aber das sag ich mal, ich hatte aber auch jemanden, Jean-Georges Wongerichten, der war das Gegenteil, der mir aber diese Eleganz und die Ästhetik, was eigentlich hinter der asiatischen Küche steht. Also wenn du zum Beispiel Duck und Tim Raue nimmst, wir haben Tim Raue, ist der Deutsche, das ist aber der gibt Vollgas. Also der geht nicht gerade mit einer Wasserpistole auf die Knospen los, sondern da ist wirklich Pumpgun. Und Duck, der aus seiner Familiengeschichte heraus, aus diesen Ländern kommt, wo jeder glaubt, dass es so ist, arbeitet viel subtiler, arbeitet viel feingeistiger, allerdings primitiv in der Ausführung. Also das ist schon spannend zu sehen.
Aber wäre nicht besser, diese Gemütlichkeit, diese Zeremonie in einer Küche zu haben, wenn du Angestellte hast?
In dem Moment, wenn man mir das bezahlt, dann mache ich das. Das bedeutet, Gemütlichkeit und Harmonie hat auch einen Preis, nämlich Zeit.
Ja.
Und Zeit ist teuer, Zeit bedeutet Arbeitskraft. Und in dem Moment, wo das jemand bezahlt, weil das darf man nicht vergessen, so schön der Abend in einem Restaurant ist, irgendjemand leidet gerade.
Aber das sollte der Konsument verstehen.
Genau. Und wenn du das entziehen möchtest, dann kannst du nur Faktor Zeit reinpacken. Und dann ist so, ich habe gerade gestern mit einem Italiener gekocht und das hat mich total begeistert, total überzeugt. Egal wie das Endergebnis ist, jedes Risotto setzt er einzeln alle Minute an. In einem Restaurant-Duktus, weil er sagt, das ist sein Stolz. Das ist das. Und er sagt, ich könnte es einfacher machen, aber ich will das nicht, weil ihr werdet es nicht schmecken, wo der Unterschied ist. Ich schmecke es. Also zerlegt er sich jedes.
Aber ist bekannt in Italien, du wartest 25 Minuten. Das sagt auch die Karte.
Ja gut.
Jeden Risotto.
Aber auch 25 Minuten stimmt denn? Also da sage ich jetzt, na gut, jetzt habe ich 1, 1, 1, 1. Jetzt habe ich 10 Risotto. Irgendwann muss ich das auch nochmal anrichten. Also das wären aus 25 Minuten auch gerne mal 35 Minuten. Mhm. Ja, vielleicht mal 40. Und ist das Verständnis für das Perfekt. Manchmal ist die Flüssigkeit. Sagst du, oh nee, jetzt muss es doch noch eine Minute länger stehen.
Ja.
Ein bisschen
ja,
auffangen.
Ja, komplett recht. Aber bedeutet, der Kunde versteht das nicht, oder?
Der Preis.
Aber warum in Deutschland zum Beispiel kostet mehr eine Wasserflasche, als was das Kunst der Koch ist?
Eine Diskussion, die ich nicht führen kann, möchte, weil ich selber damit mir hadere immer und immer wieder. Wir haben so viel, also ein Preis besteht aus so vielen Faktoren. Und in Deutschland ganz besonders. Das, was das Land schön macht, macht es auch manchmal sehr kompliziert. Ich glaube, dass wir in einem extrem schönen Land leben. Auf allen Ebenen, auf vielen Ebenen. Ich glaube, wir haben natürlich unsere Fehler und wir haben auch Dinge, die nicht ganz so optimal laufen.
Schön visuell, schön kulturell, schön wirtschaftlich. Guck mal,
ich sitze zu Hause und nicht, und ich weiß, jetzt kommen wieder die du kannst reden, wo ich sage, nein, ich komme auch aus einer Welt, wo nicht alles sicher war und wo auch nicht Dinge war, also waren, wo ich Hunger gelitten habe, wo ich nicht wusste, wie ich was bezahle oder so. Ich kenne diese Welt für lange Zeit. Aber irgendwie hatte ich immer das Gefühl, ich war immer krankenversichert.
Mhm.
So, ich musste, also ich, diese subtile Sicherheit, ich hätte das Recht, das zu lernen, was ich will. So, da gibt es Abstriche, ohne Wenn und Aber. Also ich könnte lernen, was ich will, wenn ich Interesse habe und wenn ich vielleicht eine Grundbegabung habe. Rein theoretisch, und das ist auch so, die Anzahl derer, die ohne festen Wohnsitz sind, sind doch im Anzahl zu derer, die auch von unserem Sozialsystem versorgt werden, immer noch eher marginal. Und natürlich gilt es, sich um die zu kümmern. Aber es gibt weitaus schlimmere Länder. Und sehr viele mehr. Und wenn du nicht sogar sagen kannst, fast alle. Und die zwei, drei, die in bestimmten Bereichen über uns, warum über uns? Warum nicht einmal mal akzeptieren und genießen, was wir haben? Bei uns, der Preisparameter bedeutet aber eben auch Auflagen, bedeutet Steuern, bedeutet Lohnnebenkosten, bedeutet Umweltkosten, bedeutet Energienebenkosten, bedeutet, so dass es eben nicht ist wie eine kleine Butze in Italien, wo man in Urlaub mal dran vorbeifährt, als Deutscher hingeht mit dem Fahrrad, das manchmal auch auf Krampf romantisiert. Da war ja nur die Nonna, die hat gekocht und Service alleine gemacht. Mhm. Meinst du, das macht die mit 86 noch gerne alleine? Nein, das muss die machen, weil wenn die aufhört zu arbeiten, dann weiß die nicht mehr, wovon sie leben kann. Das ist ein bisschen der Unterschied. Also das ist ein bisschen, ich habe lustigerweise so Kuba, Havanna, für mich das Gleiche. Hatten wir, glaube ich, auch schon mal das Thema. Ah, die sind immer so lustig und die brauchen nur Musik und Tanzen. Die brauchen gar nicht. Ich sage, Alter, wenn du nur seid froh. Was? Aber das ist ein falscher...
Warte mal, die Kamera aus.
Ja, das ist so die falsche Romantik, weil wenn du mal auch mal abseits der Musik dann mal guckst, dann siehst du auch manchmal sehr traurige und auch desillusionierte Gesichter. Das wollte ich damit sagen, dass nicht alles schlecht ist bei uns und auch in Deutschland ist die Wertschätzung ist nicht größer fürs Wasser als fürs Essen. Wir haben einfach eine andere Systematik. Wenn wir, in Spanien wird der Umsatz eines Restaurants vom Wirt geschätzt.
Der Jahresumsatz.
Er sagt so, ungefähr 40.000 Euro Umsatz und das meldet er bei Steuer an.
Aha.
Darauf zahlt er seine Steuer.
Gut.
Da muss da wäre so eine Grundglaubwürdigkeit. Ja, aber das macht es dann halt auch mal machbar, dass da eben, ich sag mal, eine Paella 10 Euro kostet. Ich könnte keine Paella für 10, nicht aufs Derb nicht. Dann kann ich mich lieber an die Straße stellen und jedem.
Moment, du könntest sie, weil es das nicht hergibt.
Weil das, ich damit nicht überlebe.
Ach so, okay, ich dachte
aber
jetzt.
Aber wenn du 40 Euro deine Paella berechnet, aber das war meine Frage, warum rechnen wir nicht mehr, also viel mehr das Essen?
Ja.
Weil ist wirklich in einem Restaurant ein großer Teil der Schätzung und würde vielleicht doch die Kalkulation mal anders funktionieren.
Weil das manchmal schwierig ist, auch für mich selber in der Wahrnehmung, auch die Kosten, die eigentlich ein Gericht verursachen in einem Restaurant, wahrzunehmen. Also manchmal denke ich auch, sitze beim Kollegen und denke, boah, da dreht er aber die Schraube jetzt hoch. Und wenn du dich aber ehrlich damit beschäftigst, macht er alles richtig. Also wir werden wir haben jetzt gerade eine Diskussion in der Bullerei. Unser Einkaufspreis des Standard-Entrecots ist um 28% höher, von einem Tag auf den anderen.
Mhm. Von eurem Lieferanten.
Von dem Lieferanten. Mhm. 28%.
Das ist viel.
Ja. So, wenn wir jetzt diese 28% auf den Verkaufspreis hochrechnen würden, das müssten wir rein theoretisch machen, wenn wir für die Steuer einen Kalkulationssatz erfüllen müssen. Wir werden ungefähr geschätzt rund um 30%. Plus, minus, das müssen wir nachweisen. dann hätten wir einen Verkaufspreis. Da würden alle denken, oh, jetzt hat der Melzer aber richtig Bock, sich die Taschen voll.
Dann kommst du in die Presse
da dreht er nochmal auf. Ja, aber ich bin's gar nicht. Jetzt interessiert's den Gast, dass es 28% teurer geworden ist? Nein. Hat ihn das zu interessieren? Nein, überhaupt nicht. Er muss das Gefühl haben, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis, was ich ihm anbiete, für ihn persönlich als gut empfunden wird. Wenn ich es nicht als gut empfinde, bopp. Aber meine eigentliche Aufgabe ist, dass du zufrieden bist mit dem, was du ausgibst und das, was du dafür bekommst.
Wie gehst du damit um? Jetzt?
Wir haben uns entschieden, dass wir draufzahlen.
Ihr?
Ja, mein Partner und ich haben uns entschieden, weil wir sagen, es ist jetzt in der Zeit das falsche Signal. Wir kommen in die Normalität zurück. Wir wollen die alte Begeisterung hervorrufen. Wir werden draufzahlen.
Wow.
Weil wir es aber auch in Anführungszeichen nicht können, sondern wir erlauben, wir sehen, wir arbeiten manchmal an, wir investieren, wir sagen, entweder ist es wie ein Möbelstück zu sehen oder eine Anzeige in der Zeitung und wir nehmen jetzt das Geld und bezahlen, subventionieren sozusagen das Essen. Mhm. Ob das smart ist, wissen wir nicht. Wir hoffen, dass das irgendwann ab einem gewissen Punkt wertgeschätzt wird.
Aber das bedeutet, ihr fragt auch nicht aktiv den Zulieferer an, na hör mal, was ist denn da passiert?
Warum ist 28 teurer geworden?
Ja, Lieferkosten, Energiekosten, Verpackungskosten.
Aber 28 Öl, Euro?
Erdölkost, 28%.
28%?
Das ist nochmal, das ist ein Prozess, der hat sich lange angedeutet. Mhm. Und alle, da darf man nicht mehr, also ich meine Milchprodukte, 50% Preissteigerung, 50%. Das ist jetzt nur ein Niederpreissegment, deshalb fällt das da nicht ganz so auf. Aber das ist auch das, was in kleinen Bereichen mehr und mehr einem diese Flexibilität nimm, wenn du es nicht irgendwann mal anfängst, weiterzureichen. Oh. Wir haben doch gerade gelesen, Heizöl.
Ja, also ich habe nur die Überschrift gelesen.
Ich bin froh, dass ich koche, wenn es mache.
Ja, glaub mal, was das bei uns in der Bullerei bedeutet, die steigenden Energiekosten.
Ja.
Können die Kunden mit den Winterpantoffeln reinkommen?
Ja, aber der hatte jetzt schon das Problem, dass er auch selber damit sowieso auch im privaten Umfeld schon belastet wird und jetzt sollen wir ihn auch noch im Restaurant damit belasten.
Dort, wo wir eine gute Zeit haben, also wir eigentlich, ne?
Wir haben eine Verteuerungsstrategie und wir haben leider kein Produkt, was sich ins Regal legen lässt. Soll heißen, wir müssen in dem Moment bereit sein und nicht irgendwie jetzt was produzieren, was wir vielleicht über den Verlauf der nächsten 6 Wochen verkaufen.
Ja, das Problem mit verpackte Lebensmittel habe ich nicht. Ja. In meine
Sind das Momente, ohne das, was Casiella in München mit ihrem Alimentari macht, zu schmälern, wo du dir manchmal vielleicht wünschst, Tim, warum kann ich nicht so eine Kochgarage haben, wo ich sein kann? Weil Casiella hat nämlich in unserem Vorgespräch erzählt, sie denkt klein und du denkst groß.
Nein, ich denke klein, aber ich mache immer groß.
Das ist ein schöner Satz.
Nein, das ist so.
Den zitieren wir.
Na, was soll ich sagen?
Klein, aber ich mache immer groß.
Nein, aber man kann das sich wirklich vorstellen. Eigentlich will ich nur pinkeln und dann kommt auf einmal hinten was Braunes raus. Das ist so, ich weiß nicht, was es ist. Ich habe so einen Hang dazu. Das ist meine pure Begeisterung. Ich begeistere mich einfach für Dinge und ich habe kein Regulativ. Ich habe sozusagen in dem Moment kein Verschluss.
Ja, aber ich erinnere mich, als wir in diese Kochgarage gekommen sind, vor einem halben Jahr, da bist du erstmal eine Viertelstunde wie ein kleiner Junge da im Bonschuladen diese Garage und hast gesagt, oh, und hier und da. Ja. Das heißt, du hast dich ja auch im Kleinen begeistern können.
Ich habe mich total im Kleinen begeistern können. Der erste Satz, der mir auf der Zunge lag, als Casiella hier gerade reingekommen ist, was kostet eigentlich dein Laden? Mhm. Aber nur diese, das ist eine Sehnsucht. Das ist eine Sehnsucht, die man auch hat.
Der hat keinen Preis.
Nein. Aber die Sehnsucht ist, der Städter wünscht sich das Land. Der Landmensch wünscht sich manchmal die Stadt. Derjenige, der das hat, der wünscht, also das ist so, manchmal guckt man nach Dingen, die man nicht hat oder so. Und so ist es bei mir auch das Kleine. Manchmal denke ich so, einfach nur noch Kuchen backen. Das wäre doch schön. Nur Butterkuchen backen. Den perfekten Butterkuchen zu machen. Und da muss ich aber erkennen, und da ist Graciela ähnlich, das ist Quatsch, was sie erzählt, dieses Rast- und Ruhelose, das Weiterentwickeln. Die Kochgarage von Tag 1, wo ich es kennengelernt habe, bis zu diesem Alimentari heute, das ist einmal eine Weltreise. Die Entwicklung machen ganz, ganz wenige Menschen durch in der Konsequenz. Und das ist alles, aber nicht klein. Mhm. Das ist groß. Es ist nur eine kleine Lokalität. Aber das, was da inhaltlich geschaffen worden ist, ist riesengroß. Mhm. Das ist Quatsch.
Naja, aber ich wollte nicht unbedingt ändern das Konzept. Aber nach der Pandemie musste ich etwas anderes machen.
Und was hast du dann anders gemacht?
Zuerst habe ich sofort gesagt, Kosten reduziert. Da denke ich klein. Dann habe ich Glück gehabt, dass jemand wollte die große Küche bekommen, so wie es war, mit alle Teller. Okay, nicht meine am Herz liegende Teller habe ich mitgenommen. Aber die haben das übernommen, dann hatte ich weniger Kosten. Also ich kann nicht schlafen. Also ich kann keine Schulden haben, ich muss alles klar sehen. Und deswegen, so groß konnte ich nicht bleiben. Deswegen habe ich gesagt, okay, reduziere mich die Hälfte, bleibe bei der Kleinste. Und was mache ich, damit in den Lockdown nicht zugemacht wird? Da habe ich gesagt, Lebensmittel. Und muss ich sagen, dass die Kreisverwaltungsreferate in München waren auf einmal sehr kollaborativ, weil die haben mir schon in den letzten 13 Jahren immer nach Hause geschickt mit meiner verrückten Idee. Keine Ahnung, Belpuri aus Indien, Verkauf in einer im englischen Garten, das war verboten. Aber auf einmal konnte ich für Dritte kochen und konnte ich meine Kochschule in eine Lebensmittel umwandeln. Und so habe ich begonnen. Mit den Alimentari. Ich weiß ja nicht, ob das ist groß denken. Ich denke immer klein.
Die Konsequenz ist groß, weil dieser Laden, also.
Aber persönlich ist.
Der Laden ist ja, er ist wahnsinnig persönlich und er ist auf eine schrabbelige Art und Weise unfassbar ästhetisch. Also wenn du ein Klischee, also ich sag mal so, wenn die Zeit mal irgendwann mal einen Artikel über italienische Alimentari
kriegst du da die besten Fotos.
Dann gehen die da hin und machen einen Bildausschnitt über die Regalfüllung deines Ladens und haben mehr Italien-Klischee kannst du gar nicht haben. Also selbst in Italien gibt's diese Läden kaum noch. Also
wirklich, ja, das sagen viele Kunde.
Aber auch da wieder. Es wirkt sehr, sehr authentisch, es wirkt Feinkost, es wirkt italienisch, es wirkt persönlich, es wirkt ohne Hemmschwelle und das ist diese Magie.
Das ist die Magie von Graziella. Aber das ist die Inszenierung. Also ich habe, wie vorher gesagt ist, ich habe von Kleinkind geliebt Szene. Also mich transportiere irgendwo in andere Land oder in andere Kultur. Und das ist genau, was ich geschafft habe mit der Kochgarage, weil das war Reise nach Thailand, Reise nach Vietnam, nach Kuba, nach Mexiko. Und die Leute haben das geliebt, weil alles hat gepasst. Und die Leute waren 4 oder 5 Stunden weg. Weg von der Normalität draußen.
Darf ich mal eine Frage stellen? Weil eigentlich bedienst du ja auch das, was wir auch alle haben. Du hast jetzt ein Alimentari, was sehr italienisch ist. Mhm. Aber du bist ja Argentinierin.
Ja.
Warum machst du nicht Südamerika? Was hat Südamerika oder was hat Italien, was Südamerika nicht hat oder umgekehrt?
Also in Argentinien, sage ich immer, kann man die beste Fleisch der Welt essen. Aber danach fehlt mir die Gemüsekultur, mediterranische Kultur. Und du kannst nicht vergleichen Südamerika mit Italien.
Und du kannst mir doch nicht erzählen, dass alle Argentinier sich ein halbes Rind auf den Holzspieß stecken und dann in einer 4 Quadratmeter großen Feuerfläche und das schon zum Frühstück. Das Asado.
Nein, aber es gibt zum Beispiel nicht die Zucchini-Bluten gefüllt und frittiert oder es gibt nicht die Rondini gefüllt mit Reis. Es gibt nicht diese mediterranische Küche. Und es gibt nicht so viele Produkte zu verkaufen. Außerdem, dann dachte ich auch, würde mir besser passen mit meiner Stimmung La Dolce Vita oder La Bella Italia. Und ich fühle mich wohl mit
Adriano Celentano. Oder hast du das gleiche Problem, was unsere Gäste auch manchmal in Deutschland haben, dass der Held im eigenen Land nichts wert ist. Das heißt, du siehst gar nicht die Schönheit deines Landes, so wie der Deutsche manchmal nicht die Schönheit seines Landes, kulinarisch gesehen jetzt bitte, und deshalb immer so sehr auf Italien guckt. Oder deshalb auch der allgemeine Welttrend jetzt der japanischen Küche.
Ja, oder weil du halt wenig Urlaub im eigenen Land machst. Und im Urlaub ist ja dann alles noch mal schöner.
Aber einmal habe ich auch gedacht, mache ich ein argentinisches Restaurant. Aber was willst du essen? Dann hast du Fleisch.
Ist das so? Ich weiß es nicht.
Ja, brauchst du nur nicht in Argentinien.
Na gut, ich denke auch, dass der Italiener Nudeln zum Frühstück, Pizza zum Mittagessen und abends Tiramisu isst. Also
Cornetti zum Frühstück.
Cornetti, die italienische Küche.
Leben.
Aber die italienische Küche ist ja so vielseitig. Wir haben die orientalischen Einflüsse von Süditalien. Wir haben das sehr Deutsche mit sehr viel Sahne und sehr viel Butter im Norden von Italien. Also auch da.
Ich finde toll. Also du hast so viele Einflüsse auch.
Aber das meine ich ja. Aber trotzdem definieren wir die italienische Küche mal als eine zeitgemäße, leichte, lockere. Es gibt die Klischee-Küche nicht. Und viele Gerichte, wenn du die Pastasoßen, es ist so viel mehr.
Guck mal, wenn die Leute reinkommen bei mir und sagen mir, ich brauche eine Pasta-Packung, eine Nudel. 10 Minuten brauche ich, um zu beraten.
Ja.
Zuerst müsst ihr wissen, Pasta, für welche Sugo. weil jeden Zugo hat eine Pasta oder umgekehrt. Ja, und dann, wann bist du alleine? Welche passende Wein? Ist es eine Balkonwein? Ist es eine Wein, wo du die sitzt? Ist der Ragout schwer und rustikal? Dann braucht diese Pasta. Ist es Trüffelbutter? Dann braucht diese andere Pasta. Und die Leute sagen mir, ich fühle mich, wie ich eine neue Klamotten gekauft hätte. Weil ich berate genau, ich finde Essen, Trinken, ist so, Leidenschaft, ist es ein Moment. Du musst...
Dort.
Wo? Ich?
Einfach ein Quatsch. Das
nein, nein,
ich wollte nur was Doofes sagen.
Es gibt Leute, die sagen, Graziella, leider teuer. Es gab irgendwann eine Werbekampagne und ein Freund, guter Freund, der sitzt auch im Marketing-Geschäft, hat gesagt, also ich müsste nicht oberteuer sein, ich möchte Qualität verkaufen.
So, und pass auf.
Ja.
Das ist jetzt hier die Franzbrötchen-Creme. Ne? Ich sag mal so, eine Erfindung von mir, wenn ich ehrlich bin, so, jetzt könnte ich ja unterschiedliches Marketing jetzt betreiben.
Papier möchte mitnehmen. Ja. Nehme alles mit.
Das ist der Oktober. Ja.
Das ist der Oktober.
Du schon, weißt, dass die Oktopus sind die intelligentes Tiere der Welt.
Mhm, das weiß ich.
Immer wenn ich da höre, möchte ich nicht mehr Oktopus kochen, aber das vergiss sie schnell.
Das sagt man generell auch über Schweine, dass sie nicht ganz dumm sind. So, also das ist, pass auf, das probierst du. Und wenn ich jetzt erzählen würde, marketingtechnisch, das ist eine Rezeptur von meiner Urgroßmutter aus Norddeutschland, angelehnt an das Franzbrötchen, von bla bla bla, erfunden 1800 in Altona.
Was, würde ich da glauben, meinst du?
Ja, das eigentliche Geile an dem Produkt. Da ist es.
Cremig?
Nee, es war kurz überlegen, ganz kurz zucken die Augen, haben leicht gelächelt. Das ist es. Das ist der Moment, worum es geht.
Erinnere mich wirklich, ich bin bei Oma Hertha.
Ey, so heißt meine
am
auch.
Sonntag.
Ja.
Baxi.
Ja.
Ist Winter.
Ja.
Drinnen ist warm.
Ja.
Und ich genieße es. Auch wenn ich nicht italienisch ist. Aber das ist genau, das sind Erinnerungen.
Das könnte auch italienisch sein.
Ja, aber das ist genau, was hier reinsteckt, ist Gefühle, Erinnerung. Jeder hat eine Mama und eine Oma. Egal, ob du in Vietnam bist oder in Deutschland oder in Italien. Und genau ist das denn das Wichtigste, wenn du ein Produkt entwickelst oder wenn du kochst.
Das finde ich halt lustig. Dieses Glas enthält natürlich eine Rezeptur, aber eigentlich enthält es Erinnerung, nämlich den Moment des Teigschleckens, den Moment der warmen Schokolade, den Moment des Kuchens aus dem Ofen, den Moment des Naschis, den Moment der also da ist so viel Emotion in dem Kram drin, abgesehen von dem Geschmack. Der ist sowieso sensationell. Und deshalb bin ich immer ganz stolz drauf, von wegen sozusagen, ich glaube, dass das eine Tradition ist, wo wir gerade bei der Geburt der Tradition dabei sind. Ich kann mir vorstellen, dass man in 200 Jahren, sollte denn noch der klassische Lebensmittelmarkt vorhanden sein, nach alter Rezeptur draufsteht.
Ja.
Das wird
ein
Produkt sein, nach alter Rezeptur.
Ja.
Nach, weißt du, so original, established. So. Es
auch
gibt
das Etikett ist aber cool. Also,
das Franz.
Ja, ist persönlich.
Die ist aber jetzt im letzten halben Jahr doppelt so groß geworden, die Dose. Das Glas, ne?
Nee,
kann mich erinnern,
ja,
oder waren das Prototypen
davor?
Das
sind Prototypen, wir müssen entwickeln. So, jetzt haben wir auch Haltbarkeit hergestellt. Also das ist schon sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut.
Und das, was du sagst, Rezepturen, alte Rezepturen, das ist genau wie ich kuratiere meine Produkte. Den Gin, den du trinkst, ist von Silvio Carta. Es steht immer noch der Opa, der Brennerei.
Ja.
Oder,
und ich bin der Opa, obwohl ich gerade mal 50 bin.
Bei der Franz.
Bei dem Franz.
In der Erzählung später.
Ja, so, das stimmt. Aber wenn man das denn sieht, dann hat diese Art von Qualität natürlich seinen Preis. Also muss Kulinarik, die eine Geschichte erzählt, auch gleichzeitig teuer sein?
Das Gespräch haben wir tausendmal geführt. Also würde ich jetzt sehr, sehr ungerne weiterführen über die Preissensibilität von Kulinarik. Nein, sie muss seinen Preis wert sein.
Das ist das. So eine wunderbare, schnelle und sehr gute Antwort.
Wäre halt so ein bisschen mehr interessiert an Graziella, weil sie, wie gesagt, oft ihrer Art und Weise für mich halt wirklich ein Vorbild ist. Und es wird ja so oft immer von, gerade in der Öffentlichkeit, wo sind die starken Frauen, wo sind die Persönlichkeiten, wo sind die, die ihren eigenen Mann stehen? Die Formulierung finde ich immer sehr lustig. Graziella macht es eben halt auf eine ganz klare, wirklich unfassbar attraktiven Art und Weise. Und deshalb würde ich gerne noch mehr so hören, wie du da reingegangen bist. Was waren die Herausforderungen? Was waren die Schwierigkeiten für dich? Ich hatte keine Wahl.
Weißt du, ich hatte auch keine Wahl.
Also bei mir gab es keine, ich musste irgendwas machen. Oder ich frisse weiter das Lumpendasein, genauso wie Raue. Wir beide hatten keine Wahl. Wir mussten in eine Welt abtauchen. Und wir haben uns per Zufall für diese Welt entschieden. Und das ist unser großes Glück gewesen. Aber du hattest ja eine Wahl.
Dort bleiben.
Ja.
Aber ich wollte das nicht. Also, aber nicht wegen mir, sondern wegen ihm. Ich kann nicht schlecht jemand machen.
Nee, es geht auch nicht schlecht, es geht ja nur darum, von wegen, du hast dich entschieden, Neuanfang zu starten.
Aber guck mal, ich habe ja auch schon Reis und Linsen nur gegessen, weil ich kein Geld hatte.
Das wollte ich nicht absprechen. Ich wollte nur dieses, dass du dich selber sozusagen in eine Situation begeben hast, wo du sagst, und jetzt mache ich was. Und das war nicht von Anfang an ein Erfolgsmodell im Sinne des Monetären, sondern du bist eine Kämpferin, du scharst die Familie um dich, es gibt Herausforderungen im Privaten, im Wirtschaftlichen. Die Energie, die du dir reinpumpst, neben den ganzen schönen Aspekten.
Aber guck mal, als ich begonnen habe mit dieser Halle, die eine Garage war, ich wüsste das nicht, was ich machen konnte. Ja. Ich hatte diese oberteure, noch wieder Werbung, gar genau Küche gebaut, weil ich wollte nicht Koch-Events machen. Ich wollte eine Kochbuch, also eine Geschichtebuch für Kinder, ja. Die immer noch denke ich, das wäre mein letzter Wunsch in meinem Leben. Ich habe das noch nicht geschafft. Ich wollte eine Animationsfilm machen, wo steht die Geschichte zwischen Lebensmittel und Küchenwerkzeuge. In der Küche.
Küchen was?
Werkzeuge. Kartoffelschäler.
Das ist eine brutale Beziehung.
Ja, und das habe ich begonnen zu schreiben mit einer deutschen Freundin. Und dann an der dritten Kapitel habe ich gedacht, okay, die Geschichte sind nicht für Kinder, nicht. Nein. Also,
was, der Kartoffelschäler, der einfach mal die Kartoffel skalpiert?
Ja, no. No, ist erotisch. Der Kartoffelschäler, der ist eine Schweizer Kartoffelschäler, verfolgt die Adretta, die pummelig sexy Kartoffel.
Ja.
Mehlige Kartoffel, bis er schält die Kartoffel. Und dann, was ist denn die Zukunft von der Kartoffel im kochenden Wasser landet?
Das ist nicht schön.
Nein, aber da war die Zicke, Claudine, die Französin, das war den Gabel, die musste die Kartoffel in der Kochwasser. Und so ging. Also, ich habe so genossen, diese Geschichte so gestaltet. Ja, ja. Und deswegen habe ich gedacht, okay, jetzt bin ich geschieden, mache ich weiter mit den Geschichten und das Buch und habe ich diese Wette, die ganze Scheidung, Geld habe ich in diese Küche investiert.
Was war dein erstes Event, was du hattest? Dein erster Euro, den du sozusagen im Rahmen dessen eingenommen hast?
Das erste Event war eine Workshop, nicht eine Koch-Event und das war immer eine sehr gut aussehende Tipp, die immer ins Kino um die Ecke gegangen ist und hat immer meine Baustelle und Baustelle in und noch mehr in eine Rückgebäude, in ein Hof, sind immer sehr attraktiv. Dann ist es immer gegangen, hat er mir immer gesagt, wenn du fertig bist, möchte ich der Erste sein. Und so ging. Also wir haben umgebaut mit Familie, Freunden und Handwerker 4 Monate. Ich wollte so lassen, wie authentisch war, von den 50er Jahren diese Käserei, Boden, Beton, die Fliesen waren gestrichen, haben wir sauber gemacht, waren wir fertig. Dann rufe ich an, das ist eine große private Fernsehen, und hat er eine Workshop gebucht. Und ich und meine Schwester haben wir Kaffee gemacht, keine Ahnung über den Metier. Und dann sagt der Chef, du, die hat so eine fette, schöne Küche noch nicht benutzt. Können wir nicht zusammen kochen? Und ich habe gesagt, naja, Kühlschränke, auch mega groß, sind leer, aber ich gehe einkaufen. Und habe ich selber gekauft und habe ich mit diesen 35 Menschen, die vorher sich komplett schikaniert hat, deine Sekretärin ist nicht gut, deine Abteilung funktioniert noch, die Umsatz sind nicht gut. Danach waren alle so wie Freunde. Und ich erinnere mich, ich war so am der Tresa, also der Küche Arbeitsfläche mit meiner Schwester am Ende. Und da habe ich gesagt, du, das müssen wir nur machen. Ich will kochen mit den Leuten. Es gibt keine Menü. Ich gehe einkaufen. Ich höre schon, wenn eine Allergene gibt. Und dann haben wir 13 Jahre das gemacht. Aber toll, ich könnte auch ein Buch wieder schreiben. Wie normale die Menschen sind, wenn du normale fragst. Also, wir haben immer gesagt, ich möchte nicht wissen, wer der Chef ist. Ich tutze alles. Mhm. Und alle sollten arbeiten. Ja. Und das war die beste Teambildung. Also als ich begonnen habe mit sowas, war keine Team, keine Koch-Events, mindestens in München. Und dann haben begonnen, langsam alle viele zu machen. Aber ich bin stolz, dass immer noch mal andere ist.
Ich finde das wunderschön, weil es genau das ist, was mich von Tag 1 begeistert hat, das Team. Also dieser Ausgleich von Stärken und Schwächen innerhalb einer Küchenmannschaft, Frauschaft. Ich hatte gerade ein Gespräch, deshalb bin ich dann auch sehr sensibel. Dieses Miteinander und deshalb dieser Teamworking-Gedanke, das ist halt krass, dass da Menschen dran denken, das könnte ein Teamworking, also ein Coworking sein, Teambuilding sein, wo ich sage, ja, das macht alles so viel Sinn und ich bin ja auch schon bei einem dabei gewesen, das haben wir gemeinsam gemacht, respektive ich war einer der Gäste in der Vorpräsentation eines Kochbuches, wo eben das Team des Verlages auch miteinander gemeinsam gekocht hat und das klingt so, und es ist so entspannt, es ist so die Küchenparty mit hoher Kompetenz. Und mit einer, wie soll ich sagen, einer, ich glaube nicht studierten, sondern einer erfahrenen Pädagogik der Menschenführung. Da gibt's immer hier den, also ist auch klischee-mäßig, ich erlebe das ja selber. Es gibt immer den Sprücheklopfer, der immer einen raushauen muss, der selten die Hand am Küchengerät hat, nur wenn es mal um Chili geht, also ein bisschen dicke Hose, dann ja, genial. Dann gibt's den Klugscheißer, der immer wahnsinnig gerne über die Qualität von Himalaya Salz.
Also eigentlich heißt das ja Rauke.
Ja, genau so. Wo ist denn der Unterschied zwischen Rauke und Rucola? Weil er weiß, dass er die Antwort weiß und dann so zu glänzen und der auch verschiedene Zubereitungsmethoden für das ein und selbe Gericht hat. Der weiß, was Rückwärtsgaren ist, der weiß, was Niedertemperaturen, besser als du jemals weißt, irgendwie so. Der weiß auch den Glutengehalt von dem Mehl, den er benutzt,
und das sagt, er benutzt immer, für die korrigiert Pasta. Mich, wenn ich es falsch sage, aber.
Aber, genau. Dann gibt's eben halt so den Jungspund, der eigentlich nur versucht, irgendjemanden abzugreifen und so ein bisschen Party macht. Es gibt die Mäuschen.
Viele Charaktere.
Es gibt die ganz Leisen. Aber es ist eigentlich immer eine Wiederholung, weil es immer ein Querschnitt durch die Gesellschaft ist. Eigentlich ein Querschnitt ohne, ich weiß nicht, ab wann die Zahl stimmt. Ich würde mal sagen, die Zahl 10 stimmt. Wenn du 10 Leute zusammenführst, ab dann wiederholt sich das Gesellschaftsmodell. Mhm. Politisch, sexuell, wie auch immer.
Wir haben ja vorhin über diese Netflix-Serie gesprochen. Da hast du es im Prinzip ja auch mit dem, die asiatische.
Squid Games.
Ja. Da hast du es ja im Prinzip auch.
Stimmt.
Einen Querschnitt durch die Gesellschaft. Stimmt. Auf zwei.
Ich wüsste zum Beispiel, wenn Ausländer Gäste waren, also Inder und Chinesen, haben wir komplett die Küche freigelassen, weil die wollten zeigen an die deutsche Kollegen, wie kocht man scharf in Indien, wie kocht man, wie braten man ein Wok. Und da haben wir bewusst gemacht, weil das sollte nicht, wir wollten nicht beweisen, dass wir kochen können. Wir wollten, dass die Leute wirklich Spaß hatten. Und die Glücksscheißer habe ich immer gehabt. Ja. Wenn mein Team hat zu mir geschickt.
Hey, Graciela weiß das.
Ja, ja. Da war die schwierigste Aufgabe, zum Beispiel, erkennst du, was eine Kemchur ist? Oder wie viel Galgan geht in der Bali Curry? Also,
was
da
ist
konnte
sowas?
Ich,
sowas wird gefragt? Ja.
Wenn ich eine Klugscheißer habe, ja schon, da habe ich es als Aufgabe gegeben. Ja, Aber die Sache, die wir gemacht haben, das ist schon Erinnerung, auch wenn eine Punkt hat.
Ich finde auch die Bedeutung von Kulinarik, und man sieht es ja hier auch in dieser Runde, wie unterschiedlich und in welchen Rahmen wir uns kennengelernt haben. Wir haben mal so ein Schulkonzept gehabt, wo wir Küchen in Deutschland Schulen aufgebaut haben und waren in einer förderungswürdige Schule in Berlin. Und was wir geschafft haben mit dieser Küche, es fanden dann Elternabende in der Küche stand. Und die Menschen mit Migrationshintergrund, vielleicht mit leichten Sprachschwierigkeiten, die sonst keinen richtigen Anlass hatten, weil sie sich nicht wohlfühlten in dieser Konfrontationssituation des Elternabends, sind mit Speisen ihrer Herkunft, ihrer Nation, ihrer Küche, ihres Haushaltes in diese Schule gekommen. Und die haben angefangen, die Elternabende über Kulinarik sozusagen als verbindendes Teil. Mhm. Dadurch fand ein Austausch statt. Die Eltern hatten mal einen Grund, auch mal, was ist da drin? Dann kurzes Gespräch, welches ist ihr Kind? Ach, das ist ja spannend. Die haben schon mal miteinander gespielt. Das war unfassbar, wie sehr die Kommunikation gesteigert worden ist über Kulinarik. Und nicht über ein philosophisches oder pädagogisches Kulinarikkonzept, sondern einfach nur über Essen und Trinken. Fertig. Das ist das, was du ja eigentlich auch sagst.
Aber überlegst du dich in der ganzen Weltgeschichte, wie wichtig immer war das Essen und Trinken?
Ja.
Für die Menschen, für die Kulturen, für die Religionen. Man kann das nie vergessen. Also ich vergesse es nicht.
Gibt es eigentlich einen Grund für die letzte Mahlzeit, für die Henkersmahlzeit?
Grund im Sinne, also eine sinnhafte Erklärung.
Ja. Kannst du mal kurz googeln?
Naja, also die Henkersmahlzeit ist ja sprichwörtlich die Mahlzeit, die du bekommst, bevor du von dieser Erde gehst. So.
Aber warum?
Und wie warum?
Warum?
Ja, du willst ja noch mal was essen.
Aber ist das nicht unmittelbar vor dir sozusagen? Also jetzt auch in der alten Geschichte.
Das gibt's ja auch heute noch. Also die
ich
Leute,
weiß, aber wann wird die serviert? Wird die 12 Stunden vorher serviert?
Ja, ist ich, das würde hier, aber, oder? Ich hätte keinen Hunger
das
gehabt.
Das ist meine Standardantwort, aber das ist so eine Interviewfrage, die ich oft also was wäre Ihre Henkersmahlzeit? Und ich denke so.
Du würdest, du, ich glaube, deine Antwort wäre es eine selten dämliche Frage, Sebastian.
Ich würde Vietnam mich wünschen.
Hä?
Kaulau.
Was würdest du dir denn wünschen, Tim?
Kaulau.
Naja, ich würde dann sowas sagen wie 4500 Gänge. Wenn ich durch bin, dann gönn sie.
Weißt es gibt du? Keine Budget für sowas.
Nein, ich würde, aber es gibt ja, die Leute bestellen ja.
Aber welche würde, also Orient?
Meine Henkersmahlzeit.
Ja, Orient sicher nicht.
Ich glaube nichts.
Also guck, wie unromantisch
Eis,
hier.
Eis, Tim, ich sag mal Eis.
So, jetzt guck mal bitte, wie unromantisch das heutzutage ist. In den USA, ja, ist es halt so, bei der, die Henkersmahlzeit beschränkt
das
sich.
Lacht, auf, da lacht man in dem Kontext nicht.
Doch, ja, in dem okay. Kontext schon. Beschränkt sich auf Produkte, die lokal erhältlich sind und in der Gefängnisküche zubereitet werden können. Und es gibt eine finanzielle Obergrenze. Ah. In Florida beträgt sie $40. Das ist schon gemein.
Okay.
Das Porterhouse Steak hätte leider 41 gekostet. Ja, das tut mir leid.
Das ist krass. Aber den Grund dafür gibt's nicht.
Bestimmt, aber den finde ich jetzt hier nicht. Also, hier, Begriffserklärung. Willst du wirklich wissen?
Ja, ich möchte.
Ihr wollt's wirklich wissen, ne? Als Henkersmahlzeit wird die letzte Mahlzeit einer zum Tode verurteilten Person, ja, Hinrichtungszeichen, ja. Das wissen wir, ja?
Ja.
Mehr steht Filmst da nicht.
Filmst du die ganze Zeit, oder was?
Mehr steht,
das
mehr,
war's.
Mehr steht da nicht.
Okay, die hat keinen Sinn, keinen
Zweck.
Dass du, ich sag mal, nicht mit Magenknurren vom lieben Gott stehst.
Ach so. Du bist ja romantisch.
Ich weiß nicht.
Ja, das war's.
Essen die Engel?
Hm?
Essen Engel?
Engel, ob die essen? Du kannst Fragen stellen.
Glaube ich nicht.
Ich sag ja.
Warum sagt man denn Essen wie Gott in Frankreich?
Nein, weil...
Das können nur die Franzosen denken.
Naja.
Ja,
also,
denk mal drüber nach. Ist der liebe Gott und was ist der?
Aber der liebe Gott ist ja kein Engel.
Aber seine Kinder, oder nicht?
Die Assistenten sind die Engel.
Die Engel sind doch nicht die Kinder vom lieben von Gott.
Ja, aber grundsätzlich ist ein Pflegevater.
Also
der liebe Gott ist wohl der Pflegevater.
Ich weiß, was
von
hier
den
los wäre, wenn ich diese Fragen gestellt hätte.
Was?
Also da hättest du eine selten dämliche Frage, Sebastian, die du da wieder rausgeholt hast. Selten dämliche Frage. Hier, apropos Fragen.
Was ist eigentlich der liebe Gott?
Ich habe hier viele Fragen zur italienischen Küche, die ich mit euch beiden besprechen und beantworte.
Stopp mir den Gott und das Essen.
Ist das vielleicht basierend auf das letzte Abendmahl?
Ich glaube, der...
Nein, sicher nicht.
Hat nicht gegessen,
warum?
Christus?
Er hat gegessen, ist verraten worden und ist dann gekreuzigt worden.
Bei Judas.
Ja. Judas.
Aber sie haben gegessen.
Also das steht hier jedenfalls nicht.
Wir haben gegessen.
Nee. Das hat 100%.
Ich sag mal so, bei Multiple Choice und diese Frage mit dieser Antwortmöglichkeit würde ich folgender machen. Dann würde ich sagen, ja, Abendmahl.
Ich auch.
Ja, genau. B. Also passt auf. Ihr könnt mich mal, ich gucke das jetzt.
Ja.
Kann nicht sein. Vicky sagt ja nur das.
Ah ja, gut. Also kommt, Leute. Ich habe hier jede Menge...
Also er möchte nicht darüber reden.
Doch, ich möchte schon darüber reden, nur ich finde hier gerade keine Antwort. Vielleicht kann ja einfach auch mal die 17-Mann starke und Frau starke Redaktion da draußen was für ihr Geld tun und einfach mal hier rein googeln, was das eigentlich ist.
Guck. An der Stelle würde ich jetzt sitzen bleiben.
Hier, pass auf, Freunde.
Ja.
Ich habe so ein paar Fragen an euch, die ich gerne beantwortet haben möchte. Wie zum Beispiel Risotto mit oder ohne Mascarpone?
Was? Keine.
Kommt drauf an, wenn das ein Mascarpone-Risotto ist, dann kann man Mascarpone reintun, aber grundsätzlich in der Grundzubereitung ohne.
Viel Butter, ja. Gutes Olivenöl, aber keine Mascarpone oder noch weniger Sahne.
Könnt ihr Risotto bitte mal beschreiben, also erklären, wie man wirklich gutes Risotto macht? Wir hatten ja vorhin ein ganz kurzes Thema.
Welcher Reis nimmst du?
Rundkornreis.
Sag das nochmal.
Rundkornreis.
Ich nehme Carnaroli oder Bialone Nano.
Natürlich, und dann gibt es ja auch noch den Abo.
No, Arborio bitte nicht. Arborio ist manchmal.
Haben wir drei Reissorten, das ist jetzt so. Oh ja, ich nehme nur den Reis.
Du nimmst Rundreis. So.
Das ist dann, derselbe Reis.
Okay. Naja, jetzt, du hast mich gefragt.
Ja, erzähl, bitte redet weiter. Bitte redet weiter.
Ja, die beiden nehme Reis. Ich.
So, und dann?
Zuerst am Braten Zwiebel. In Butter, ich mache halbe Butter, halbe Ölmenge und dann brate ich meine Zwiebel, dann brate ich meinen Reis, Dann kommt Wein, Prosecco, wenn ich mache Risotto con le fragole. Also Erdbeerrisotto, die nicht Dessert ist. Dann braten und du musst immer bleiben, weil den Reis, das Reis sagt, also der Reis sagt, wenn du am Braten der Reis sagt, der Reis, il riso parla con te.
Rede mit dir.
Genau.
Er spricht mit dir.
Wenn man dann kommt der Wein und dann immer wieder und nicht so viel musst du heiße Brühe reinmachen und man muss vermeiden kochen, also im Wasser, in Flüssigkeit kochen. Deswegen musst du immer Flüssigkeit geben, aber nicht viele. Und der Reis sagt dir,
warum
die
muss man
okay.
Das vermeiden?
Naja, weil sonst ist gekocht und der Reis muss immer so eine Art wie in weniger Flüssigkeit gekocht werden. Das wenn ich mache
im eigenen Saft schmoren.
Ja, schmoren, ja. Dann wird sofort matschig. Aber der Reis sagt dir, wenn er braucht Flüssiger, weil der macht so Augen, weißt du, wenn das Wasser, ich erinnere mich, wenn das Wasser am Strand geht und dann wieder zurück, dann bleiben die
Gläschen.
Die Augen, die Löchchen. Ja. Und da heißen die Omas Augen. So, okay. Mhm. Und dann kommt wieder
ein bisschen trüb, Brühe. Weißt
du? Graue Star.
Und dann ist es so, wie er gesagt hat, ich kann dir nicht sagen, ob es 25, 35, kommt drauf an, wie heiß ist denn, welcher Topf, ich mache einen Gusseisentopf normalerweise. Aber wichtig ist, dass der Topf nicht so hoch ist, weil sonst wieder kommt so viel Feuchtigkeit und Dampf drin, das ist auch nicht gut für den Risotto. Hm. Und das ist...
Bad Tims Risotto à la Melzer?
Ja, im Grundsätzlichen stimme ich zu. Ich bin vielleicht nicht ganz so dezidiert bei der Angabe, weil ich jetzt nicht glaube, dass jede italienische Hausfrau exakt weiß, wie man ein Risotto kocht. Trotzdem machen es viele. Und die Diskussion, das ist wie eine Kartoffelsalat. Nicht jede Hausfrau weiß, wie ein guter Kartoffelsalat geht, aber sie machen alle einen guten. Und in der Perfektion, na, ist es genau richtig. Da fängt dann so, das darf aber nur so und so sein. Grundsätzlich dieser Prozess aus Anspitzen und Auffüllen und nicht in Wasser kochen, dem stimme ich hundertprozentig zu. Mein eigentliches Geheimnis in einem guten Risotto liegt in der Bindung, wo ich sage, also der Reis schwemmt Stärke aus und in der Brühe, das hat schon eine Bindung und die Butter und der Käse wird zum Hinten reingegeben, um diese Bindung herzustellen. Diese Bindung, ich sage mal so, wenn du eine Kelle von dem, also meine Meinung, ich weiß nicht, ob es richtig ist, eine Kelle von dem Risotto-Reis auf einen flachen Teller gegossen, diese leichte Wölbung von dem Teller darf das Risotto gerade stoppen. Das ist so, ich mag keinen tiefen Teller, so hier, das meine ich. So, du backst hier das Ding rauf und dann darf das so.
Aber du meinst, da muss man so machen.
Genau, und dann darf das ruhig flach werden. Also,
damit es flach.
Aber nicht flach, nicht flach mit einer Delle nach innen. Nein, muss eine leichte Wölbung haben, wie leichte Wasserspannung. Wie so ein bisschen, also wenn du klopfst, muss es eigentlich so sein, wenn der letzte Tropfen, kurz bevor das Fass überläuft, ist das Wasser ja leicht gebogen. Ist dir schon mal aufgefallen?
Ja.
Das darf ein Risotto.
Und das Wichtige ist zu wissen, wie viel Brühe kannst am Ende, wenn du den Butter reinmachst. Weil es muss nicht trocken, wie viele machen so ein Kugel trockenen. Es muss immer so diese cremige Flüssigkeit dabei sein.
Ja, habe ich noch nicht gesehen. Und da ist noch viel Nachholarbeit. Ich habe mit dem Hänzler irgendwann mal eine Sendung zusammen gemacht. Da hat er ein Risotto gekocht. Das war lecker, aber es war wirklich Reisklump. So, da war ein bisschen wie der Schneemann von Anna und Elsa, nur aus Reis nachgebaut. auch optisch. Aber geschmacklich war enorm, aber es war halt alles kein Risotto. Und die Leute sagten so, das war das beste Risotto, was ich je gegessen habe. Alter.
Aber Risotto ist immer bissfest, ne? Im Idealfall.
Aber nicht so al dente wie eine Nudel. Es muss, ich kann nicht definieren, muss cremig, oberflächlich muss schon ein bisschen weich drinnen, ein bisschen al dente, aber nicht, dass du immer diese Kiki drinnen.
Bei dieser al dente Diskussion würde ich gerne mal einsteigen, bei den Italienern.
Ich liebe al dente.
Ich hasse al dente.
Ja?
Ja, ich finde das.
Echt? Wie kochst du denn deine perfekte Nudel
immer
zu Hause?
Immer 3 Minuten länger.
Die Russen machen das so. Die haben den lapprigen Nudeln, essen die.
Ist ja nicht lapprig, aber dieses al dente. Ich glaube, dass dieser al dente Prozess durch Fernsehköche hergestellt worden ist.
Glaube ich nicht.
Dass es sowas gibt wie bissfest. Ja, bissfest bedeutet, du beißt da rein und da ist noch was erkennbar. Trotzdem ist bitte die Nudel gegart.
Okay, aber das ist ja al dente, oder?
Ich war in Rom und habe da Nudeln al dente gekriegt, Spaghetti. Die haben sich kaum im Teller
fest,
weil die haben sich hochgebogen.
Nein, das ist nicht gut.
Nein, und dann denke ich, ganz ehrlich, denn wenn ihr die Dinger nicht kochen wollt, dann leg ich mir die Pasta da selber hin und dann mache ich mir die Soße drauf und knabber da rum.
Naja, aber jetzt gehst du ja sehr populistisch dran.
Nein, aber ich finde, al dente wird
vielerorts, gerade im Pasta-Bereich, übertrieben. Weil um ja dieses al dente auch anzudeuten, ich bin der Meinung, wenn du bestimmte Pasta hast, dass du sie ruhig 1-2 Minuten länger für den besseren Genuss im Wasser lassen solltest, als die der Angabe folgt.
Bratest du deine Pasta dann in der Pfanne?
Welche?
Das ist auch lecker. Außerdem die Tagliatelle al uovo, ich brate alle.
Du brätst?
Ja, ich auch.
Zugo in der Pfanne also, und dann
erst kochen, ne?
Genau.
Und ja, dann Zugo in der Pfanne.
Ja, und dann
geil.
Ja, das ist nicht Braten. Braten ist was mit heißen. Also entschuldige, jetzt bin ich mal der Profi.
Da spricht den Koch. Also. Nein, du hast mich verstanden.
Das ist der Klugscheißer von den Zehen.
Als normaler Mensch.
Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber.
Also, du hast mich verstanden. Warum musst du mich quälen?
Nein, weil ich das jetzt eben nicht verstanden habe. Das kann ja sein. Es gibt zum Beispiel die Diskussion, brät man Risotto-Reis oder schwitzt man ihn an? Darf er Farbe haben oder nicht? Es gibt Diskussionen. Und ja, und es gibt Risotto, da darf der Reis eine Farbe haben. Und ja, es gibt Risotto, da darf der Reis keine Farbe haben. Es ist nicht immer das Gleiche. Also wenn du ein Pilzrisotto machst, darf der ruhig leicht geröstet werden.
Das wäre meins, ein Pilzrisotto.
So, aber wenn du jetzt ein reines, hier ein Safranrisotto hast oder so, da ist Braten eher schädlich. Da ist das nicht so geil. Da willst du den schönen, soll das nur eine schöne Bühne sein für die Eleganz des, verstehst du, was ich meine? Mhm. Oh, jetzt bist du beleidigt, ne?
Nein, ich bin beleidigt, Entschuldigung. Da kenne ich dich schon lang.
Oh. Und wo sage ich, also das, ich sage mal so, es gibt ein Gesetz in der italienischen Küche.
Oha.
Ja?
Hä?
No.
Was?
Ja. Ja,
was? Die Soße wartet auf die Pasta niemals auf die
Soße. Warte, die Soße war, ja. Ja, aber hätte ich jetzt auch
das
gesagt.
Das ist das Gesetz.
Der Risotto auch.
Auch, so.
Ja, das hätte ich auch gesagt.
Achtung.
So,
das Volk hat gesprochen.
So, dann geht's weiter. Bitte.
Können wir ganz kurz mal Luft hier reinkriegen?
So. Eine Frage noch.
Ja, bitte.
Bitte das Rezept für Aglio Olio.
Er sagt's ja.
Aglio Olio, was? Nur der Aglio Olio.
Ja.
Nicht ein Pintimonio.
Nein.
Also ich mache nicht auf Aglio Olio, aber es ist mir so simpel, so viel
Olio. Das verträgt sich nicht mit dem Kaviar, den sie dazu isst.
Dann sag du doch mal deins.
Was?
Was ist das perfekte, deiner Meinung nach, richtige Rezept, wie man Aglio Olio macht?
Knoblauch, Chili, ich stehe auf getrocknete Chili, Pfeffer, Salz, Öl, ein bisschen Butter.
Butter mache ich nicht.
Ein bisschen Butter.
Ich mache nur Olio.
Wie du beim Risotto machst, so ein Butter-Öl-Gemisch. Mm. Falls du nicht weißt, warum du es machst, ich kann es dir erklären, damit du die Temperatur...
Nein,
ich
möchte keine Theorie.
So, damit du die Temperatur...
Das ist mir langweilig. Ich werde nie eine Risotto mehr kochen können.
Okay, du machst es ganz natürlich, intuitiv. Ja, das, was ich am liebsten mache. Knoblauch, Chili, Pfeffer, Salz, alles in Olivenöl anschwitzen.
Ja.
Und welche Nudeln?
Hä? Spaghetti.
Aha, ich nehme Bucatini.
Welche sind Bucatini?
Die können man besser...
Sind es die etwas...
Bucatini, wie Bucos haben ein kleines Loch in der Mitte und sind rundig. Bucatini oder Linguine.
Ja, Hauptsache ging an. An der
Hauptsache ist lang.
Aber eine lange Pasta, ja. Was darum geht. Okay. Wenn du eine kurze nur hast, nimmst du eine kurze, dann schwitzt du alles schön an, dann gibst du ein bisschen gibst erst die braune Wasser. Butter, dann gibst du die Butter dazu.
Ja.
Bisschen braun werden lassen, gibt eine gewisse Nussigkeit, macht es etwas komplexer. Anschließend ein bisschen Nudelwasser, das ist das Einzige. Oder wenn du kein Nudelwasser hast, ein bisschen Wasser. Dann kriegst du eine leichte Emulsion, Pasta rein, die gekocht ist, durchschwenken. Ich bin ein Petersilienfreund, ich kenne Menschen, die hassen Petersilie. Das ist
Oh no, ich mag gerne.
Aber ich mag gerne Petersilie, letzte Minute drunter heben, in den Teller, Stück Parmesan dazu, servieren.
Ah, oh, das hört sich gut
an. Ich reibe den Parmesan und mische ich mit den gehackten Petersilie.
Der Unterschied ist vielleicht, ich mag gerne getrocknete Chili. Also das ist für mich, ich bin ein Freund von getrockneter Chili.
Man mache keinen Unterschied.
Hat so eine schöne aromatische, röstige, leicht rauchige Schärfe.
Aha.
Wieder der Klugscheißer.
Nee, der, wie heißt das von jemand? Was habe ich da?
Hast du es notiert?
Ich habe mir das alles notiert.
Das, den Moment warten wir noch ab, bis wir hier lüften.
Ich bin,
Ach so.
Warte. Wie ist der Fachbegriff von Sprachforschern? Wie heißen die?
Irgendwas mit Linguistik?
Genau, ich bin ein Aromlinguistiker.
Linguistiker.
Wenn du so mit dem, Blätter machst, ja, erinnere mich in den Taste, als du perfekt schreiben wolltest, ja, und hast du falsch geschrieben.
Wie habe ich das
geschrieben? Und der Alexandra Herrmann hat sie totgelacht.
Perfekt.
Bei The Taste war es immer so, das ist hier der Löffel, ne? Und dann nehmen wir jetzt hier die Komponente, das ist der Fisch. Und der Fisch hat eine gewisse, und wenn du es im Mund schiebst, dann brauchst du die Säure hinten. Das heißt, wo legen wir die Säure? Die legen wir hier hinter den Fisch. Hinter den Fisch. Und damit da noch der Knack da hochkommt. Aber was für ein Knack. Weißt du, das war wirklich so. Aber, ja. Und alle so, Alter, was redest du? Wir sind froh, dass wir überhaupt hier überleben.
Der erste Abend ruft meine Schwester und sagt, du, und wie geht, wie läuft das? Ich habe gesagt, du, alle haben eine Zettel und zeichnen sich alle diese Löffel. Ja. Ja. Das hat mir verrückt gemacht. Ich hatte in meinem Leben noch nicht das gesehen.
Ja. Aber trotz alledem hast du sie nicht durchkommen lassen. Und du sagst ja, du hast sie damit geschützt.
Ja, das ist glaube ich wirklich so ganz klar zwischen uns, dass man das einfach sagen muss an der Stelle. Was soll ich meine, 10 Jahre später.
Ist das 10 Jahre her?
Ja, ja, gut, aber immer noch renitent und aufmüpfig. Weißt du, so immer noch, da erzähle ich immer ein bisschen, wo. Und
sie, was will der renitent?
Nee, den will ich nicht wissen. Ich will nicht wissen, wie ich meine Risotto koche. Ich will keine Erklärung, ich will es weiter. Und darum geht's. Mhm. Manchmal darfst du, oft werde ich gefragt, was glauben Sie, was das Geheimnis von ist? Oder, ne? Oder wie, und ich sage, ich habe keine Ahnung, ich werde mich auch nicht fragen, weil ich glaube, in dem Moment, wo ich hinterfrage, wird es kaputt sein. Intuition, Emotion, bestimmte Dinge sollte man nicht ins Analytische bis zum Exzess zerlegen.
Aber das machst du doch bei Kitchen nur.
Essen.
Ja.
Ja, weil ich muss, und warum bin ich immer so scheiße drauf? Mhm. Weil ich da den Kopf einschalten muss. Warum hasse ich manchmal? Ich hasse das Essen manchmal. Mhm. Aber nicht, weil das Essen schlecht ist, sondern weil die Situation, in die man mich da rein manövriert, ich die so, ich will das nicht. Ich will nur essen. Was ich dasselbe Essen, was ich in der Box habe, esse ich manchmal zum Anschluss. Also nach den Dreharbeiten. Und das sind zwei Welten.
Ist andere Welt.
Das schmeckt komplett anders.
Nee, gut, weil der Stressfaktor weg ist.
Ja gut, aber das ist ja schon mal Punkt 1, wie auch Geschmack funktioniert.
Ja.
So, einmal ganz kurz Luft machen.
Ja, bitte.
Ich gehe jetzt mal klein groß machen.
So, Tim.
Ja.
Wir haben eine Frage von unseren Zuhörern, die da lautet, wann kommen denn deine italienisch angehauchten Rahmen? Hast du eine Idee, was der Hörer damit meint mit dieser Frage?
Ja, wahrscheinlich plapper ich sehr oft daher und ich stehe mir manchmal so sehr selber im Wege, weil ich Schönheiten umschreiben möchte, Wahrnehmung sensibilisieren möchte und mache dadurch manchmal den Vergleich klein. Also ein Ramen ist in ihrer Schönheit eine einzigartige Zubereitung aus 3 Geschmackskomponenten innerhalb einer Flüssigkeit. Wirklich spektakulär. Spektakulär. Und ich bin ja der Meinung, dass Nudeln sind Nudeln. Also jetzt mal platt gesprochen, obwohl sie sehr unterschiedlich sind. Aber Ramen-Nudeln haben eine gewisse Konsistenz, haben eine gewisse Aufgabe und haben eben auch die Bedeutung der Füllung in der Rahmen. Und wenn du jetzt eine Minestrone nimmst, dann ist es auch eine zauberhafte, wunderbare Brühe. Da geht es gar nicht so sehr um die Einlage. Die kreiert zwar den Geschmack, aber es geht nicht so sehr um das, was drin ist, sondern das, was rausgezogen wird. Also eben dieser Sud. Also. Und ich finde, dass eben die Küchen dieser Welt sehr oft miteinander vergleichbar sind, wenn man ihnen ihre Regionalität der Produkte und manchmal auch der Geschichte des Landes beraubt. Aber eine Nudel ist eine Nudel. Eine Nudel gibt's in Polen, die gibt's in Deutschland, die gibt's in China, die gibt's in Japan und die gibt's in Italien. So, also sind diese Küchen sehr oft miteinander vergleichbar, obwohl sie sehr unterschiedlich sind.
Also du sprichst wahrscheinlich meine Mutter, deine Mutter, Slang.
Richtig.
Genau.
Richtig.
Das heißt, die italienisch angehauchte Ramen, wäre eine Spaghetti in einer Minestrone.
Naja, mit anderen Aromen. Aber ist es immer die Diskussion oder die Frage, wer hat die lange Pasta gemacht? War Marco Polo das von Asien nach Italien, Italiener sagen. Nein,
Moment,
natürlich.
Moment, da komme ich jetzt gerade nicht mehr mit.
Wer hat die Pasta erfunden? Kulturhistorisch wird gegen die Italiener kommuniziert, dass sie eben aus China kommt.
Und
Marco Polo sie sozusagen entdeckt hat und mit in den Europa, genauso wie die Kartoffel dem, wie heißt der Hund? Kolumbus.
Der Hund hat mich entdeckt. Entschuldigung, Südamerika.
Nee, aber dass die Kartoffel nicht deutsche, sondern halt also eigentlich ein indianisches Gewächs ist. Und dann mit rübergebracht worden ist und erst der alte Fritz, die sozusagen groß gemacht hat im Rahmen einer Verpflegungsnotlage des Militärs. So, und das sind halt so einfach kulturhistorische, wo es doch auch egal ist. Und deshalb denke ich eben auch manchmal, ja, wir müssen
oder wir dürfen unsere eigene Identität nicht verlieren. So ist es wichtig, dass wir wissen, was macht uns aus.
Aber Landesidentität.
Egal in was, aber wir sollten immer den Kopf offen haben, weil wir noch nie, also jedenfalls, ich sag mal so, seitdem es auch nur ansatzweise sowas wie Bewegung gibt, sei es über Wanderung, sei es über Pferde oder über Esel oder über, keine Ahnung, was früher eben gewandert und das Land verlassen worden ist, gab es immer die Erweiterung des eigenen Horizontes. Und es gibt dieses, ja, aber das war früher immer so, das stimmt nicht. Auch früher unterlag schon einer Veränderung. Und wenn wir jetzt von früher reden, reden wir wie die Alten von früher. Das ist das Schöne an uns, wir entwickeln uns, wir bewegen uns, wir öffnen uns, wir haben andere Möglichkeiten, ist nicht alles sinnvoll und ist vielleicht auch nicht alles da, aber innerhalb dessen ein bisschen die eigene Identität behalten. Also man darf auch mal was nicht gut finden. Man darf auch mal was ganz toll finden. Ich bin immer nur ein Freund damit, so sagen, aus dem eigenen Wohnzimmer raus, erstmal da Staubsaugen auch in den Ecken und sich dann um die anderen Dinge kümmern.
Und gestehst du diese Art der Freiheit auch all deinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen speziell am Topf zu, dass sie eine gewisse
Freiheit?
Kreativität des Momentums reinbringen dürfen oder bist du dann sagst so, naja, sorry Leute, aber irgendeine Regel müssen wir schon haben, ist halt dummerweise meine?
Wenn ich ihnen vertraue, wenn ich weiß, dass sie es aus der richtigen Motivation heraus machen, dann ja. Wenn es einmal nur Firlefanz ist, weil sie den falschen Trip geschossen haben am Freitagabend und Montag meinen, besonders kreativ sein zu müssen, dann gucke ich auch komisch drauf. Wenn du so lange einen guten Respekt hast vor der eigentlichen Idee. Ich habe es gerade letzte Woche mit meinen Mitarbeitern gemacht, dass ich gesagt habe, pass auf, was mich eigentlich von euch interessiert, ist euer Geschmack. Euer. Wie schmeckt ihr? Und dass sie das Lieblingsgericht, also ihr Lieblingsgericht, egal was es ist, und wenn es Schlangori ist, also Nudeln mit Ketchup und Käse überbacken, möchte ich, dass sie es jetzt jeden Freitag einer der Köche sozusagen als Personalessen macht. Einzige Aufgabe dahinter oder einzige Idee dahinter steckt, dass ich mehr begreife, wie die jungen Leute schmecken, wie sie gerade schmecken, was passiert da, was ist deren Tradition. Reden wir, wenn wir von Oma und Nonna reden, reden wir aus der Vergangenheit und haben die nicht vielleicht auch, haben die eine andere Erinnerung an ihre Nonna, an ihre Oma? Das ist ja eine Generation dazwischen. Und ich versuche das nur zu verstehen und zu gucken, was sie machen. Und wenn das mich berührt und manche Leute können sehr gut über Essen und Trinken reden, dann können die machen, was sie wollen, weil dann machen sie dieselben Fehler wie ich. Sie machen die Fehler, weil sie davon überzeugt sind, dass es richtig ist. Aber nicht, weil sie faul, nachlässig oder pseudokreativ oder besonders beeindrucken wollen. Und auch in der Aufforderung des Personalessens war, nicht beeindrucken. Bitte kocht so, wie ihr zu Hause kocht, weil mir fällt auf, dass ich zu Hause so gut kochen kann, was ich manchmal im Restaurant nicht kochen kann, weil ich Angst habe, ob das reicht, ob was ich da auf den Teller packe.
Na ja, klar, und sie wissen ja auch, dass du im Zweifel über die Schulter guckst. Also im Sinne von, du kriegst es mit. Was waren denn die Essen? Bisher, weißt du das?
Letzte Woche.
Ach so.
Letzte Woche angeht, jetzt Freitag ist das erste. Unsere Patisseuse wird was kochen, die kocht es am Samstag. Auch das ist okay, weil sie Freitag frei hat. Aber wir haben jemanden mit afrikanischen Wurzeln, der sagte ja, meinst du auch so afrikanisch? Ja, ich will euren Geschmack. Also dass nicht ich bestimme, was ich essen will, sondern ihr bestimmt, was wir essen sollen, weil ihr seid sozusagen in dem Moment der Gastgeber. Vielleicht, damit sie auch noch mehr verstehen, was es, dass Geschmack keine Rechenformel ist, dass Geschmack auch ein bisschen was mit Persönlichkeit zu tun hat. Ich bin da auch stetig manchmal bin ich ganz starr in meinem Denken. Habe ich gerade an mir, das letzte halbe Jahr, 3 bis 4 Monate, mochte ich mich nicht sonderlich. In der Nachbetrachtung. Mhm. Weil ich ein bisschen ignorant geworden bin. Aus der Überfordert, habe ich ja schon erzählt. Ich habe mich sogar bei dir entschuldigt. Das hatte auch einen Einfluss auf meinen Geschmack, auf meine Wahrnehmung von Geschmack. Dinge, die ich nicht gut finden wollte, fand ich nicht gut, obwohl sie gut waren.
Und Beispiel?
Ist ja so ein leidliches Thema. Ich bin ja ganz im Gegenteil, obwohl alle das glauben, dass ich gegen die gehobene Sterneküche bin, bin ich ein totaler Fan. Irgendwie, ich sag nur, es ist halt nicht die einzige Küche der Welt. Mhm. Und momentan wird eine kulinarische Sau durchs Dorf getrieben, das ist diese Nova Regio-Küche.
Ja, aber davon erzählst du auch schon seit 2 Jahren.
Ja, ich sag,
momentan.
Ja, aber momentan, jetzt hat sie eine Breitenwirkung gemacht, dass sie dicht ist am Green Labeln, also das ist wie ein Aufkleber. Wenn du selber irgendwie irgendeine Lumpe in irgendein Essigwasser einlegst, dann bist du ein geiler Koch. Wo ich sage, es stimmt nicht. Du musst das auch schon können. Du musst dich auch schon damit beschäftigen. Und es gibt Könner in dem Bereich und es gibt Dilettanten in dem Bereich. Und ich habe irgendwann mal verloren, dass da wirklich wahnsinnig Spannendes passiert, dass das wahnsinnig, also dass es trotz der Tradition sehr innovativ ist und was das alles Gutes für uns macht, wie das die Köpfe der Leute bewegt, wie das die Köpfe der Leute inspiriert, vielleicht doch einmal nur nach vorne zu gucken, statt über die Landesgrenzen hinaus. Und das ist so eins der Dinge, wo ich sage, und jetzt will ich wieder lernen. Ich will wieder offener sein und manchmal muss man sich zwingen, eine Offenheit zu behalten. Das ist, glaube ich, in jedem so. Mhm. So, dass man einfach sagt, so, so schlecht ist das gar nicht. Und da arbeite ich gerade dran, an mir.
Ich muss doch, krass. Ich würde, ja, das ist, was heißt krass? Eigentlich kann man das erwarten von jemand, der wie du ja trotz alledem über ein hohes Maß an Empathie und auch Reflexionsvermögen an, zumindest an der einen oder anderen Stelle verfügt. Auch
Kompetenz.
Und natürlich Kompetenz. Ich würde gerne nochmal einen kurzen Schritt zurück zu dem, was du eben sagtest mit deinen Köchinnen und Köchen.
Graciella.
Ja, ich habe mich gefragt. Und
nur mal an die lieben Zuhörer, habt ihr gemerkt, wer gerade versucht, den Redeanteil von Graciella zu erhöhen?
Das bist du. Dankeschön. Das bist definitiv du.
Ausnahmeweise. Ja.
geht man denn eigentlich ins Restaurant, weil es mir schmeckt oder weil ich es schmecken will? Weil ich habe noch nie darüber nachgedacht, ob ich im Restaurant darüber nachdenke, wie es schmeckt, sondern doch eigentlich nur, ob es mir schmeckt. Ist es dasselbe? Oder ist es eigentlich gar nicht so einfach herauszufinden, wie etwas schmeckt, Graziella?
Also ich gehe in ein Restaurant, weil ich möchte etwas Neues schmecken. Normalerweise dann entscheide ich, ob ich zurückkehre oder nicht. Aber ich gehe, damit mir etwas schmeckt.
Ja.
Auf jeden Fall gehe ich nicht, wo italienische Küche ist, weil ich koche jeden Tag italienisch. Und mag ich gerne, habe ich schon dir erzählt, letzte Erfahrung, das war eine Ceviche vegetarisch, mit sehr guter Aromenkombination. Das dachtest du, ist es der Fisch da drinnen? Da muss man
können. Was war das?
Wo war?
Nein, was das war?
Das war, Rostaromen hatte so eine Öl, die nicht, ich denke, war eine Chiliöl, sehr, sehr lang, ein bisschen mehr lang gebraten und Maracuja, als Säure. Mhm. Dann waren Auberginen, Shiitake-Pilzen.
Auch sehr gut.
Und etwas anderes. Ich habe die Fleischversion gehabt, aber probier von meinen Nachbarn. Und die andere Erfahrung war, ich esse nicht unbedingt Hauptgänge. Ich gehe querbeet in den Vorspeisen-Menü, weil ich finde, sind kleine Portionen, jeder hat andere Charakter, die Küche gibt's ja mehr Mühe. Und ich finde immer, diese Hauptgänge ist immer ein Stück Fleisch und etwas, die begleitet.
Ganz lustig, übrigens, komplett, ich weiß, da hätte ich mal eine Frage. Und zwar.
Schon wieder unterbrech mich.
Nicht, nee, weil die Beobachtung finde ich sehr, sehr gut. Und eine Frage an die Zuhörer. Weil ich auch, bin nur noch Vorspeise, maximal Zwischengänge, Hauptgänge, langweilen mich, ist mir zu groß, ist mir zu viel. Wenn die Hauptgänge um die Hälfte reduziert werden würden, würde ich mehr Hauptgänge essen. Ja. Aber dieses, und ich weiß nicht, was da gerade ist, das Huhn oder das Ei. Bei mir wird ja gerade, also nochmal auch Beispiel, komme ich gleich drauf, ein Restaurant kritisiert für die Portionsgröße.
Von dir ein Restaurant?
Ja. Welches? In Frankfurt, das Pezzo di Pane. Da wird die Größe der Pizza kritisiert, wo ich sage, richtig.
Zu groß oder zu klein?
Zu klein.
Aber noch nicht nach Qualität.
Naja, das ist oft bei denen ja, dann geht ja einher, ne? Zu klein.
Qualität kann ich haben ja, alle gut aber gesagt.
Im Sinne von auch zu klein. Dann zu teuer, dass ich zu wenig dafür
kriege. Ja, das ist ja die Diskussion.
Ja, okay. So.
Und wo ich dann sage, naja, es ist A, keine Pizza, es ist eine Pinza. Mhm. Die Pinza hat auch eine gewisse Definition, die kann man sicherlich größer machen. Aber für uns ist auch die Aufgabe, ich bin am Flughafen, ich werde gleich im Flugzeug sitzen und ich will nicht ballerig voll sein. Also wir machen uns schon Kopf darum, was wir anbieten und wofür wir das anbieten. Preispolitik, Leute sind gelangweilt davon, das zu definieren oder wo es herkommt. Da bin ich nicht der Meinung, das ist zu klein. Ich halte es für genau richtig. Wenn du den Standard, die Erwartung hast, einer 32 Zentimeter Pizza, ich weiß nicht, ob das groß ist oder was die sonst so haben, dann ist sie kleiner. Richtig. Aber sie ist auch anders. Und wollen die Leute große Hauptgänge, also möchten sie sozusagen auch Gewicht, und das soll nicht abwertend klingen.
Das ist deine Frage.
Genau. Wollen die Gewicht, und es ist nicht abwertend gemeint, für den Preis haben, oder geht es darum, dass der Hauptgang nicht eigentlich die heiße Speise ist? Die heiße Speise. und könnte man die nicht ein wenig kleiner gestalten und vielleicht dadurch auch preislich interessanter gestalten? Also soll sagen, momentan, wir haben das Entrecot, 320 Gramm. Das ist für mich als Koch visuell, wenn du nichts anderes isst, sensationell. Boah, ist das schön. Schönes Stück Fleisch, aber da brauchst du auch nicht viel.
Bullerei oder Flughafen?
Bullerei.
Das ist wirklich gut.
So, das ist wirklich gut und wären aber nicht auch 270 genug? Und da sage also, ich, ja, wären auch genug. Und wären nicht auch sogar 240 genug, bin ich der Meinung, auch ja. Für das Sättigungsgefühl, für den Genussfaktor. Ab dieser Größenordnung könnte ich den Preis wieder anpassen. Versteht ihr ein bisschen, worauf ich hinaus will?
Also aber ich überlege, ich hab letzte Woche bei dir im Restaurant abends das Entrecot bekommen und hier das spanische, hilf mir, Schwein.
Iberico.
Ja. Und ich hatte das Gefühl, und es war perfekt von der Menge, dass es kleiner war als sonst.
Nein, ist größer geworden.
Echt?
Ist größer geworden.
Und das war wirklich, aber ich dachte so.
Das Schwein oder das Entrecot?
Beide.
Nee, das Entrecot ist größer geworden. Beim Schwein haben wir eigentlich auch nichts geändert, aber da kann ich jetzt nicht
für
reden.
Die waren für zwei Personen. Ja. Es war perfekt. Es war ein unterschwelliges Sättigungsgefühl, aber so, dass der Nachtisch noch locker Platz hatte. Ja, und ich dachte, es ist weniger geworden, aber es ist perfekt.
Nein.
Aber man sagt auch psychologisch, das ist es immer besser, steht auf, nicht voll bis zum China, sonst immer mit Lutz. Wieder gut, so
aber
haben.
Das ist ja das, was Tim sagt.
Aber die Frage ist nochmal, also
ja,
ist das noch zeitgemäß große Hauptgänge?
Ich glaube
das ist
nicht.
Meine Frage.
Ich glaube nicht, aber ich glaube, es ist gelernt. Du musst die Leute ja erstmal daraufhin konditionieren, dass es eventuell anders
ist. Und bei der Antwort würde mich interessieren, welchen Beruf haben die? Weil Gastronomen, Menschen, die sich viel mit Kulinarik auseinandersetzen, die genussorientiert sind und noch häufig Kontakt dazu haben, neigen dazu, Hauptgänge zu ignorieren. Das ist, fällt mir mehr und mehr auf.
Wer?
Naja, Köche.
Ja.
Man könnte eine Vorspeisen-Restaurant machen. Weißt du, da hast du viele andere Nuancen. Und ich guck mal, warum mögen die Tapas oder die Cicchetti in Venedig? Weil die sind klein, immer kommt etwas anderes. Ja. Dann kannst du nochmal entdecken und. Und bist du am Ende satt.
Und ich finde, vielleicht mache ich mal eine Probewoche in der Bollerei, dass ich die Portionen verkleinern. Und ich habe das, glaube ich, auch schon mal erzählt. In Japan zum Ende eines Essens kannst du eine Reissuppe essen. Aha. Dann kommt, das ist das Angebot, das ist so eine Reisspinat-Algensuppe, die keine andere Aufgabe hat, als den Gaumen zu neutralisieren und dich satt zu machen.
Das ist gut.
Damit du dem Genuss nicht im Wege stehst. Damit manche Gerichte, gerade wenn man so Karten entwickelt, Pasta ist ein gutes Beispiel. Da kann ich mich fast jetzt schon hinsetzen und die Schlagzeile vorgeben für das, was ich mache, dass die Portionen in dem Restaurant, was ich gerade betreue oder betreuen werde, das Chiaro, zu klein sind. Ich sage, die sind perfekt. Und das sage ich mit breiter Brust. Die sind perfekt, weil die Kombination aus Pasta, Geschmack und Menge ist geil. Und danach lässt du Raum für anderes.
Aber
und wenn du 10 Minuten wartest, bist du auch satt.
Aber verbinden die Leute diese Hauptgerichte mit dem Preis?
Glaube ich
nicht. Das ist eine Frage. Wir behaupten das immer nur, wir glauben immer, dass die Leute das nicht ausgeben wollen. Wir setzen so viele Dinge voraus, weil es vielleicht mal so gewesen ist oder weil wir uns das nicht anders erklären können. Deshalb ist diese Frage wirklich ganz offen gestellt. Ist das noch zeitgemäß von Seiten des Verbrauchers, die Größe der Portion und was ist die Relevanz?
Ja, aber schau mal, nehmen wir mal das Beispiel, das Restaurant Chiara im Hotel de Rome. Im Hotel de Rome. Ja. Immerhin ein Hotel, das zur Roccoforte-Gruppe gehört. Ja. Wir reden hier von 5 Sterne. Ach, also
sehr stolz.
Luxus.
In italienischer Hand übrigens.
Endlich hast du Sterne und sogar mehr als der Rauer. Mhm. So.
Endlich.
Jetzt glaubst du nicht auch, dass da dieses, ich sag's mal salopp, jetzt will ich aber auch was für mein Geld bekommen und das ist dann im Restaurant bei dir eine große Portion vielleicht.
Lass mich doch darauf nicht antworten und erstmal die Umfrage abwarten, weil ich will gar nicht negativ denken. Ich will erstmal gucken, lass mich das probieren und kritikfähig bleiben und heißt dann auch zuzuhören und auch nochmal überprüfen, vielleicht zu klein, vielleicht zu groß, vielleicht das oder das, aber es ist eine Idee dahinter und die Idee, und das kann ich immer mit offener Brust sagen oder breiter Brust sagen, ist nicht, dass ich mehr für mein Geld haben will, also dass ich mehr Geld haben will, sondern ich habe eine Idee, eine kulinarische Idee und die versuche ich umzusetzen.
Ich frage mich,
vielleicht, wenn du machst Kleinigkeit, aber mit dem Preis natürlich nicht vom Hauptgänge und die Leute verstehen danach, da kann ich 7 Sachen essen und dann bin ich so satt, wie ich 3 gegessen hätte.
Richtig, es ist nur nicht immer die Frage.
Wir kommunizieren.
Nee, die Frage des Wareneinsatzes, sondern wir haben es bereits erwähnt. dass der Preis sich aus vielen Ebenen zusammensetzt.
Ich werde nie ein Restaurant haben können.
Das darfst du auch nicht.
Ich bin lustig. Ich wollte dich gerade fragen, ob du dir jemals vorstellen könntest, ein Restaurant.
Nein,
ich werde pleite nach einer Woche.
Ich würde sie fesseln und knebeln und würde sagen, mach das nicht, tu dir das nicht an. Du versaust ein, das ist so ein schönes Puzzleteil in unserer Welt. Und wenn sie jetzt anfangen würde, das zu kommerzialisieren, ist das falsch, oder professionalisieren.
Professionalisieren.
Bitte nicht. Bitte bleib so ein Chaot, bitte bleib in der Schüssel, bitte bleib so bockig, bitte bleib so auf eine zauberhafte Art und Weise unvernünftig. Also und bleib vor allen Dingen so. Das wäre, also ernsthaft, da würde ich sagen, bitte, dann höre ich auch auf.
Sind Menschen wie Graciella Leute, die dich inspirieren?
Unfassbar. Das ist das, die mich daran glauben lassen, was wir tun. Weil wenn ich nur an die Profiwelt gehe, wenn ich nur an die Investoren gehe, dann habe ich keinen Spaß dran, dann ist das ja, wo ist das Gefühl geblieben? Und dann liebe ich das ja, dass es solche Sachen gibt. Und das lässt mich auch immer wieder daran glauben, in kleinen Schritten genau daran zu arbeiten, immer diese Normalität zu behalten.
Aber die Idee von trockene Oregano am Tisch ist nicht schlecht.
Ist super.
Das ist machbar, schon, oder?
Schon eingearbeitet.
Tim hat schon Patent angemeldet. Der erzählt immer nur, geht auf Toilette. Der hat die Idee schon direkt Patent angemeldet. Tim ist nämlich der Entertainment.
Heavy-tainment.
So, darf ich euch eine Frage zum Schluss stellen?
Warum zum Schluss?
Ist es schon vorbei?
Nein.
Ich konnte nie reden. Ich konnte nicht jetzt was erzählen.
Ich muss immer so lachen, wenn es den einen oder anderen Podcast gibt, die sagen, so, wir müssen aufhören. Wir sind jetzt schon über eine Stunde. Dann denke ich immer so, ja, was
ist so gemütlich.
Was seid ihr für Amateure? Bitte, Graciella, erst du, dann Tim, das beste Pasta-Rezept.
Ich habe drei.
Ich habe eins.
Eins muss ich.
Du musst gar nichts. Du kannst so viel du willst. Ich habe auch eins.
Ja, ich weiß es schon. Ja. Pasta con le sarde aus Sizilien.
Was ist das?
Das ist eine Pesto, also zuerst Bucatini oder Linguine, keine Spaghetti bitte.
Natürlich.
Dann macht man eine Pesto mit der Spitze von einem Bronzefenchel, Rosinen, Peperoncino und Pinienkernen. Dann kocht man den Pasta, dann putzt man zuerst die frische Sarde, die Sardinen ohne Kopf, die werden meliert, sagt man auf kulinarische.
Meliert ist?
Meliert und dann angebraten oder frittiert, weiß ich nicht, wie auf kulinarische Gastrodeutsch ist. Dann kochst du den Pasta, dann geht die Pasta immer in eine Pfanne, kommt die Pesto.
Ja.
Kommt die Pesto. Dann kommt ein bisschen Pecorino oder Cacio Ricotta. Das ist die trockene Ricotta, salziges und reiben. Dann machst du Pecorino. Und die Sarde drüber. Und dann leicht untermischen und essen. Ein Gedicht. Weil das ist wieder diese Orientalismus, die in Süditalien aus Seite Sarazene.
Hätte ich jetzt auch gesagt.
Weißt du, was die Sarazene sind? Wer sind?
Nee.
Die Nordafrikaner.
Hätte ich sofort in den Raum reingepackt, nur aufgrund eines Dinges, und das so funktioniert jetzt bei Kitchen, Rosinen. Süßlichkeit orientiert, packe ich eher nach Süditalien, obwohl es wärmer ist, als nach Norditalien.
Aber du weißt, das Gleiche gibt es in Venedig, die Cicchetto Sarde in Saor.
Nein, ich habe
das ist das Gleiche, weil der Venedig hat gehandelt mit Gewürze, mit Stoffe, Edelsteine.
Ja, also ich wollte.
Und da haben die Araber auch gelassen.
Ihr seid aber irgendwie putzig
zusammen. Aber vielleicht habe ich sie deshalb auch rausgeschmissen, damals bei The
Taste, weil
sie
mir einfach so
massiv auf den Keks
gegangen ist.
Ja, aber trotzdem, es gibt auch noch.
Okay, also das ist das Pasta-Rezept alla Graciella. Ja. Hat das einen Namen? Ich habe den Namen.
Pasta con le sarde.
Genau, con le sarde.
Und du?
Du. Ich hab lustigerweise...
Wie bei Mama.
Ist es wirklich aus Henslers Schlenne-Lummer ein Pasta-Rezept? Pasta Pomodore, Spaghetti Pomodore, ganz simpel, Öl in die Pfanne und parallel Pasta kochen, Cherry-Tomaten im Wasser ausdrücken und die ausgedrückten Tomaten in das Öl hauen, mit ein bisschen Nudelwasser rein, dann die Spaghetti rein, da die letzten 2 Minuten al dente werden lassen. Das ist mein Lieblingsrezept.
Minimal.
Ist wirklich lecker.
Ja, ich bin so gelangweilt.
Als Einladung, dass der Hänsler nicht mal
kommt. Ne, das ist mir so egal, weil ich ganz ehrlich, alles, was wir vom Hänsler wissen wollen, habe ich schon vor 5 Jahren gesagt.
Also eigentlich von dir, ne?
Ja, das ist so, wo ich sage, ja, so geil er das macht und so Respekt, ey. Aber keine Rezeptur, die ich nicht schon vor 10 Jahren bei Schmeck nicht gibt's nicht durchgelumpt habe.
Okay.
Gut, so, welche ist deine
Wäre Wasser? Nämlich dich dran, nur dass ich ein bisschen intelligenter bin und die Frische noch mehr herausarbeite. Ich reibe gerne Tomaten auf der Reibe, grobe Reibe, Vierkant, reibt sozusagen die Haut ab, habt so einen Tomatenbrei, ein bisschen Knoblauch, ein bisschen Basilikum, Olivenöl, einen Spritzer Essig rein, noch um die Säure anzuheben, Salz, Pasta kochen, abgießen, in diesen Tomaten rein, zweimal durchschmecken, Käse drüber, lecker. Mhm. Frisch, schnell, ohne große Komplikationen. Zweitliebste Pasta-Soße, das ist aber sehr emotional und auch da gibt es kein klassisches Rezept. In allen Varianten, egal von wem gekocht, da würde ich sogar auch Hänsler mit in den Club reinlassen. Bolognese. Ich feiere Bolognese.
Ragu?
Alles. Wir haben gerade wir dürfen was nicht sagen. Das gibt so,
wie, so, habt, ihr habt so das
jeder,
Laufen?
Jeder hat doch, jeder hat
ja,
doch
wir
so,
machen ein Restaurant
jede Familie, jedes Ding hat so eine Eigenart in ihrer, der eine aus Hack, ich mach's gerne geschmort, ich hab's übertrieben, im Sinne von, dass ich eben Schwein, Lamm und Rind reinmache, das gezupfte, das kleingeschnittene,
und Schinken, gebundene. Oder?
Also Schmeck? Nein.
Ich mache Wildschwein.
Moment. Gibt es nicht ein Kochbuch?
Ja, es gibt eins. Ich habe nochmal, es gibt 1000 Rezepte. Ja. Aber das, mein Standard ist eher das Geschmack. Das ist aber Faulheit. Mhm. Ich schmeiß das in den Ofen rein, so koch dann weich, hol das. Ja, also die Teile, die Fleischteile.
Aha. Kochst du das Fleisch zuerst oder wie?
Ja, ich mache einfach so, ich schmor das. Ich schmore das einfach ein bisschen Gemüse, Tomate und Wasser.
Das wäre mehr so eine napolitanische Ragout als Olive Oil, wenn ich dich etwas lehren kann.
Es ist so
kann.
Schön, mal zu sehen, wenn du nicht wegen mir die Augen verdrehst. Das ist wirklich gut.
Ich weiß nicht mehr, wo das Ragout ist. Ich hab das so für mich definiert. Das ist für mich eine Bolognese. Aber ich koche sie auch aus Hack. Was ich gerade wieder sehr stark minimiere in dieser Hacksoße, was eine Zeit lang bei mir sehr stark war.
Das Fleisch.
Ist der Tomatenanteil. Der geht mehr und mehr zurück. Ich bleib wieder am Bär. Ist zwar drin, aber eine Zeit lang habe ich sehr viel Tomate reingetan, weil ich das gerne mochte. Und jetzt gehe ich wieder zurück und suche eher die warmen Geschmacksnoten.
Das sind was?
Weniger Tomate, weniger Süße, weniger Frische, weniger Säure. Einfach so die würzigen Elemente, das fleischige Umami. Mhm. Egal in was, ob ich das auch vegetarisch oder mit Fleisch mache. Also bei den Pilzen ist wieder der Pilz vorne und nicht die Tomate, die den Pilz übertüncht mit Hilfe von Gewürzen. Welche Gewürze machst du in die Bolognese?
Keine.
Gut, ich nehme ja auch nicht.
Also ich brate.
Also es ist Pfeffer und Salz auch.
Ja, Pfeffer und Salz schon.
Gilt das als Gewürz in dem Fall, war meine Frage.
Ja, okay.
Gut. Und sonst nichts? Also kein Oregano, kein.
Eigentlich nicht.
Aha.
Eigentlich nicht.
Gut zu wissen.
Also wenn du schnell blenden willst, ja, mach Oregano rein.
Ja, deswegen gibt es schäulige Bolognese im Glas.
Okay.
Viel Oregano, viel Ketchup, viel.
Ja. Kann man die vielleicht in einer Bolognese-Box bei dir bestellen?
Ja.
Ah, das ist ja ein Zufall.
Kriege ich eine auch nach München?
Nur wenn
und
du
dann
sie
zu bewerten?
Nur wenn du sie in deinem Laden verkaufst.
Ja, aber das verkaufe ich als napolitanische
Und meine Lieblings- und eine meiner absoluten Lieblingspastien.
Ist das jetzt der dritte Rezeptvorschlag?
Ja. Mhm. Ist in Butter mit Parmesan und Pfeffer.
Ah.
Nudeln gekocht, in Butter geschwenkt, Parmesan drüber und Pfeffer.
Aber dann in diesen Parmesanleib reinwerfen, wie die es immer
bei zu Hause habe ich keinen.
Hast du nicht?
Nee, aber generell finde ich das schon geil.
Du hast bestimmt als Altersvorsorge, oder? Du hast bestimmt so 18 Parmesanleibe.
Ja, habe ich.
Dort, wo das Erdbeben war?
Ja, ich war neulich da.
Ach.
Neulich ist ja auch schon ein paar Monate.
Was sind die wert? Weißt du das in etwa?
Ne, habe ich Geschenke gekriegt.
Ah, die sind ganz schön.
Ich auch nicht Geschenke gekriegt.
Aber du weißt, das kannst du immer in Tiefkühlschrank aufbewahren, die Formen, wenn die leere sind.
Wollte ich gerade sagen. Ja. Also ich würde nochmal sagen, so tendenziell ist mein Kühlschrank größer als mein Tiefkühlfach. Das liegt in Anbetracht der Tatsache, dass ich gerne frisch koche und das auch kann.
Mhm. Aber für eine Form
also wenn die
von Parmesan würde investieren.
Aber wenn ich jetzt, aber ich kann es auch da lagern.
Naja, aber irgendwann...
Ich habe jetzt gerade mit einem guten Kollegen gesprochen, der hat gesagt, Wein, du musst in Wein investieren. Nix geht gerade mehr als Wein, egal.
Ja, genau, was trinkst du gerne? Ist italienisch oder Querbeet, deutsche?
Na hier, dein Marmelade schmeckender.
Ich habe mir jetzt gesagt, dass ich das nächste Jahr, ich bin am Überlegen, ob ich nächstes Jahr mal ein Jahr Pause mache.
Von was?
Von allem.
Aber die Welt wird vermissen.
Ja, ein Jahr würde ich schon aushalten.
Neu, die Welt
meinst du? Wie, was meinst du?
Du
was?
Schon, aber
also,
wir.
Also du meinst so eine Art Diät oder du Detox. Machst ein Jahr Auszeit von allem?
Von allem. Von oh. allem, das ist so eine Überlegung, die ja? ich gerade in mir habe. Ja, weil ich bin es auch
leider. Da machst du eine Serie draus.
Ihr Spacken.
Der macht Münch, nee, Münch.
Was ich sagen wollte, ist, dass ich...
Schweigekloster.
Ach Mann,
Zen-Münch.
Ich stell dir das mal vor. Kim kommt vorm Kloster, das ganze Kloster lacht, weil es ein Schweigekloster ist.
Nein, aber in der Überlegung, dass ich auch rückblicken, wie ich bin ja gerade in so einer Art Zäsur. Ich habe eigentlich die letzten 15 Jahre nichts gelernt. Ich habe nichts verinnerlicht. Ich kann zwar darüber reden und plappern, aber gerade auf die Frage, was für einen Wein trinkst du gerne, komme ich jetzt in das Alter, wo ich sage, vielleicht ist es doch mal lohnenswert, ein bisschen sich damit zu beschäftigen. Aber wirklich, wenn ihr meinen heutigen Tag sehen würdet, wie viel Informationen ich zu verarbeiten habe, wie viele Entscheidungen ich zu treffen habe, wie viele unterschiedlichen Situationen ich mich sozusagen auch stellen muss, irgendwie von total menschelndem irgendwie, also ich sag mal, Oberflächlichkeiten von, oh, Herr Melzer, toll, können Sie mal kurz ein Foto machen mit mir und ich habe übrigens das und diese Aufmerksamkeit zu gestalten und das diverse Male am Tag, bis hin zu kurzen Mitarbeitersorgen, bis hin zu eklatanten unternehmerischen Entscheidungen, die sehr vieles beeinflussen können, sowas wie jetzt gerade die Entscheidung, den Preis zu halten oder auszugeben. Kreativität gehört dazu, Selbstdarstellung gehört dazu, Projekte zu entwickeln, die in den Medien, alles heute. Alles heute. Und ich habe noch nie, da rede ich noch nicht mehr, dass ich ja privat auch noch irgendwas habe. Und da bleibt nicht mehr viel hängen. Da bleibt nicht mehr viel in der Birne. Das ist, muss ich ehrlich gestehen. Also aber, ich sitze abends momentan zu Hause und schieb Möhrchen. Weil ich sage, irgendwie muss ich den Kopf auskriegen und muss was, also ich mache mich zu Hause dumm. Damit ich habe ein Buch, das ich von Heinz Strunk, das habe ich zur Hälfte angelesen. Ich glaube, ich habe diese Stelle, die ich jetzt gerade lese, inzwischen 14 Mal gelesen und vergesse immer wieder, was ich, also muss ich immer wieder, ist wie so täglich grüßt das Murmeltier, weil ich kein Wissen mehr behalte. Und deshalb zuckte ich jetzt gerade bei der Weinfrage, weil eine der Überlegungen war, vielleicht doch mal eine Weinschulung und zwar nicht irgendwie 24 Stunden, ein langes Wochenende mit Notizen und jetzt musst du dir das merken, sondern auch mit der Möglichkeit, Erfahrung zu sammeln und zu merken. Verstehe, was ich meine?
Oder gehst du Arbeit in deine Weingut?
So weit würde ich jetzt nicht gehen. Das habe ich mal gemacht für eine Stunde. Das hat mir gereicht. Also das ist schon anstrengend. Das ist schon richtig anstrengend.
Also gut, dann kommt jetzt hier die...
Also ich will nicht nach Neuseeland und Schafe scheren oder Kiwi ernten. Nee, ich will einfach mal... Kann sein. Kann passieren. Kann auch nicht passieren. Ich weiß es noch nicht.
Gut, also wir haben...
Vielleicht will ich auch nur einfach mal gehört werden.
Schickst du uns eine Postkarte?
Mal... Tim, Graciela, was, Tim? Sag.
Nee, Guto.
Was hast du dich
bekannt? Das wäre schon fast wie, wenn jemand eine Droge verlassen möchte, den Zug. Wie heißt das auf Deutsch?
Turkey. Also auf
genau, da wärst du schon Zitter und Fieber haben. Naja, ja.
Aber ehrlicherweise kann man, also wenn man, ich glaube wirklich, wenn man sich das mal vorstellt, was du tagtäglich, und bei dir ist es ja nicht eine 5, du hast eine 7-Tage-Woche wahrscheinlich, ne?
Ja, unbedingt, ja.
Ja, so. Naja, dann ist das schon krass, weil du musst ja nicht nur dir gerecht werden, sondern den Erwartungshaltungen von den Menschen gegenüber. Und da geht's ja nicht nur um partnerschaftliche Podcasts oder Fernsehen, sondern, wir haben es vorhin ja gesehen, dann sitzt du da, wir unterhalten uns und dann kommen Gäste rein, die dich zufällig sehen und dann musst du dich denen ja auch stellen.
Ja.
Ne? Das ist ja die Erwartung, die sie haben.
Und vielleicht kündige ich dir gerade, was ich ja nicht tue, oder wie auch immer. Ja. Es gibt eine
Serie. Ich gehe schon weg.
Und in dem Moment musst du umschalten. Also ja. Es ist manchmal schon ganz schön krass.
Aber genau das ist
ich was. Ich ärgere mich manchmal, dass ich dumm geblieben bin in den letzten 10 Jahren.
Genau das von öffentlich Menschen sein zu dürfen, würde ich nicht schaffen. Also ich sehe manchmal schon, wenn ich 3 Koche, wenn es habe, dann brauche ich 2 Tage mit meiner Katze in meiner Wohnung, alleine, ohne Menschen. Ja. Und ich konnte sehr gut bilanzieren wegen der Wochenende. Weil dann habe ich gesagt, Samstag machen wir keine Events mehr, damit ich 2 Tage für mich, ich liebe still, ich liebe alleine zu sein, einsamer. Das lade ich wieder meine Batterie.
Graciela, eben hatte ich einen Gedanken, dann habe ich ihn schon wieder das ist auch irre, mein Kopf ist auch immer an. Also ich
dann brauchst du die Pause.
Always on.
Das ist immer. Das ist so, also diesen, so, ich fange einen Satz an und dann.
Ich hätte noch eine
abschließende
Frage an euch beide. Okay, vielleicht bekommst du sie in dem Zeitpunkt. Ist lustig, weil du ja eben gerade von eurer Pinsa gesprochen hast.
Ja.
die kam öfters die Frage, wie backt man Pizza im Ofen? Erst nur Boden und Sugo, dann Belag oder kommt der Belag direkt drauf?
Kommt drauf an, welche Backofen du hast.
Tolle Antwort.
Aber es ist so.
Das Entschuldigung,
ist die Welt
ja.
der Kulinarik.
Hast du, nicht, hast
wir, gehen so. Mal, wir gehen mal davon aus, dass
du musst die Frage
Zuhörer
enger stellen. Wir reden von was für einer Pizza.
Also eine Pizza-Backofen ist auf Steine. Steine unten, Steine oben. Was bedeutet, belegst du die Pizza, schiebst du alles drinnen und dann ist fertig, schiebst du alles draußen.
Ja,
aber du hast 300 Grad mindestens oben ja. und unten. Bedeutet, Beleg zusammen. Bob.
Ja, ich gehe mal davon aus, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen in der Regel einen normalen Backofen haben und vielleicht mittlerweile so einen Pizzastein.
Das ist aber übrigens eine sehr, sehr gute Frage, weil mein Ofen hat eine Pizzafunktion.
Ja.
Ja. Und das Ding kannst du sofort in die Tonne treten. Also ist keine
okay, aber
Pizzafunktion.
Okay, aber die Pizzasteingeschichte ist zum Beispiel richtig geil.
Pizzastein ist
der und der kostet ja nichts.
Nein, heute kannst du auch als Zubehör.
Ja. Also ich würde in der Tat meistens, also sowas wie Parmaschinken, sowas wie Rucola-Salat, sowas wie frische Kräuter sollten eigentlich kaum gebacken werden. Das
auf jeden Fall später, raus. Schinken auch.
Genau. Ich bin ein großer Freund davon, eine Pizza hart anzubacken, rauszuholen, schnell zu belegen und dann noch mal 2 Minuten in den Ofen zu schieben.
Aber dann bist du auch kein neapolitanischer Pizza-Fan wahrscheinlich.
Ich
auch nicht.
Ich finde... Das ist, also neapolitanische Pizza. Ich verstehe Pizza, wenn sie herausragend gemacht ist. Allerdings ist es bei mir nicht der Belag, sondern die Konsistenz des Bisses in der zusammengerollten Pizza.
Also die Krossigkeit?
Nee, nicht die Krossigkeit, sondern die Labbrigkeit.
Ah.
Weil du isst, eigentlich kannst du eine neapolitanische aufrollen, zum Achtelfalten in der Hand halten, eine große.
Mhm,
dann muss die Spitze sozusagen leicht abfallen, weil sie so weiche. Und wenn du dann aber in diese 8-fach gefaltete Pizza reinballst, dann darf das nicht chewy sein. Dann muss das so kurz Widerstand und dann darfst du da durchgehen, durch diesen Labbring. Und das haben die wenigsten. So, jetzt habe ich aber mal ein Statement abgegeben, oder?
Ja.
Ich habe keine weiteren Fragen mehr an euch beide. Ich würde die Gunst der Stunde nutzen und mich ganz, ganz herzlich für den Besuch von Graciella bei uns bedanken.
Nachname?
Wie bitte?
Genau.
Was denn? Cucchiara.
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 Graciella.
Kannst du nicht schreiben?
Cucchiara, doch, habe ich doch hier geschrieben.
Also,
Graciella, was, glaube ich, immer noch nicht rausgekommen ist, wie kann ich dich erleben?
Erleben?
Ja. Also derzeitig, wenn jetzt der Podcast nächste Woche kommt raus. Ich möchte jetzt dich erleben. Ich möchte das sehen, was du tust. Man kann derzeitig bei dir in deinem Alimentari normalen Öffnungszeiten einkaufen.
Von Dienstag bis zum Samstag ist es unsere Laden auf mit Lebensmitteln.
Ja.
Mittag gibt es Lasagne oder Parmigiana zu mitnehmen. Und jetzt, Gott sei Dank, haben wir begonnen mit Events.
Sehr schön.
Und die Lasagne ist wirklich gut.
Und da kann ich es. Wirklich. Aber da gibt es noch,
noch eine andere. Weil ich die Bolognese nicht im Backofen
habe. Ja, aber die war gut. Es ist so geil, wir reden hier über italienische Küche. Ne? Du bist ein Hesse-Babbler, Elbeu-Säufer. Ich kenne eigentlich nichts anderes außer Steckrüben-Eintopf und die zerhacken halbe Rinder und grillen die über. Aber hier ist eine Expertenrunde, das ist so ein bisschen wie...
Aber meine Oma war Italienerin.
Wie war das?
Meine Oma war Italienerin.
Das ist wie das Literarquartett ohne Buchexperten. Ich muss noch eine kurze Geschichte erzählen.
Also das nächste Mal würden wir gerne in dieser Runde, obwohl auch nicht jeder Italiener hat Ahnung vom Kochen. Auch das ist ja Quatsch.
Hier, Tim, ich
das ist genauso wie nicht jeder deutsche Kartoffelsalat.
Ich muss noch eine Sache erzählen.
Ja.
Ich hatte ja vor, vielleicht machst du ja auch noch, den Mike Süßer einzuladen.
Ja.
So.
Ja.
Und ich muss zu meiner Schande gestehen.
Oh, richten wir den hin oder lassen wir ihn hochleben?
Das kannst du entscheiden.
Ich weiß nicht, wo deine Geschichte
hingeht. Pass auf. Und ich war neulich, ich war wandern im Bayerischen Wald.
Ja.
Und da gab es sich durch Zufall, dass ich bei Luki Maurer an einem Koch-Event mitessen konnte.
Durch Zufall, weil du zufällig in der Gegend spazieren gegangen bist.
Naja, es ist tatsächlich so. So, aber es ist auch egal. Pass auf. Und da war halt Mike Süßer, war der Gastkoch an dem Tag. Mhm. Ne? So, und die haben halt 8 Gänge gekocht.
Ja.
Da war der kulinarische Abend vorbei.
Bei Luki Maurer sehr lustig, kommunikativ. Man sitzt nicht, man steht auf, man redet miteinander.
Ja,
man
sieht die Köche. Das war schon.
Wo hast du gesessen?
Nicht an der großen Küche.
Sondern?
Neben diesem Weinraum, Alter.
Im Weinraum. Da musst du sitzen.
Ja, das war krass.
Kommt selten Service und kannst eine Flasche nach der anderen aufmachen und hinten verschieben.
Der hat aber ganz schön liegen. Ne?
Aber ich kann sagen, irgendwann, wenn der mal auszieht und dann hinter das Regal guckt, dann wird er auf Leergut stoßen.
Der hat da richtig liegen. Also pass auf. Und dann wollten wir gehen. Da habe ich mich noch bedankt. Bin ich dahinter und habe halt Luki Tschüss gesagt und dem Mike. Und der Mike fragte dann so, und was fandst du am, welchen Gang fandst du am geilsten? Und habe ich gesagt, du, ganz ehrlich, das geilste war der hier Tintenfisch mit Risotto. Das war richtig geil, bissfest und da stehe ich total drauf.
Al dente.
Ja, und da guckt er mich so an. Ah, das war der einzige Gang, den Luki gemacht hat.
Das ist die Gefahr. Deshalb frage ich sowas nicht. Also,
tat mir leid.
Nein, ist ja okay. Das muss man hinnehmen. Das hatte ich auch. Neulich hatte ich das auch in irgendeiner Situation, dass irgendjemand was anderes gekocht hat irgendwie. Und ach so, bei der Präsentation des Menüs. Mhm. Das sind ein, zwei Ideen. Das ist eine gesamte Konstruktion. Und da gab es einen Gang, den ich selber nicht so geil finde. Und alle so, der Gang ist richtig geil. Und dann guck, schau an, genau so ist es. Mhm. Das gehört sich ihm. Aber schön doof von Mike. Warum ist der eigentlich noch nie hier gewesen?
Ich habe doch gerade gesagt, ich habe den erst kennengelernt.
Ah, okay.
Deswegen dachte ich mir, spätestens jetzt muss ich ihn deswegen auch einladen. Aber ein sehr netter Kerl.
Ja, wenn er, ich mag den wirklich gerne und ich mag den vor allen Dingen sehr gerne nach Geschäftsschluss. Also soll heißen.
Normal.
Ja. Wenn er seine eigene Sendung abstellt, also im Kopf und dann einfach nur down ist, dann ist er ein unfassbar.
War der mal bei Kitchen?
Nee, noch nicht. Nee. Okay. Noch nicht. Aber das liegt daran, dass wir ja mit vollem Bewusstsein nicht nur uns in der Medien-Fernsehbranche bedienen wollten, sondern eigentlich mit Köchen arbeiten wollten. Nicht, dass Mike kein Koch ist, aber erstmal das erste Einstellungskriterium oder Herausforderungskriterium war Koch. Und dann wollten wir dieses Format vorsichtig aufbauen und nicht gleich von den üblichen Verdächtigen. Mhm. So.
Gut, so viel dazu.
Ja, aber kann sehr gerne kommen. Ich würde mich sehr über Mike freuen.
Okay, dann.
Ist ein guter Junge.
Dann hätten wir auch das geklärt. Mhm. Ein weiteres Mal, mille grazie, dass du vorbeigeschaut hast. Tim, schön, dass du da gewesen bist.
Immer wieder gerne.
Wirklich?
Immer wieder gerne.
Und insofern wünsche ich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einen schönen Tag. Mhm. So, danke.
Wofür jetzt?
Ja, dass sie uns dass sie dabei sind, dass sie sich unser Gelaber so lange anhören.
Ja, das ist schön. Das freut mich auch sehr.
So. Und wir können uns ja auch mal bei Rickard bedanken. Der macht immer so schöne Bilder hier. Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen
Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.